Update.
Leute, na, Leute, updaten. Leute, kommt mal auf, kommt mal auf euer Leben klar. Ein Freak aus seine Suppe ist fertig, jetzt können wir anfangen.
Okay. Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 34. Heute sind wir alle dabei. Marc.
Guten Abend.
Flighty.
Ich bin immer noch der Flighty.
Felix.
Moin.
Und meiner einer ist auch da. Und wir steigen wieder ein mit dem Toten der Woche. Ist noch nicht so wirklich tot, aber wir können mal schon mal drüber diskutieren. Nämlich vielleicht sterben so klassische Desktop-CPUs, die man so wechseln kann, aus.
Aber Totgeglaubte leben länger. Wollte ich mal sagen.
Ja, Gerüchten zufolge scheint es bei Intel Pläne zu geben, in Zukunft so ab 2014 rum die Desktop- und Notebook-Prozessoren der Core-Reihe dann nur noch fertig aufgelötet ohne Sockel auszuliefern.
Also so wie es in Notebooks und so schon ist.
Überall ist, ja.
Ja, Notebooks kann man die CPUs ja teilweise noch wechseln.
Ja,
also bei welchem unserer?
Ja, bei meinen zum Beispiel.
Bullshit.
Doch.
Sicher?
Ja, da ist ein Core Duo drin, also in dem hier.
Und den kannst du von Hand wechseln?
Ich glaube, den kann man
wechseln. Du kannst doch nicht mal den Akku wechseln, ja? Wie willst du an der CPU wechseln?
Ja, du musst halt den Kühler runterkriegen. Aber ich glaube, da ist noch ein normales Sockel. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja,
ich glaube, die sind alle verlötet. Ja. Also in den modernen Notebooks, vor allem in den Ultrabooks, sind die alle schon.
In den Ultrabooks bekommt man die ja auch gar nicht anders unter, weil da ist, wenn du da noch einen Sockel drauf hast und irgendwie noch Vorrichtungen, um da irgendwie die CPU festzumachen, also so zu arretieren und so weiter, das kostet einfach schon ein paar Millimeter Platz, die du bei einem Netbook oder bei einem Ultrabook gar nicht hast.
Ja, okay, wohl, also ich frage, MacBook Pros sind wohl die CPUs auch gelötet.
Echt?
Ja,
überraschend.
Ja. Und RAM auch bei manchen, bei den Airs.
Bei den neuen, bei den MacBook Airs, also bei dem, was Ingo hat, ist es gelötet. RAM kann ich bei meinem noch locker tauschen, also bei meinen beiden, die ich habe.
Also ich wollte einfach mal fragen, wann habt ihr denn das letzte Mal wirklich CPUs getauscht und nicht gleich das Mainboard mit?
Dieses Jahr.
Dieses Jahr nur den CPU?
Nur die CPU.
Wieso das?
Habe ich noch nie gemacht.
Du hast eine Frage gestellt.
Ja, ich finde das krass, weil ich hab bis jetzt auch immer direkt das Mainboard mitgetauscht, weil das halt auch alt war. Ich meine,
das Mainboard ist gealtert. Hallo, das Mainboard ist alt, aber es ist einfach gut alt. Ja, warum sollte ich, dann hätte ich auch einen neuen RAM kaufen müssen, weil das noch DDR2 RAM ist und da habe ich halt schon 8 GB. Und
das heißt, du hast dann auch einen neuen alten CPU quasi gekauft?
Ich habe eine alte CPU gekauft, ja. Okay, also eine gebrauchte refurbished.
Die werden ja nicht schlecht.
Ja, heutzutage ist eben auch oft so, dass, ich meine, früher, da konntest du ja noch von, keine Ahnung, irgendwie 233 MHz bis auf 400 oder
ja,
sowas.
Ja, genau, da waren die Sprünge halt einfach das Doppelte.
Und das habe ich jetzt aber auch. Ich hatte von einem Zwei-Kern-CPU auf eine Vier-Kern-CPU,
ja, okay.
Die sogar noch schneller ist.
Da muss dann aber auch die Kühlleistung, also normalerweise geht halt bei Desktops, aber bei Laptops ist allein schon vom ganzen Aufbau vom Kühlsystem, kannst halt nicht auf einmal.
Also beim Laptop habe ich es tatsächlich auch noch nie getauscht.
Aber auch beim Desktop gab es ja früher, erinnert ihr noch euch an die Sockel-A-Zeiten, wo du irgendwie von, ich glaube, 500-600 MHz bis 2, irgendwas Gigahertz.
Sockel-A,
Sockel-A
war AMD, oder?
Das waren die AMD Athlons und da konntest du, glaube ich, bis 2 GHz oder so von 600 MHz alles reinpacken.
Genau, das ist halt schon cool, aber jetzt sind die Sprünge halt so.
Ich fand ja Slot 1 einfach geiler.
Ja,
Slot 1,
da konntest du so
den 2 Funk seitlich.
Mit Lüfter und allem.
Alles, einfach Flop wie eine Karte.
Ja. Boom. Aber
eine Cartridge,
trifft uns das jetzt, wenn man keine CPUs mehr einzeln kaufen kann?
Wer benutzt denn heute noch Desktop-CPUs generell?
Also für meinen Server habe ich mir das letztens überlegt, weil ich will da endlich mal Wasserkühlung raus, irgendwie Passivkühlsystem oder Luftkühlsystem rein und neues Case. Und da habe ich mir überlegt, lohnt sich dann vielleicht einfach mal die Hardware abzudaten? Da habe ich geguckt, ja gut, dann brauche ich wieder, wenn ich mir eine neue CPU holen will, eine aktuelle, dann brauche ich ein neues Board, dann brauche ich neuen RAM, dann kostet mich das wieder bestimmt 200 Euro für das, dass die Hardware jetzt sich eigentlich schon langweilt.
Ja.
Und dann habe ich halt gedacht, dann lasse ich es halt
so. Vom Stromverbrauch rentiert sich halt auch einfach nicht schnell genug.
Also ich habe mir das mal ausgerechnet.
Ich glaube,
wenn ich meinen Server das komplette Jahr durchlaufen lasse, dann kostet der mich so 120 Euro oder so.
Ja. Also und der andere kostet ja auch was. Also der Abstand, der muss wahrscheinlich 3 Jahre lang rödeln lassen, bis das wieder reinkommt.
Eben. Also daher würde ich das dann, also ich bin gerade so hoffen, dass mein Board nicht verreckt, aber dazu können wir mal später kommen mit den Problemchen, die ich jetzt habe, seit die Kiste wieder läuft. Sie läuft nämlich wieder, hey, muss ich auch mal gesagt haben. Es so hat jetzt schön. Nur 4 Monate gedauert, aber mein File-Server läuft wieder komplett.
Glückwunsch.
Ja, hat funktioniert, aber ich weiß nicht, gäbe es sonst noch großartig Anwendungsfälle für, also jetzt mal für Privatanwender oder für Leute wie uns, wo man da eine CPU einzeln bräuchte?
So. Also ich meine, wenn dir nur die CPU verreckt,
ja, aber jetzt mal überlegen, wie oft das hier eine CPU.
Aber die kosten ja auch kaum noch was. Also selbst wenn das Mainboard kostet, kaum noch was. Ich meine, Mainboards früher.
Mainboards sind teuer. Ressourcen, wir haben nicht unendliche Ressourcen auf dieser Welt.
Doch, ich schon.
Du schon.
Die Entwicklungsländer nicht. Ich kann es mir leisten.
Das Problem ist, ich habe nur die Entwicklungsländer die Ressourcen.
Ja, wir kaufen die ab von denen, weil wir Geld wollen.
Wir kaufen die nicht ab, wir pressen die raus, ja.
Quasi.
Das ist halt immer noch so ein.
Ja gut, aber macht dann trotzdem keiner, weil es sich nicht lohnt. Sobald du dann mal denkst, oh, jetzt könnte ich mal die CPU tauschen, na klar kostet die CPU nix, also oder kaum was.
Also ich muss sagen, CPUs sind scheiße teuer. Wenn du so ein cooles E-Teil haben willst, dann kostet es irgendwie 200 fucking irgendwas Euro.
Schon, aber selbst als die CPU noch neu war, die ich jetzt in meinem momentanen Server drin habe, da hat die irgendwie 45 Euro oder so gekostet. Ja. Weißt du?
Das aber, ich meine, jetzt, wenn du dir ein Core i irgendwas holen willst, die Dinger sind richtig, richtig teuer.
Also das Problem ist halt, wenn du dir da eine neue CPU kaufst, dann kannst du das mit einem Board, was 1-2 Jahre alt ist, vergessen.
Nee, das würde ich nicht sagen.
Ich habe mein Board damals gekauft, das war so ein Asus-Board, was alleine irgendwie 170 Euro gekostet hat. Und deswegen war es mir halt auch zu schade, das wegzuschmeißen.
Klar.
Und die haben ziemlich lange supported.
Ja.
Mindestens 4 Jahre haben die BIOS-Version geupdatet.
Ich meine nicht BIOS-Version und sonst was, sondern wenn du dir eine aktuelle CPU kaufst, meistens einfach der Sockel von deinem alten Board
nicht mehr drauf. Das würde ich nicht sagen. Also muss dein Mainboard schon ein bisschen älter sein.
Ja.
Also schon ein ganzes Stück bisschen.
Also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe hier bei meinem Server
775 sind sie gerade bei. Ja.
Nee, 775 ist aber auch schon alt. 775 war noch auf meinem Pentium D und dann später die Core 2.
Den habe ich
nicht. Die waren da nämlich noch drauf.
Was haben die denn da gerade?
Danach kam ein 1000 irgendwas.
1000 irgendwas, 555 oder so. Ja. Und mittlerweile ist es schon wieder ein anderer. Und ich glaube, den AM2, den ich da habe, ich bin mir nicht sicher, ob AM3 oder AM3 Plus abwärtskompatibel dazu ist. Ja. Wenn man also bei mir wäre jetzt die Überlegung, kaufen wir eher ein neues Board, weil mein Board irgendwie komische Dinge macht. Und behalte den RAM und die CPU. Aber wenn ich mir da jetzt ein aktuelles Board kaufe, dann kann ich da vielleicht die CPU drauf knallen, aber nicht den RAM.
Was ich mir vorstellen kann, was blöd ist, wenn du so irgendwie so super Hardcore Gaming Rig bauen willst, wenn du da irgendwie 2 Grafikkarten reinbauen willst und diesen Shit. Dann wird es schon schwieriger, auch dann das Mainboard und das Krams dazu zu finden oder wenn du irgendwie besondere Ansprüche an deinem Board hast.
Also
das fällt dann halt alles weg, wäre auch blöd irgendwie. Und die ganzen Mainboard-Hersteller wissen das alles.
Hauptsächlich Asus, Gigabyte,
MSI.
Asus ROG, aber das glaube ich
ASRock gehört zu Asus. Das ist die Billigtochter von Asus.
ASRock.
Jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, selbst wir hier in einem relativ geekigen Umfeld bräuchten nicht zwingend modulare CPUs.
Vielleicht wissen wir einfach noch nicht, dass es uns fehlt.
Ja, also wo ich es mir vielleicht vorstellen könnte, ist dann halt in so Serverumgebungen, wo du dann halt zwischendurch mal wo es sich vielleicht echt mal lohnt, wenn du da jetzt irgendwie 8 Sockel oder so hast, wo es sich vielleicht echt mal lohnt, auf die letzte Xeon-Generation abzugraden.
Aber das wird wahrscheinlich so bleiben.
Also das Wichtige ist
halt,
Wichtige ist halt, dass es nicht nur darum geht, sondern auch darum, dass du CPU und Mainboard getrennt kaufen kannst. Nicht nur, dass du quasi
du kannst
upgraden kannst, sondern
kannst
dass du
dir beliebig zusammenstellen.
Genau.
Und du kannst sagen, ich will jetzt eine große CPU oder so eine schnelle CPU, der andere will vielleicht noch etwas langsamere und da kannst du sich halt zusammenstecken, wie er will. Ja.
Und das ist eigentlich eine relativ coole Sache.
Also das und wenn du wirklich selber Bastler bist, dann willst du sowas eigentlich haben, weil jedes Mal wirklich das ganze Mainboard rauszuholen.
Das ist halt ein Argument, ja.
Das stimmt.
Also was ich mir halt vorstelle.
Nur wenn du mal eine schnellere CPU wirklich haben willst oder nur wenn du mal wer weiß, demnächst wollen sie noch die Grafikkarte auflöten, kommen ja auf ganz verrückte Ideen vielleicht noch.
Auf gute Grafikkarten gibt es ja schon oft. Aber dafür hast du halt immer noch einen Sockel, wo du deine Zeugs rein.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es für Intel halt geschäftsmäßig Sinn macht, weil die dann ihre CPUs mit ihren eigenen Chipsätzen auf dem Board bundeln können.
Weil sie dann gewinnen einfach.
Genau, weil du dann halt einfach keine Nvidia-Chipsätze oder sonst was mehr die kaufen kannst, sondern weil du halt einfach dann das komplette Intel-Paket hast. Ja. Das ist wahrscheinlich eher so das Ding. Jetzt schauen wir mal. Also
naja, und wenn Intel erst anfängt, dann wird wahrscheinlich
AMD mit. Ja, AMD, wenn es die da noch gibt. Die sind ja Gerüchten zufolge aktuell auch nicht so richtig.
Aber so gut wie alle, die irgendwie Hardware gerade für Computer herstellen. Das ist überall nicht so cool gerade.
Ja. Naja, Intel geht halt so ein bisschen der Markt flöten, ne? Also, wenn
der
wirklich.
Der Markt meinst du?
Der Markt geht sowieso flöten.
Bezüglich des Wortspiels zu nehmen.
Also wenn jetzt Apple wirklich irgendwann mal auf ARM umsteigen sollte, Tablets sind ja eh so ein bisschen die Zukunft und
sind nicht die CPUs. Ja.
Wobei so. Intel halt immer noch die besten Fertigungstechniken. In der Größe kann sonst kein anderer aktuell fertigen.
Ja.
Und aber deswegen, also wenn die ARM-Designs, ich meine als Fab, also nur um das Zeug zu fabrizieren, sind die immer noch die besten. Wenn die anfangen, ARM-Designs zu fabrizieren in der Größe, dann haben die echt wieder super Bonus-Zeug.
Ja.
Aber vielleicht und wollen sie das halt.
Ja, aber trotzdem wird wahrscheinlich die Marge zurückgeben. Weißt du, dass die halt nicht mehr irgendwie für einen doppelten Preis ihre CPU verkaufen, sondern nur noch für.
Die haben halt auch super viel Ausschuss für CPUs. Das ist echt so krass.
Ja, die fertigen halt mittlerweile in solchen. Die fertigen die Teile so klein, dass du halt. Das alles irgendwie, was da noch mit reinkommt und was da irgendwie Intoleranzen erzeugt. Die CPU kaputt macht, dann kannst du wegwerfen, kannst du neue drauf.
Oder, also genau, also du hast dann ja diese entweder Downclocken oder du hast halt so, es ist einer deaktiviert, der kaputt war.
Ja, genau, du kannst dann irgendwie drei Kerne kaufen.
Siehst ja bei allen Handys normalerweise, die ganzen A9 und die ganzen Cortex-Chipsätze, die sagen ja, okay, lauft maximal mit einem Gigahertz, in deinem Handy 800 Megahertz und das kann entweder sein, weil einfach das Handy sonst zu warm wird oder weil sie halt sagen, ja, beim Gigahertz war der einfach nicht stabil, bei 900 war er stabil, verkaufen wir es mit 800, wird nicht abstürzen.
Ja.
Also geht schon.
Auf der anderen,
da habe ich nachher noch einen Pick zu den ganzen ARM-Zeug.
Ja, auf der anderen Seite habe ich mir das letztens auch überlegt, als ich mal so, ich habe mir jetzt vor kurzem eine SSD gekauft, will die demnächst mal einbauen und dann ist mein Laptop, obwohl der eigentlich schon über 2 Jahre alt ist, ist der immer noch gut. Und also das Ding ist halt, du hast eigentlich heutzutage kaum noch Gründe, sehr viel schnellere Hardware zu kaufen, weil du hast nicht so richtig die Vorteile davon. Alles ist irgendwie aktuell, also wenn du jetzt nicht so Hardcore-Gamer bist oder wenn du nicht irgendwie Hardcore-Video-Rendering machst oder so, dann reicht dir eigentlich auch noch 2-3 Jahre alte Hardware, um echt ordentlich damit arbeiten zu können. Ich meine, der Laptop, vor dem ich gerade sitze, der ist jetzt über 3 Jahre alt, ist ein Modell von 2009, der ist immer noch super, um damit zu arbeiten.
Genau, bei mir auch. Also jetzt auch, wenn eine SSD reinkommt, mehr RAM brauche ich nicht wirklich. Ich habe nur 8 GB drin, aber
ich brauche die Auslastung hier irgendwie, was ist, keine Ahnung. Da verwende 23% von den 8.
Ja, also habe ich ihn gerade. Ich bin gerade bei 700 Megabyte von 4 Gigabyte.
Ja, also ich habe in dem älteren hier habe ich 4 Gigabyte drin, in meinem anderen, da habe ich schon auf 8 abgegradet. Wenn da jetzt noch die SSD drin ist, mein größter Flaschenhals momentan ist I.O., Disk.io. Und wenn ich da eine SSD drin habe und wenn ich dann in den hier mal die Hybridplatte reingebaut habe, dass der nicht die ganze Zeit abkackt,
Du hast dann CD-ROM-Laufwerk drin, das kannst du doch austauschen.
Ja, kann ich rausmachen, aber dann brauche ich wieder so einen komischen Adapter zum Bla reinbauen und ist mir dann zu nervig. Die großen Daten habe ich eh auf dem File-Server liegen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt momentan nicht den Drang, aktuellere Hardware zu kaufen und wenn ich den nicht habe, dann haben das Millionen von anderen Leute wirklich nicht, weil ich bin wirklich einer, der, wenn ich mal einen Grund habe, mir neues Spielzeug zu kaufen, dann mache ich das eigentlich auch gern. Aber wenn selbst ich denke, brauche ich nicht großartig, dann.
Ja, aber also ich finde die Möglichkeit zu haben trotzdem immer noch nett.
Ja.
Und wenn man wirklich mal nur die CPU aufrüsten will, aber ich meine, im Endeffekt haben wir da sowieso nichts zu sagen, wenn die einbrechen.
Also wir
zu
können
stark
jetzt drüber diskutieren, ob wir es gut oder schlecht finden, aber.
Ich glaube, wir haben auch lang genug.
Ja. Ich denke auch.
Weil der zweite Tote der Woche ist der 64-Bit Firefox für Windows. What the fuck? Wen interessiert's?
Ja, das ist halt komisch. Es gibt irgendwie Probleme mit irgendwelchen Plugins, die nativen Code verwenden.
War schon immer so. Also 64-Bit-Version von Java hat auch kaum einer genutzt.
Ja, also genau, die Sache ist halt,
das war ja schon bei Linux das Problem, aber da gab's ja dann OpenGDK.
Da haben sie es tatsächlich nativ durchkompiliert.
Ja. Was? JDK.
Was habe ich gesagt?
GDK.
Hä?
GDK und JDK.
GDK und JDK, das ist ein Unterschied.
Das ist eines des Gangster-Development.
Das Gangster-Development-Kit.
Boom. Ich habe schon ein J gemeint, na gut, was ich gesagt habe. Oder dieses Open-T-Gedöns.
Open-Iced-Tea.
Iced-Tea, genau. Ja. Irgendwie ging es dann, Iced-Tea. Aber... ich glaube, also die
Linux-Version,
sind noch.
Bricht sie aber auch eigentlich keinen ab. Ich meine, die meisten Systeme können ja 32-Bit-Programme laufen lassen.
Also Windows ist da echt besonders.
Die JavaScript-VM-Geschichten, ja, von mir aus.
Ja gut, du hast da halt das Ding, du hast da halt einen JIT drin und den musst du halt anpassen.
Ja, wenn sie ihn sauber programmiert haben, läuft.
Ja, vielleicht kann das ja auch sein, dass das irgendwie in 3 Jahren wieder kommt.
Oder ja gut, so. Das kommt, es ist ja gerade auch gar nicht wichtig, dass das Ding auf 64-Bit läuft, weil ich meine, Firefox verbraucht ab und zu viel RAM, aber meistens keine 4 GB voll.
Nicht mehr als 4 GB.
Ja, habe ich auch schon gesehen, aber das ist was
anderes. Und selbst wenn, dann hat er das auf mehrere Threads nochmal verteilt. Oder
nicht Threads, normalerweise dann eher Prozesse, würde ich
sagen. Oder Prozesse verteilt.
Hat Firefox schon diese Multiprocessing-Geschichte?
Und du nur lol. Jedenfalls, also es gibt ja bei Windows auch ganz viel Zeug, was dann einfach 32-Bit installiert wird und es stört Windows auch nicht. Es ist nicht so, dass es jetzt alles kaputt geht. Oder dass du dann alle 32-Bit-Libraries nachinstallieren musst, weil die alle schon da sind.
Genau. Also stört nicht, ist jetzt halt weg und wahrscheinlich kommt es irgendwann mal wieder.
Vielleicht, wenn das Internet...
Früher oder später.
Untote der Woche. Zombie-Google-Master aus der Hölle?
Zombie-Google-Webmaster aus der Hölle.
Ja, das klingt wie Bash the Operator from Hell.
Ja, ungefähr so. Es ging nämlich darum, dass irgendwie Google... hat irgendwelche alten Webadmins reaktiviert für Google Apps. Also du hast dann halt irgendwie alte Webadministratoren und die wurden aus irgendeinem Grund wieder aktiviert und konnten dann halt irgendwie ausrasten und die Webseite kaputt machen, obwohl sie dann nicht mehr gearbeitet haben und schon deaktiviert waren. Ist natürlich blöd, wenn du so eine Webseite hast und wenn du irgendwie Leute hast, die du gefeuert hast und dich jetzt quasi nicht mehr mögen, deswegen. Soll wohl vorgekommen sein, dass die Seiten dann quasi geowned wurden von den Webadmins, die dann wieder auf die Webseite managen durften.
Ja. Mhm. Okay. Naja. Dann ist noch dieser Goldfisch tot, was auch immer das für
ein. Der ist ja nicht tot, der ist untot.
Der ist untot. Das ist ein lustiges YouTube-Video, wo einer einen Goldfisch in flüssigen Stickstoff taucht.
What?
Aber er hat.
Ja, und
der hat überlebt?
Ja.
Er hat nicht so viele gute Bewertungen.
What?
Das kann tatsächlich sein. Ich habe meine Freundin gefragt und meine Freundin hat gesagt, wenn man so Sachen in flüssigen Stickstoff taucht, dann ist es oft so, dass du da so eine Airbubble außenrum hast und dann passiert dem gar nicht viel. Das geht für 2-3 Sekunden, kann man den da reinhalten und wieder rausholen und dann ist wahrscheinlich nur das Wasser um den außenrum gefroren, aber nicht der Fisch selbst. Und der Igor freut sich.
Er hat nicht so viele gute Bewertungen.
Nee, hat er nicht. Wahrscheinlich, weil die Kommentare deaktiviert sind. Dann konnten sie nicht kommentieren. Aber oh Gott, ich muss jetzt hier kommentieren, dieser arme Goldfisch.
Und deswegen macht er Minus.
Ja.
Ich gebe ein Plus so dafür. Ich muss wieder ausgleichen, die 14.000 Negativen.
Genau.
Okay. Es gibt schon verrückte Leute auf dieser Welt.
Ja, auf jeden Fall. Im Zweifelsfall einfach mal Tiere in flüssigen Stickstoff tauchen, um zu gucken, was passiert.
Vielleicht ist es jetzt auch ein Zombiefisch. Könnte ja auch sein. Ja,
vielleicht ist es so wie Captain America einfach, der auch in Eis eingefroren war und dann wieder gefunden wurde.
Ja,
stimmt.
Captain America Fisch, aber du musst aufpassen, dass er dich nicht beißt, weil sonst wirst du auch zum Captain America Fisch.
Nee, ich glaube nicht, so funktioniert.
Ja, beim Zombiefisch schon, aber Zombies, Fische haben keine Zähne, also so ein Goldfisch zumindest nicht.
Piranhas?
Haie.
Ja, nee, ich meine Goldfische.
Fische. Genau. Fische. Haie sind nämlich keine Fische.
Ein Goldfisch-Zombie kann nämlich nicht beißen, deshalb ist es einfach schon gut.
Was ist, wenn er irgendwie in deinen Bauch reinlutscht? Was ist, wenn du ihn aus Versehen isst?
Genau. Er leckt dich von innen ab.
Ja. Oh, Ingo, Alter. Ui.
Nee, aber was ist, wenn er verdaut wird und dann kommen ja auch trotzdem diese ganze Zombie-Scheiße in deinen Körper
wahrscheinlich
rein.
Wahrscheinlich schon, wenn du ihn isst, aber Goldfisch isst man auch nicht.
Ich glaub, ja, wenn du ihn verschluckst aus Versehen.
Ha, Goldfischkiefer sind zahnlos, im Rachen sitzen jedoch kräftige Schlundzähne.
Okay, dann...
Gott sei Dank. Also
dann musst du aufpassen, dass du deinen Finger nicht in den Schlund von dem Zombie-Goldfisch reinbekommst.
Oder deine Nase.
Was würden die Leute nur ohne uns machen?
Ingo,
was würden sie ohne
ich weiß, machen? Ich habe eine große Nase, aber die brauchst du jetzt nicht hier so prominent ansprechen.
Oh, jetzt, wo du das sagst, stimmt.
Padphone, genau. Das Padphone 3 kommt, also erstmal kommt das 2 jetzt nach Deutschland und das 3er kommt dann auch bald irgendwann.
Wow. Total gut.
Es hat aber voll die beschissene Auflösung dafür, dass es irgendwie 10 Zoll ist.
Ja, das kauft ja auch keiner.
Es müssen Leute gekauft haben, ansonsten wird es jetzt keine neue Version davon geben.
Die bringen jetzt jedes Jahr.
Versuchen sie einfach mal.
Asus will jetzt jedes Jahr ein neues Padphone rausbringen.
Padphone. Kann man nicht mal machen.
Sie müssen aber immer noch so eine lustige Ansprache dazu machen.
Ja, so eine tolle Präsentation.
Ja, genau. Können die da jedes
Padphone.
Da sollen die einfach jedes Jahr so eine Präsentation machen, dann kauft vielleicht irgendwann auch mal jemand.
Nö, es scheinen Leute gekauft zu haben.
Ja, es kann ja gar nicht anders sein, weil ansonsten würden sie, wie gesagt, nicht ein neues machen.
Vielleicht machen sie jetzt ein neues, weil sich das alte nicht verkauft. Man weiß es nicht so.
Nee, das macht keinen Sinn.
Okay. Hast mich überzeugt.
Ja. Warum nicht? Also ich meine, jetzt kannst du es erstmal bei Base, also ehemals E-Plus, kaufen irgendwie. Und ja, vielleicht kommt es dann auch irgendwann mal noch in den normalen Handel. Ach, weißt du, umsonst würde ich das schon nehmen. So ist nicht. So mitnehmen. Na gut. Nein, Quallen.
Quallen.
Was?
Unsterbliche Quallen.
Das finde ich auch. Sind die auch in irgendwelche Zeug getaucht worden?
Die sind, also das nee, die können sich einfach komplett regenerieren.
Das
also
ist so
die,
krass
die eigentlich. Können
Lobster auch.
Ja,
es gibt viele Tiere, die. Aber nee, so vollständig, dass sie quasi komplett sterben, bis auf ein ganz kleines Stück und dann wieder komplett wachsen.
Lobster werden einfach nicht alt. Die werden fruchtbarer wie älter. Sie werden, die sterben nicht an Alter.
Also Hummer, meinst du?
Lobster.
Ja, die Übersetzung ist Hummer.
Lobster.
Ja, stimmt mal. Also ich glaube, die Hummer sterben tatsächlich auch nur durch Krankheit oder durch unnatürlich, also die werden gegessen oder irgendwie sonst wo getötet oder halt durch Krankheit. Aber so
und in der Qualle ist ja nicht mal Gehirn, da sind ja nur so ein paar Zellen gedöns.
No? Genau, und das kann halt quasi bis zur letzten Zelle runterschrumpfen und dann wieder komplett wachsen. Und das finde ich schon ziemlich
abgefahren. Das heißt, das Ding
respawned.
Genau, es respawned.
Muss den Spawn-Kill machen, um das Viech endlich komplett wegzukriegen.
Genau. Nee, du guckst doch durch die Wand. Nein, ich gucke zum Spawn.
Friedrich Nietzsche. Oh Gott. Ja, toll. Eine.
Ich finde das super interessant.
Unsterbliche Qualle.
Du hast bloß keine Ahnung von Physics.
Das ist echt. Nee, das ist
von Science.
Ja, okay, ist Applied Physics.
Das muss man wissen.
Das muss man wissen.
Es ist Science einfach.
Okay.
Biologie durch Wollen.
Ich finde
News, Nachrichten, Neuigkeiten. Würde ich sagen.
Ja, mach mal.
Soll ich? Gestern erst gepickt, heute schon illegal.
Ja, quasi. Wir sind so gut. Wir picken Sachen, bevor sie illegal werden.
Was damals noch völlig in Ordnung
war. Das ist das neue Hipstertum.
Ja, nee, aber das ist wie das Oberlandesgericht Hamburg hat es entschieden. Bedeutet, das wird wahrscheinlich in der nächsten Instanz einfach wieder völlig
diese normal. Scheiß Hamburger. Immer wenn du irgendwas mit dem Internet verboten haben willst, gehst du nach Hamburg.
Ja, ist doch perfekt. Ja,
und das haben die auch gemacht. Retro-Share hatten
wir neulich. Es ist wirklich so.
Drüber geredet.
Retro-Share.
So ein Friend-to-Friend-Sharing-Ding, wo wir neulich noch gepickt haben, was technisch ganz gut ist, so ein bisschen aussieht wie Kotze, haben sie gesagt, ja, also so Sachen weiterleiten ist illegal.
Genau.
Und bedeutet, dann durften nach dem Landgericht Hamburg auch die Telekom und O2 und
es sind alle illegal.
Ja, ja, ist ja wohl klar.
Also Post vorneweg, ja. Wenn du einen Drohbrief schickst, werden die auch direkt mitverknackt.
Ja, finde ich auch richtig.
Die haben alle den Vorteil, dass sie Provider sind und wenn sie Provider sind, dann trifft es nie auf die zu.
Dann bin ich Provider?
Ja, muss ich nur anmelden.
Ja, würde ich mich als Provider anmelden. Und dann kannst du Retro-Share auch machen.
Ja, natürlich.
Also das Besondere ist irgendwie, dass wenn du ein Exit-Node bist, dann kannst du halt dran sein, wenn es dann halt quasi unentschlüsselt irgendwo.
Es gibt halt bei RetroShare keine Exit-Nodes, weil es also.
Ja, also.
Ist ja bei Tor,
du bist ein Provider.
Ja. Sei denn, du bist ein Provider.
Also, wir sollten alle ein bisschen mehr Provider sein. Einfach, weil.
Ja, hier steht aber Act as Exit-Node.
Ja, aber das liegt auch dran, dass das Torrent-Freak ist, weil die haben keine Ahnung, von was wir reden.
Ich glaube schon. Und ich glaube, es macht alles Sinn, wenn man es nicht durchgelesen hätte.
Es gibt keinen Exit-Node bei RetroShare. Also es geht ja Peer-to-Peer von Person nach Person. Bedeutet, die Exit-Nodes sind entweder der die Datei anbietet oder der die Datei requestet. Und das Problem ist, dass du das nicht so wirklich sagen kannst, weil das hier dieses Onion-Routing ist. Bedeutet, das wäre so, wie wenn Tor keine Verbindung zum Internet hätte. Ist alles ein bisschen lame. Aber du kannst natürlich sehen, wer im Netzwerk ist und mit dem du dann quasi als nächstes Kontakt mit der IP aufnimmst.
Das Internet sagt ja auch, die sind Leute sind blöd im Internet.
Ja.
Aber in Tor gibt es Exit Nodes. Richtig. Und da könntest du auch illegal sein, wenn du kein Provider bist.
Genau. Laut Hamburg.
Ja,
laut Hamburg. Außer jemand geht in die Berufung und dann.
Ja, oder
ist nicht illegal, aber.
Ja. Ja. Ist halt blöd.
Wer auf jeden Fall ein Provider ist, ist die Telekom. Und
das heißt, die sollten RetroShare Exit Nodes aufmachen.
Ich glaube, dass sie das nicht machen werden, weil die sind ja auch gegen.
Weil es keine Exit Nodes
gegen Netzneutralität. Die Telekom ist ja auch gegen Netzneutralität, wie auch Vodafone, wo wir gleich zu kommen. Aber jetzt geht es erstmal um IPv6. Mhm. Die Telekom hat nämlich gesagt: Du, IPv6 machen wir schon lang. Wir haben schon die ersten 10.000 Kunden, die das irgendwie so machen.
Wie viele Kunden haben die? Irgendwie über 9.000 auf jeden Fall, oder?
Naja, wenn 10.000 schon IPv6.
Ja, ich meine über 9.000 auch normale Kunden.
Ja. Hm.
Das heißt, es ist nicht so viel dann.
Na, die haben.
Also ja, die haben bestimmt irgendwie, wie viel, 10 Millionen oder so?
Genau. 12
Millionen. 12 Millionen.
Mindestens.
Aber sie haben auch erst im September 2012 angefangen, IPv6-Adressen zu verteilen. Also wenn du dann einen neuen Anschluss bestellt hast, kriegst du seit September 2012 direkt
IPv6. Wie viele neue Anschlüsse gibt es denn? 10.000 dann wahrscheinlich, oder?
Ja, scheinbar so.
Und wie viele haben das denn aktiv benutzt? Das haben die aber nicht gesagt.
Oder? Nee, aber der IPv6-Traffic ist in den letzten Monaten ziemlich stark angestiegen.
Bestimmt auf 1% oder so.
Auf 1%, ja, genau.
Oh, fuck me, ey.
Und das ist also auch ein Grund, dass die Telekom das jetzt so forciert. Finde ich gut.
Die Frage ist halt, wie korreliert es jetzt gerade? Dass die Telekom auf V6 umgestiegen ist oder dass V6 angestiegen ist und dann die Telekom quasi da gejoint ist?
Na, wenn plötzlich 10.000 Kunden, die vorher nicht IPv6 hatten, plötzlich IPv6 haben, und ein Teil des, und IPv6 ja bevorzugt wird. Das heißt, also jede Webseite, die du ansurfst, die IPv6 hat, geht's erstmal über IPv6. Wirst du das schon merken.
Sehr cool. Ich finde ja IPv6 auch cool, muss ich sagen.
Ja.
Geht
ja
schon.
Wir haben vorhin bei Marc mal geguckt, der hat ja auch letztens also die Telekom gewechselt.
Hast du im September
gewechselt?
Zu Bongstar, ja.
Ich bin im Oktober zu Bongstar. Frühestens, wenn nicht sogar November. Ich bin
also
mir nicht
vielleicht
sicher.
Vielleicht hat es dann der Kongstar Reseller, Tochterunternehmen nicht. Da müsste man mal nachfragen. Weil ich finde es auch gar nicht schlecht, dass man dann wirklich jetzt endlich mal nativ, und die Telekom ist ja der größte Anbieter nun mal vom Internet in Deutschland, IPv6 hat.
Oh, aber nur wenn du neu dazukommst, was ja auch ein bisschen blöd ist irgendwie.
Ja, du wechselst hin oder du rufst an. Also für.
Ich glaube nicht, dass es reicht, wenn du da anrufst.
Ich finde es faktisch ganz nett, aber ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, was ich mit den. Ich habe da eine feste IPv6-Nummer. Die,
ja, du könntest deine
Computer. Dieser DNS-Hack funktioniert eigentlich ganz gut bei mir. Von daher.
Das ist ein Hack, deswegen ist nicht gut.
Um diese wechselnde IP zu kommen, hast du halt einen DNS-Provider, der
da. Ja, das Problem ist ja eigentlich, hast du auch bei V6 eine wechselnde Adresse. Weil du die Privacy-Extension aktiviert hast, normalerweise.
Naja.
Und deswegen wirst du niemals.
Ja, nein, doch. Nein, Quatsch. Bis zu deiner Fritzbox oder bis zu deinem Router wird ein Netz geroutet. Was dahinter passiert, ist völlig egal.
Nein, es geht darum, dass du deinen Computer wiederfindest in den Interwebs.
Ja, und er will ja erstmal nur seinen Router wiederfinden.
Ja, okay.
Ja, nee, das vielleicht, aber ich wüsste nicht, was mir IPv6 jetzt so spontan für Vorteile bringt, außer dass es.
Also, er will erstmal seinen
Router. Ja, genau, dann brauchst du keine Privacy Extension, weil dein Router ja quasi.
Und dein Router hat das Netz und da weißt du die eine IP, die der kriegt.
Ja. Was hätte ich denn für Vorteile für Grandiose, wenn ich.
Du kannst in Asien mehr Rechner erreichen.
Wow. Oh ja. Ich glaube, die
hätten immer mal. Ja.
Aber das sind doch bloß dann irgendwie, also es sind dann keine Server, sind irgendwelche Boxen oder irgendwelche von Kunden.
Ja, aber es wird früher oder später kommen. Also ich komme in meinem Meme noch mal zu. Hetzner will ja jetzt auch für IPv6-Adressen, IPv4-Adressen mehr Geld haben. IPv4 geht aus und wir werden nächstes Jahr du wirst einfach keine neuen Server mehr ins Internet kriegen, wenn du nicht genug Geld hast, um die IPv4-Adressen zu kaufen. Das heißt also, es wird nächstes Jahr wahrscheinlich wird es anfangen.
Also ich habe es bis jetzt noch nicht gemerkt, muss ich sagen.
Ja. Noch sind wir nicht.
Aber ich wäre auch nicht dagegen, wenn ich nur V6 hätte und dafür halt mehr, quasi mehr billig. Würde ich billige Computer kaufen.
Weil aber es wird einfach ab nächstem Jahr das Problem geben, dass neue Server nicht mehr ins Internet kommen, weil keine vorhandenen IP, also weil keine genügenden IPv4-Adressen mehr übrig sind. Du wirst also in Deutschland keinen Server mehr hinstellen können und sagen, ich will gerne eine IPv4-Adresse, dann sagen die dir, wir hätten hier IPv6 Milliarden Adressen im Angebot, günstig. Und dann kannst du sagen, ja, nimmst IPv6 oder du kannst es lassen mit deinem Server.
Ich bin sicher, das kann man natten. Auf IPv4. Nee, wir haben dann eine IPv4 auf alle IPv6.
Genau, alle. Ja,
alle.
V-Haus. Das ist, oder du hast, genügend Geld und kaufst dir welche, was eigentlich nicht erlaubt ist, aber darauf wird es hinauslaufen.
Das wäre eigentlich auch lustig, ob sie es dann anfangen, dass sie einfach eine V-Host-basierte Geschichte, wenn du eh nur Domains hosten willst, so webmäßig, dass sie einfach einen IPv4-Rechner haben, auf den alle zeigen und der hat einfach den dicken, fetten Nginx, der dann irgendwie den Reverse-Proxy auf die IPv6-Adressen im Hintergrund macht.
Ja,
ich meine, es ist billig.
Problem gelöst.
All die Probleme gelöst.
Internet funktioniert.
Aber du kannst auch da hinten Problem einfach gelöst V4 haben.
Für so und so viel Rechner, bis der Nginx vorne auch abkackt.
Ach, der Nginx, ja. Der ist so dick. Der ist so dick wie deine Mutter, der
also geht schon. Die Sache ist halt, wenn du sowas machst, dann kannst du auch hinten V4 fahren. Das ist jetzt so, wow.
Ja, du kannst dann kannst V4. Natten.
Ja.
Einfach mal privat.
Ja, das natten. Ist ja nichts anderes.
Total gut. Ja, dann haben wir das Problem gelöst hier.
Ja, wir brauchen gar kein V6. Bam!
Hey, du brauchst auch gar kein Nginx. Du kannst da einfach irgendwie Port-Forwarding machen.
Genau, du kannst es auch mit IP-Tables machen.
Nginx ist schon cool.
Genau, ja, das ist cool auf jeden Fall.
Nginx einfach nur, weil es cool im Kernel.
Natürlich kann man Nginx. Du kannst doch
kannst kompilieren als Kernel-Modul.
Ja, genau, Nginx als Kernel-Modul.
Wir sollen einfach viel mehr Anwendungen als Kernel-Modul kompilieren.
Ich wäre auch dafür. Ich wär dafür.
Der stützt ja auch nicht ab. Redis und Nginx in Kernel. Merchen morgen. Fertig.
Bam. Schick mal.
Ich bin dafür. Solaris hat ja auch einen CIF-Server im Kernel. Das kann man ruhig machen.
Ja, klar. Die haben alles im Kernel.
Alles.
Ja, die haben halt genau den richtigen Weg gewählt, ja? Richtig. Weil im Kernel ist schnell und deswegen haben alles im Kernel.
Richtig. Kontext-Switching, nicht mit uns. Da läuft alles.
Ja, wir haben auch ein TFTP im Kernel. Ja. Scheiß drauf. Wir stehen drauf.
Wobei es gibt
Code ist einfach sicher.
Es gibt einen Webserver im Linux-Kernel. Also so ein, der liefert dann statische Dateien direkt aus dem Kernel raus. Also
es gibt File.
Ich suche den mal. Nee, es gibt tatsächlich einen, der hat einen HTTP-Stack im Linux-Kernel.
Es gab dieses eine Rootkit, was direkt HTTP umgeschrieben hat, was wir letztes Mal drüber geredet haben.
Danach habe ich ja
quasi wie ein Webserver.
Danach habe ich tatsächlich alle meine Server erstmal überprüft, weil ich gedacht habe, das hört sich irgendwie nicht gut an.
Du meinst, wow, scheiß Linux-Viren, jetzt müssen wir aufpassen.
Einfach mehr Server in Kernel ist echt schön.
Alles
was auch noch echt schön ist, ist ja Kim, wie heißt der?
Kim Jong-il?
Kim Jong-un, genau.
Kim.com?
Ja. Auch.
Kim.com, der ist auch gut.
Richtig. Nee, aber Kim Jong-un ist total schön und das hat neulich Nordkorea auch mitbekommen.
Der ist dick!
Ja, aber da gab's nämlich so einen Artikel bei TheOnion.com, wo sie halt gesagt haben, hier Great Leader mit his stylish hair und super Uniform, total sexy, eben so ein Comedy-Artikel von TheOnion. Und Nordkorea hat es jetzt irgendwann mitbekommen und haben dann in ihrem Fashion-TV quasi diesen Artikel rezitiert und gesagt, schau mal, die Amerikaner finden ihn auch so schön und hübsch. Und sie haben aber nicht kapiert, dass das Comedy war. Und sie haben es halt echt hart durchgezogen. Und das ist so die nächste News übrigens. Bei der Associated Press gibt es diese Pressemitteilung, wie die Kacknoobs das einfach mal so richtig schön breit getreten haben. Und sie haben nicht kapiert, dass es Satire ist, aber warum sollten sie auch? Sie sind ja leicht verquert.
Also ich hab gerade nochmal nachgeguckt, dieser Webserver im Linux-Kernel, der heißt Tux.
Ist
maintained von dem Ingo Molnar.
Das ist doch, was hat denn der noch gemacht?
Der macht einiges.
Der hat nämlich eine
Wikipedia-Page.
Hat er nicht dieses komische Patch-Set gehabt?
Kernetrap. Nee, das war.
Der hat den CF.
Completely Fair Scheduler. Der hat den Scheduler gearbeitet. CFS.
CFS, ja.
Und der war nämlich.
Colivas.
Aber CFS
war der Arzt aus Australien.
Ja, genau.
Der andere. Also nicht der Ingo, sondern der andere.
Ja, das war der mit dem CK-Patchset.
Genau. Den sie aber rausgekickt haben. Oder er sich selber rausgekickt hat.
Der Programmierer wird jetzt auch Bitcoin-Miner. Coole Sau.
Ja, das ist ja super. Okay. Ja, aber CFS ist jetzt eh blöd, weil du ja nur noch SSDs hast quasi.
Richtig.
Deswegen willst du immer nur ab.
Natürlich, und das ist auch kein DSL mehr, sondern noch LTE. Ingo, oder? War es Ingo?
Ja.
Ingo, erzähl mal.
Die Yodafone hat angekündigt.
Warum beschneiden die Kunden?
Ja, also warum beschneidet Yoda eigentlich?
Aus religiösen Gründen.
Achso. Ja. Ist Yoda beschnitten?
Kannst du nichts gegen sagen.
Kleidi kaum gewählt.
Bestimmt ist der beschnitten, der ist so klein. Da ist.
Nein, warum? Was hat das eine wieder?
Ingo,
ich will gar keine Erklärung haben.
Okay, also. Vodafone will von DSL irgendwann mal auf LTE umsteigen. Also die haben ja früher Arcor gekauft und es gibt DSL-Kunden bei denen. Und
das ist der Anti-Spaß-Anschluss dann quasi. Wie die Anti-Spaß-Cloud von Cisco.
Ja, ja genau.
Den Anti-Spaß-Anschluss.
Das ist natürlich auf jeden Fall.
Genau.
Anti-Spaß-DSL, Anti-Spaß-LTE.
Das Problem ist, dass wenn du Mobilfunk hast, dir ja die Provider so sagen, ja, also irgendwie,
Ja, Instant Messaging darfst du nicht machen, Peer-to-Peer darfst du nicht machen.
Aber Porn geht.
Nee.
Bestimmt nicht. Das also filtern sie dir bestimmt auch weg.
Oh Gott. Ja, das ist die Anti-Spaß.
Ja, das ist dann ASLT.
ASLT. Passend zu Anti-Spaß-Zwangs-Cloud gibt es den Anti-Spaß-Zwangs-Provider.
Passend zu ASRock ist es dann ASLTE.
Ja.
Sehr gut. Anti-Spaß.
Und deswegen gibt es jetzt von der digitalen Gesellschaft ein wie halbes Netz.de. Und du kannst dir da auch irgendwelche Yodafone-Remixe machen. Kannst irgendwie sagen, hier, was weiß ich, ein Bild, irgendwelche Vodafail draufschreiben und dann.
Wow, das ist ja echt abgefahren.
Ja.
Oh Mann.
Krasse Sache. Wie können die das denn machen einfach?
Ja, Image-Makros, unfassbar.
Halbes Netz, ey.
Ja.
Ah, das sieht so ein bisschen aus wie diese eine von Greenpeace, diese eine Webseite.
Ja, mit der Shell.
Oh, die war aber echt. Shell. Die war echt. Nee, echt
war nicht Shell, war BP.
Genau. Aber ist das
BP?
Also, ich fand, das war echt.
Es gab da auch so eine Kampagne mit Shell.
Ja, das war diese BP Advertisement Department, gab es auch den Twitter-Account.
Oh, das war so gut.
Ich glaube,
das hat so viel Gewinn.
Es war wahrscheinlich beides, aber damals, als die auch ausgelaufen sind hier, also BP, Deepwater Horizon Gedöns, bla, blub.
Macht ja total viel
Sinn. Mhm. Egal.
Genau.
Immer noch mehr Internet als in Syrien. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt...
Gut, das ist halt gerade Bürgerkrieg. Da ist halt irgendwas kaputt.
Aber die haben jetzt... Ja, oder ja.
Sie haben es ausgemacht.
Oder irgendjemand hat es ausgemacht.
Oder die haben den großen Router verbrannt oder...
Oder ist angeschossen worden. Ja. Also auf jeden Fall, Syrien hat kein Internet, aber das ist irgendwie kein Argument, dass man dann seinen treuen Kunden, die demnächst dann irgendwie zwangsumgestellt werden. Ich weiß nicht wann, wo, wieso. Yeah. Aber auf jeden Fall.
Das ist meine Nachricht. Für Yodafone.
Auf jeden Fall. Zeig mal. Verlink's mal.
Felix schreibt die Obszönitäten.
Felix schreibt Obszönitäten ins Internet.
Auf jeden Fall. Syriens 48 IP-Blöcke, die sie hatten, 84, sorry, werden nicht mehr geroutet.
Remix speichert. Sorry, das war nicht korrekt. Willst du mich verarschen?
Vielleicht ist jetzt ganz Syrien einfach ein Darknet. Und die sagen, nee, mit euch machen wir nicht mehr.
Ne, machen wir nicht mehr.
Ja, die haben gesehen, dass es die Zwangscloud gibt, dass Yodafone sie von DSL auf LTE umstellt, dass Retro-Share verboten wird.
Die Spaßcloud nicht
euer, zu vergessen. Euer Internet ist scheiße, wir machen unser eigenes Internet mit Blackjack und Noten.
Das ist viel cooler.
Das finde ich, hört sich richtig an.
Ja,
aber das ist ja hier in Deutschland verboten dann, das geht ja nicht mehr.
Ja, aber die neueste Verschwörungstheorie wäre ja dann quasi, dass Yodafone den Bürgerkrieg ausgelöst hat, damit sie sagen können, wir geben euch immer noch mehr
wir Internet. Wir machen auch irgendwas. Nee,
wir geben mehr Internet als Syrien, so.
Nee, ich glaube, es.
Wir machen auch okay, irgendwas.
Schlechte Verschwörungstheorie.
Nämlich Bürgerkrieg.
Richtig. Oh Gott. Bürgerkrieg?
Nein. Remix Nummer 490 bin ich gerade noch. Das sehr ist ja gut. Voll super.
Wo wir gerade bei Beschneiden waren. Bitcoin. Bitcoin. Das Geld, das du pro Block bekommst, hat sich halbiert. Das nee,
die Bitcoins haben sich halbiert. Die du bekommst.
Bitcoins, die du, meine ich, das Geld pro Block. Also
die ja, Bitcoins die Bitcoins pro Block. Bitcoins nicht das Geld
sind,
ist noch nicht.
Bitcoins sind ja Geld.
Ja, quasi.
Deswegen haben sie auch Coins.
Die Coins.
Die Bitcoins pro Block haben sich halbiert. Das passiert alle 21.000 Blöcke. Die Idee ist so, dass du dann, Bitcoin hat ja irgendwann so ein maximales Limit. Ich keine Ahnung, wie viel sind es dann? 21 Millionen oder so Bitcoins gibt es insgesamt. Und die erreichen es, indem sie einfach für jedes Mal, wenn du so einen Block berechnest, kriegst du normalerweise vom System dir quasi, wird dir eine Gutschrift gegeben. Die letzten paar Monate waren das 50 Bitcoins, jetzt sind es noch 25.
Ja, also das Krasse ist ja,
halbiert sich dann alle 4 Jahre grob.
Das Krasse ist ja einfach die Struktur von Bitcoin. Es ist eigentlich, ist ja nicht so, dass irgendein System dir Bitcoins gibt, sondern dass sich das Netz darauf einigt, dass du Bitcoins gutgeschrieben also bekommst. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil das heißt ja, dass sich das komplette Netz darauf geeinigt hat, dass jetzt anstatt 50 Bitcoins nur 25 gibt. Und das einfach nur, weil alle eine ähnliche Implementierung nutzen von Bitcoin.
Richtig, wenn du die Blockchain forkst und du mehr als 50% hast, dann kannst du tun, was du willst. Aber da kann die Blockchain forkt, weil es da doch recht viel gibt und das eigentlich eine ganz coole Sache ist, gibt es jetzt 25. Und es ist auch interessant, es ist so gedacht, dass es sich dann alle 4 Jahre halbiert. Bedeutet, am Ende bekommst du fürs Bitcoin minen quasi keine Bitcoins mehr. So gegen Null läuft das Ganze. Aber du bekommst halt immer noch Transaktionsgebühren dafür, dass du die Bitcoins zusammenpackst. Und das bedeutet natürlich, dass die Bitcoins auch immer mehr wert werden. Bedeutet, irgendwie balanciert sich das System so schön aus, dass du quasi am Anfang noch mit Minen ganz viel Geld verdienst und später mit Transaktionsgebühren. So wie du heute irgendwie als Bank unendlich viel Geld verwaltest und dafür Geld kriegst und früher hast du halt irgendwie Gold aus dem Berg hauen müssen. Es ist ganz cool. Habe ich, oh, Mobile Max, das hat so weh. Die haben über gerade diese Bitcoin-Geschichte geredet und dafür, dass die Blockchain halt immer größer wird. Und dass man die Blockchain, ja, hier musst du 3 GB runterladen oder sowas in der
Art. Ja, ist ja auch so, oder? Gerade?
Ja, aber im nächsten Bitcoin 0.8, also gerade sind wir bei Version 0.7, 0.8 wird LevelDB verwenden, die von Google basierte. LevelDB hat, glaube ich, eingebaute Snappy-Kompression oder auch kann es auch ein höheres Kompressionslevel nehmen. Das wird also passieren, also dann wird deine Blockchain erstmal komprimiert. Dann haben sie angefangen, Bloom-Filter zu implementieren.
Blumen.
Ich filter Blumen. Wir filtern
Blumen. Genau, und Bitcoin filtert jetzt auch Blumen. Und das ist dann einfach so, bei Bitcoin musst du ja im Grunde nur wissen, ob so eine Transaktion dann auch wirklich da war oder nicht. Und du kannst es dann beliebig scharf machen. Und bedeutet, durch diese Bloom-Filter kannst du dann quasi die ganz alten Transaktionen einfach abdecken. Außer du willst es wirklich exakt ganz 100% genau wissen, seit Anbeginn der Zeit bis jetzt, dann kannst du einfach die komplette Blockchain laden, falls die noch irgendjemand rumliegen hat, wird es dann wahrscheinlich immer noch irgendwo 2, 3 Server geben, die das können. Und ansonsten kannst du einfach so einen Bloom-Filter-Snapshot laden und dann einfach quasi, ja, steig mal irgendwie vor 2 Monaten ein und alles, was davor ist, kann ich mir auf Bedarf genauer runterladen. Und ansonsten benutzen wir den Bloom-Filter, um zu schauen, ob das alles seine Richtigkeit hat. Das war die Sache. Du kannst natürlich auch, aktuell gibt es schon ein paar Client, Electrum zum Beispiel, der Remote-Blockchains verwendet. Bedeutet, deine Wallets und deine ganzen Keys sind bei dir auf dem Rechner. Ja. Und die Blockchain, da fragt einfach irgendein Server, auf dem die rumliegt. So im Normalfall dann irgendeinen vertrauenswürdigen Server, so wie du, keine Ahnung, einen CCC-Jabber-Server hast, kannst du dann eventuell auch einen CCC-Bitcoin-Server haben, der einfach dann die Blockchain verwaltet. Und das Ganze ist ja auch irgendwie alles über Krypto nachsehbar. Du kannst dann immer deine eigenen Signaturen überprüfen, pipapo. Auf jeden Fall hat das ein bisschen weh, weil sie es irgendwie nicht so richtig behandelt haben und einfach gesagt haben, ja, aber Festplatten werden ja auch immer billiger. Und das ist halt, stimmt schon, aber andererseits.
Also es ist halt ein anderes Problem einfach.
Du musst die Blockchain nicht komplett runterladen.
Ja, aktuell schon.
Nee, du nimmst einfach Electrum oder du nimmst, wie heißt der andere, Multibit.
Dafür müsstest du wissen, dass es sowas gibt.
Das stimmt. Aber es gibt also 3 Clients, die anständig funktionieren, wo du nicht die komplette Blockchain laden musst und so fürs Endbenutzer ist das dann normal.
Und die komplette Blockchain laden dauert halt schon scheiße lang.
Ja, aber größtenteils ist das IO-Bound erstaunlicherweise. Hm? Das ist gar nicht die Netzwerkbelastung, sondern das ist dein IO. Wenn du die Blockchain in den RAM-Disk lädst, dann flutscht die nur so runter. Und gerade mit LevelDB wird es halt wesentlich besser.
Das, also aktuell ist es halt echt, das lädt dann irgendwie super unendlich.
Richtig, aber das ist auch nur, weil das auf, also die Datenstrukturen, die sie speichern, einfach echt nicht optimiert ist. Bedeutet, LevelDB Version 0.8 gibt schon die ersten, also ist schon quasi committed alles. Die testen jetzt halt noch hart. Macht alles besser. Wird total gut.
Härter testen.
Stinkfeind.
Stinkfeind.
Ja, das
jetzt
ist
noch was zu Bitcoin.
Nö, sagen? Nö, das passt eigentlich. Wenn jemand fragt,
das klingt irgendwie
wie
Stinkefinger.
Oder nee, so. Stinkfeind habe ich mir heute angeschaut. Ist eine ganz lustige Idee. Ich weiß nicht, es ist so eine Mischung zwischen Pick und News, aber da sie jetzt gerade im Funding sind und noch 50 Tage left haben, ist quasi News auch. Das ist so ein kleiner Nupsi, der sieht aus wie so kleine Filzdinger, die du unter Stühle machen kannst, damit sie besser rutschen. So von der Größe her, so groß wie irgendwie
so 10 Cent, Geldstück,
5 Cent, so. Keine Ahnung. Und da ist Bluetooth 4.0 drin, so Low-Energy Bluetooth mit einer Batterie, die das Ding ein Jahr versorgt. Das kannst du auf Dinge machen und kannst dann quasi mit deinem iPhone oder vielleicht auch Android, wer weiß, kannst du quasi feststellen, wo das Ding ist, wenn du es verloren hast. Irgendwie, du machst das auf die Fernbedienung von Fernseher, wenn du irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hingelegt kannst hast.
Kannst es an die Katze
fucking First World.
Oder du machst es, an die Katze, kannst du draufdrücken, dann blinkt der und piept. Mhm. Du kannst auch das irgendwie deinem Kind in den Rucksack packen und wenn es dann irgendwie, oder
keine Ahnung, blinkt und piept.
Oder an Gürtel hängen, dann kannst du sagen, wenn das Kind wegrennt auf einmal, wenn du musst ja nicht die ganze Zeit dem kleinen halslosen Teppich gerade beim Spielen zusehen, wenn das Kind zu weit wegrennt, piept dein Handy einfach und sagt, dein Kind ist irgendwie gerade außer Reichweite, schau doch mal, was da passiert ist. Und
das brauche ich.
Was cool ist, am Anfang habe ich auch gedacht, wofür brauchst du denn den Scheiß? Dann haben sie das nächste war in Koffer. Wenn du am Flughafen irgendwie blöd rumstehst und eine Viertelstunde auf deine fucking Koffer wartest, bis die da im Kreis rotieren, kleb doch einfach dein Bluetooth-Nupsi da rein und setz dich irgendwo hin und lass dein Handy piepen, wenn es eine Reichweite ist. Es hat eine Reichweite von so 30 Metern, grob.
Kannst du also.
Du setzt dich irgendwo.
30 Meter, aber direkt.
Nee, so ist ja 2,4 GHz, das geht ja recht gut durch Dinge durch.
Ja, klar, richtig, recht gut wie alles Wireless-Scheiß, was mir einfach mal vor der Krepel ist.
Ja, aber mit der Strahlung kriegen sie es schon hin.
Ja, aber ich meine, wenn die so klein sind, dann strahlen die auch nicht so hart.
Ja, aber sie haben es
Ja, die fucking Lügner, ich sag's dir.
Sie haben ein Radar auf dem iPhone, was ganz interessant ist. Also bitte, selbst wenn du nicht weißt, wo das ist und auch nicht irgendwie
kannst piepsen lassen willst, gucken.
Kannst du einfach schauen und die können es über die Verbindungsstärke. Also du läufst dann einfach rum, bis es dann irgendwie näher ist und dann weißt du, ja, entweder es geht weiter weg oder näher hin gerade von dem Empfang her.
Also ich glaube, ist ein Scheiß, weil Bluetooth ist eh blöd.
Bluetooth 4.0 ist gut, alles andere war bisher scheiße. Bluetooth 4.0 hat dieses Pairing nicht mehr. Ich habe zwei Bluetooth 4.0-Dinger, so einen Brustgurt zum Laufen gehen, den habe ich seit einem Jahr. Ich habe die Batterie nie wechseln müssen. Da ist so eine kleine Knopfzellenbatterie drin. Ich muss nichts anmachen irgendwie an dem Ding. Das ist einfach an und das geht dann total gut. Also Bluetooth 4 bin ich großer Fan davon. Die Dinger sind auch Bluetooth 4 und brauchen deswegen auch irgendwie ungefähr gar keine Energie. Und können aber auch aktiv strahlen, im Gegensatz zu so NFC-Zeug, was du irgendwie anpiepen musst. Auf jeden Fall Stick and Find. Kostet $35 Early Bird für zwei von denen.
Also, dafür, dass es irgendwie ein Stück Plaste ist, ist es halt schon irgendwie ganz
schön. Ja, ein Stück Plaste mit Bluetooth.
Ja, ein Stück Plaste mit ein ganz bisschen Bluetooth
drin. Ja, noch ein Piepser und ein Licht und alles. Und müssen es halt manufacturen. Also es ist nicht direkt super billig, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Gerade für einen Koffer ist es schon eigentlich eine nette Sache.
Wichtig ist, solche Funding-Portale, es ist nichts zum Kaufen, sondern du fundest Leute dafür, dass sie vielleicht coole Sachen machen oder auch nicht.
Ja, wobei das ist jetzt auch kein so Krepeltyp in der Garage, das ist echt eine Firma, die das Ganze professionell seit irgendwie einem Jahrzehnt macht. So, also kleine Bluetooth-basierte Nupsis. Bedeutet, die haben das schon, die sagen halt nur, ja, wenn wir die Dinger herstellen müssen, müssen wir halt eine gewisse Palette haben. Also das Ding ist fertig, auch designt und so. Und was du damit machst, ist eben, du ermöglichst ihnen durch dein Interesse, die erste Produktion in China anzuwerfen und dann eben, also da sagen sie irgendwie $70,000 ist ihr Goal. Da sagen sie dann, ja, das hätten wir gerne und wir müssen halt für $70,000 Sachen ordern, dass die das überhaupt machen.
Ja.
Bedeutet, da ist also die Chance, dass
das was auch besonders ist, das ist nicht bei Kickstarter, sondern bei Indiegogo, weil ja Kickstarter ihre Bedingungen irgendwie umgestellt haben, dass du da nicht mehr das als Einkaufsportal nutzt, wie die hier zum Beispiel, sondern dass du dann sagst, okay, du kannst irgendwie eins, du bekommst dann eins halt als, weil du die unterstützt und nicht so, okay, du kaufst jetzt ein. Würde ich nur mal gesagt haben.
Also wie gesagt, die sagen auch, das Hardware und Software sind final schon, das Zeug ist alles fertig und funktioniert und App-Development ist das Einzige, was noch in Beta ist gerade.
Ja,
das
sieht auch echt hässlich aus, muss man sagen.
Ja, das kann man schon sagen.
Die Virtual Leash.
Auf jeden Fall ist Virtual Leash ist ganz lustig. Kannst du dir auch einen Geldbeutel tun und dann piepst eben, wenn jemand einen Geldbeutel klaut. Und
ja, dann ist zu spät. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, nee, du hast ja noch das Radar und kannst ja hinterher rennen.
So. Genau.
Einfach jeden verprügeln, der auf deinem Pfad liegt.
Das ist eine scheiße Idee.
Ja, genau, irgendwie auf einem vollen Platz, wenn du gerade im Urlaub bist, durch die Gegend rennen.
Das ist dann so wie Ghostbusters. Das ist
ja, genau, wenn du die Strahlen kreuzt, dann geht die Welt unter.
Einfach nicht die Strahlen kreuzen. Einfach nicht die Strahlen kreuzen.
Also ich weiß nicht.
Sieht interessant aus.
Ja gut, ich meine, wenn du es hast, dann kannst du mal drüber reden. Oder hast
du's? Kauf's mir nicht, aber ich fand es interessant, deswegen habe ich es erwähnt.
Nee, okay, gut.
Okay, ja, ich war gerade bei meinem letzten Kickstarter-Projekt. Backdoor in Piwik.
Ja.
Ja, du hast auch geupdatet.
Ich habe geupdatet, ja. Allerdings habe ich jetzt gelesen, dass das nur in dem Installer von der aktuellen Version
und auch noch nicht so lange war,
drin war und ich habe einfach schon seit Monaten nicht mehr upgedatet. Ja.
Ich war auch noch auf 1.8 irgendwas.
Ja, ja. Und ich habe jetzt auch auf 1.2
und dann schnell geupdatet, nachdem es kaputt gegangen ist.
Ja, Sicherheit durch Ignoranz.
Endlich. Genau, Sicherheit durch Ignoranz. Nee,
das ist abgestanden. Ganz wichtig.
Abgehangen.
Abgehangene Technologie.
Abgestanden.
Abgestanden ist, glaube ich, schlecht. Abgehangen ist, glaube ich, okay.
Ja, ja, genau. Das war ja wieder das Ding.
Ausgeblutet.
Das war ja das mit Cheese FS.
Ja. Ja. Macht alles nur Sinn.
Also, wenn ihr eine Piwik-Installation habt, das ist so ein Google Analytics zum selber hosten.
Ja.
Das ist nicht Google Analytics einfach.
Nein.
Ja. Das ist nicht Google Analytics.
Ja. Habe ich ja gesagt.
Ja. Das ist auch der Name quasi schon.
Zum selber toasten.
Das
genau.
Heißt ja Piwik.
Mal was anderes, wo wir gerade bei Piwik sind, ich hijack jetzt einfach mal das Thema, um den Ingo zu nerven.
Nein.
Verboten.
Hast du schon mal Piwik benutzt, um Web-Server-Logs auszuwerten? Weil der kann das ja der mit der Version 1.9. Ich habe das noch nicht
ausprobiert.
Oder 1.8 schon? Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber...
Nee, habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich schon lange drüber nachgedacht, das mal zu tun, aber...
Ja, ich benutze momentan dieses unsägliche AW-Stats und das ist halt...
Ja, kenne ich.
Schon ein bisschen abgestunken. Ist schon gut abgehangen, aber mittlerweile fängt es an zu müffeln.
Ja. Habe ich genau dasselbe Problem. Also ich benutze auch AW-Stats immer noch dafür und habe gedacht, müsste man mal eigentlich tun und... bis zu diesem Gedanken bin ich gekommen und weiter noch nicht. Aber falls es ein Hörer schon probiert hat, kann er uns ja mal das irgendwie in die Kommentare schreiben. Ich fand das Feature, dass sie das eingebaut haben, echt gut. Und hab auch schon gedacht, müssten wir mal machen.
Müsste man mal machen.
Ja. Müsste man mal machen.
TM, genau. Ja, aber ich kann da jetzt keine Erfahrungen zu sagen.
Okay.
Aber vielleicht hat die ja irgendjemand. Gut. Aber wenn ihr Happy Week habt und in letzter Zeit installiert habt, dann updatet doch mal. Auch wenn ihr eine ganz alte Version habt, ist das ein guter Zeitpunkt, wie Flydie und ich einfach mal zu updaten.
Auf jeden Fall. Updaten.
Updaten.
Für mehr Gewinn.
Updaten.
Aber nicht immer gleich updaten, wenn es rauskommt, sondern immer ein bisschen warten.
Genau, weil beim gleich updaten könnten ja Backdoors drin sein. Genau. Deshalb erst noch ein bisschen warten, bis jemand schreit, Backdoor.
Genau.
Und dann warten. Nicht
Backdoor to the future.
Backdoor to the future und dann warten.
Und dann nicht updaten.
Ganz wichtig. Genau, dann nicht updaten, sondern warten. Warten, bis der Fix draußen ist und dann update.
Ja, Fix für die Backdoor.
Fix für die Backdoor. Auf jeden Fall. Was ist denn da los? Ich habe es gerade unsere Stats angeguckt. Im letzten Monat sind unsere Downloadzahlen eingebrochen, so ein bisschen.
Ja, passiert.
30 Gigabyte weniger als sonst.
Dafür haben wir gute Dings.
Ja, dafür haben wir mittlerweile gute iTunes-Bewertungen.
Ja, wahrscheinlich, die sind alle zu BitTorrent abgewandert.
Ah ja, richtig.
Ja, klar. Ja, das kann natürlich sein.
Auf jeden Fall. Alles andere wäre reine Spekulation.
Apple feuert Apple Maps Manager.
Das hat ganz schön lange gedauert irgendwie.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, das heißt aber nicht, dass es besser wird.
Nee, es ist immer noch genauso scheiße, aber einer muss jetzt wenigstens.
Es ist schon besser geworden.
Ja,
also nicht ganz
stimmt,
so kacke wie
stimmt,
früher.
Stimmt, Berlin ist jetzt tatsächlich Berlin und nicht mehr schön Eiche bei Berlin.
Tja, das ist ja praktisch. Das haben wir ja immer gebraucht.
Ja, wobei ich muss sagen, ich bin bis jetzt erst einmal hart enttäuscht worden, aber da auch richtig, weil da wollte ich in Berlin dieses Festival of Lights angucken.
Ja, das
hast du. Wer will denn dahin, bitte
schön? Also ich war in Berlin und hab's einfach so gesehen, weil sie ja einige, also alles angeleuchtet haben.
Irgendwie. Ja, ich wollte da als es beim Bahnhof Zoo war.
Mhm. Du wolltest zum Zoo.
Ich war im Alex.
Ja, nee, und da habe ich einfach diese Adresse gesucht, wo das sein sollte. Und da war halt irgendwie der Weg gerade zugebaut und Apple Maps wollte mich unbedingt durch diesen Weg routen, weil da war halt eine Baustelle und ich konnte nicht durch und dann waren wir halt aufgeschmissen und sind heimgegangen.
Einfach mal Maps.
Was? Nur weil ich nicht durch diese Straße konnte.
Nee, das war auch spät und das war auch spät.
Wir sind dann dreimal gegen die Baustelle gelaufen.
Fucking Apple Maps. Why are you betraying me?
Nee, ganz so retarded war es nicht. Es war einfach auch spätabends und wir waren eh schon ein bisschen genervt, weil wir.
Betrunken meinst du?
Ja, nee, wir hatten dann einfach keine Lust mehr, jetzt weiterhin noch einen Weg zu suchen und da hat sich dann angeboten.
Habt ihr quasi verloren.
Ja, wir haben verloren. Ja, gegen Apple Maps. Ja. Nee, ansonsten, das hat in London erstaunlicherweise meistens ganz gut funktioniert und in Berlin eigentlich
das
auch.
Das war auch erst neulich. Also sie haben jetzt auch
die haben jetzt alles nachgekauft.
Nee, sie haben neulich TomTom gebettelt, dass sie doch die POIs ein bisschen sauber machen und verbessern sollen. Und du kannst jetzt auch, also es ist echt viel besser geworden. Es kann immer noch kein Nahverkehr. Das ist ein bisschen nervig. Da leiten sie es dann halt weiter an andere.
Google konnte das.
Richtig, aber Google
Turn
will ja
by Turn Navigation.
Das klappt super. Also ich bin mal mit dem haben Ding nach München gefahren. Ja, klar. Und das ist echt super funktioniert, so im Lockscreen und im Hintergrund echt alles gut. Und es am Anfang gab es so Sachen wie, mein Test ist nämlich, suche mal nach Boston Logan, ist der Airport bei denen. Und am Anfang hat er irgendwie so mäßig schlechtes Zeug gefunden. Jetzt findet er es wunderbar. Also die haben serverseitig schon recht viel verbessert. Ist natürlich, mir wäre Apple Maps immer noch lieber, Google Maps immer noch lieber. Allein schon wegen den Nahverkehrsgeschichten. Aber ich komme auch so mit klar. Und anscheinend bereitet Google ja seine iOS-App vor.
Ja. Was ja
ist. Wir rüsten zufolge.
Ist auf jeden Fall gut. Und in Nokia, es gibt jetzt auch eine Nokia-App.
Gott, sieht die Scheiße
Here
aus.
Hier Maps
sieht auch aus wie Kotze. Echt.
Aber die Daten dahinter sind gar nicht schlecht. Die hatten nochmal irgendwann Navitech oder sowas gekauft.
Ja, aber in Stuttgart haben sie keine Busse.
Navtech?
Sie haben die S-Bahn, aber
die
keine
S-Bahn
Busse.
Haben sie ja. Die
das
S-Bahn.
Aber schon mal.
Fucking who.
Ja, aber immerhin, das ist mehr als Apple hat.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, sie haben tatsächlich die Linien auch in der Farbe, wie sie auf dem Stadtplan sind. Das fand ich gut. Also ich habe in Berlin geguckt und die S9 und so, die haben wirklich alle die Farben. Auch in Stuttgart sind die Farben richtig. Ja, und da war ich schon mal beeindruckt. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich würde sagen, hier
Map. Es ist aber auch leider nur ein HTML5 Webview, das Ganze. Also es gibt einige Sachen, die so mäßig gut sind. Also ich habe es mit drauf gemacht, habe es ein bisschen mit rumgespielt, es ging so halbwegs, dann bin ich wieder gelöscht, weil ich es irgendwie Ich komme mit dem anderen auch irgendwie klar. So.
Ja, ich find's gut, wenn man mal wenigstens, wenn es in der einen App dann nicht klappt, dann kann man wenigstens noch mal eine zweite aufmachen.
Mehr Apps.
Und gucken, ob es nicht da wirklich funktioniert.
Dann wird's besser auf jeden Fall. Apropos auf jeden Fall, Google. Es gibt hier einen Artikel von The Register, warum die Google-Resultate doch relativ gut sind, im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen, wie zum Beispiel Bing. Und das liegt wohl zum
Ghost Bing. Sorry, you've got the machine that goes Bing.
Bing.
Sehr gut.
Das liegt wohl zum Großteil auch daran, dass sie nicht nur irgendwelche Algorithmen haben, die das Richtige machen, sondern auch Menschen. Sie hatten ja irgendwie für ihren, was war das für 1. April oder sowas, hatten sie ja mal die Pigeons, die davor sitzen und dann die Google-Resultate ausspucken und anstatt Pigeons haben sie halt einfach Menschen zu sitzen, beziehungsweise eingekauft von irgendwelchen so Outsourcing-Kram, die dann sagen, Spam, kein Spam, bla bla. Ja. Und das finde ich echt interessant, weil also zu sehen, dass das, eigentlich sagt man immer, oh, die haben voll die tollen irgendwie Algorithmen und shit, und das, eigentlich sind es die Menschen.
Ich glaube, da wärst du auch wahnsinnig, wenn du sowas beruflich
machst. Ja, gerade wenn du so Machine Learning-Zeug machst, dann hilft es natürlich, wenn du Trainingsdatensets hast, wo Leute das irgendwie kapiert haben.
Genau. Und aber dann, wenn du kannst auch irgendwie halt bei diesem Outsourcing-Vorteil kannst du auch einfach mal dich bewerben, kannst dann auch Rater werden.
Total gut.
Und dann kannst du halt auch wieder den Abschaum des Internets sehen.
Rater's
gonna rate.
Das ist so wie diese komische FBI-Karte, der immer 4chan lesen musste, oder was?
Ja, genau. Der immer 4chan lesen.
No, den ganzen Sommer Fortune gelesen.
Ja, genau so. Und das halt nur für Google-Resultate. Und das ist halt schon echt cool. Interessant.
Was ist PressureNet?
Das PressureNet, das fand ich auch eine coole Sache. So neue Smartphones haben so nicht nur irgendwie so Bewegungssensor, so hoch, runter. Sondern die haben Drucksensoren. Und zwar nicht Druck, wenn du raufdrückst, sondern Druck im Sinne von Luftdruck. Und hier gibt es jetzt ein Projekt, das nennt sich PressureNet, die sind irgendwie Version 2.1, das hat nichts mit .NET zu tun, auch wenn es so aussieht. Das läuft auf Android, ich weiß nicht, ob es auf den Apple-Dingsies auch läuft. Jedenfalls, die bauen quasi aus ganz vielen Sensoren, aus deinem Smartphone mit, bauen die dann so Pressure-Maps und daraus kannst du dann sehen, wie sich das Wetter quasi verhalten wird in deiner nahen Umgebung.
Cool.
Und das ist eine echt coole Sache.
Ja, du hast dann halt Luftdruckdaten crowdsourced, das ist schon cool
eigentlich. Das ist auch eigentlich ein cooler Ansatz.
Ja. Klingt gut. Ich habe was verlinkt, ein Video, wo Vanilla Ice über Under Pressure redet, weil
das gerade... Mach das einfach mal.
Ja, das ist ja dieses Ice Baby, ja, dieses und das ist ja auch von Under Pressure, dieser Loop, und er erklärt dann, warum er es nicht geklaut hat, sondern dass es ein bisschen anders ist. Zum Thema Under Pressure, ich wollte es nur mal verlinkt haben. Vanilla Ice.
Sehr gut. Aber, Ice Baby. PressureNet, echt eine coole Sache, wenn man halt wirklich so Sensoren, ich meine, dein Telefon hat unendlich viele Sensoren, für allen möglichen Shit drin. Und wenn man das crowdsourcen kann und dann irgendwie super viel Magic, Big Data, was auch immer, den neuesten heißen Scheiß machen kann, das ist schon awesome.
Ich hoffe, dass es irgendwann Google Street Smell gibt, wo dein Handy so einen Geruchssensor hat und du dann live riechen kannst,
wie ob es dann scheiße riecht.
Ja, genau, du kannst dann irgendwie ein Google, wie heißt denn das Ding?
Google Street View.
Genau, Google Street View kannst du rumlaufen und dann einfach mal dein Telefon.
Google Street Smell in dein Telefon ist es dann, dann kannst du irgendwie sagen, wie riecht's denn hier in Paris? Oh, schlecht.
Und da fahre ich heute nicht hin.
Da will ich da nicht hin. Nee. Und apropos Sensoren, ich weiß gar nicht, wer das machen will, irgendwie das Government will.
Fucking Government.
Das Worldwide Government.
Das erzählt es den Leuten doch nicht.
The City of Calgary.
Calgary
will Bluetooth verwenden, um damit Congestion, also wie heißt es?
Verstopfung.
Verstopfung. Ja, doch, das ist so. Auch Straßenverstopfung, sowas.
Ach so, Straßen, okay.
Nicht, also das funktioniert noch nicht mit Bluetooth.
Aber das
können wir mit diesen Coins machen,
ja,
oder?
Ja, diese kleinen Sticket-Dinger.
Der kann sagen, wie weit es noch ist. Oh.
Genau, du musst jetzt einfach nur so ein 20 Cent großes Dingsi schlucken und wenn es wieder draußen ist, dann weißt du hast keine Verstopfung.
Ja, dann macht's Lichter und piept, wenn es rauskommt.
Genau, dann piept's und dann hast du irgendwie dein Invisible Leash wieder angelegt.
Genau, dann kannst du ein bisschen Party machen.
Ja. Blöd ist halt, ja.
Dumm, geschmacklos und unlustig.
Ja, wir machen unserem Motto alle Ehre.
Wunderbar. S3 wird billiger.
Juhu. Ja, total gut. Amazon zieht's durch.
Oh, aber schön, dass wir das einfach übersprungen haben. Ja, egal, wir machen einfach weiter. Das ist okay. Kein Problem, Vanille-Eis ist wichtiger, als irgendwie, dass du Bluetooth...
Ja, nee, das ist auch blöd, weil das machen sie ja schon mit GSM und das funktioniert auch und das machen irgendwie alle.
Echt?
Ja. Die kaufen ja, das eben von O2 und Vodafone und sowas.
Ja, die kaufen das einfach ein.
GSM ist also recht nahe dran.
Aber Bluetooth kannst du halt einfach benutzen, weil es da ist. Und zwar ohne, dass du es einkaufen musst.
Du kannst auch einfach die Handydaten auswerten von den Leuten.
Ja, aber das genau musst du kaufen.
100 Meter. Ja, nicht wenn du O2 bist, dann gehören die dir
schon. Ja, natürlich nicht, wenn du. Aber das hat ja nicht, O2 hat ja nichts mit Bluetooth zu tun.
Ja, aber dann bist du einfach die Stadt anhören. Und dann sagst du ihr, also entweder ihr gibt uns jetzt die Daten und wir reißen alle fucking Türme von euch ab. Weil es ist unsere Stadt.
Our town.
Richtig. S3, total gut. Gerade ist ja AWS Invent, wie heißt's?
Reinvent. Re-Doppelpunkt-Invent.
Genau, das ist also diese Amazon-Konferenz, wo sie irgendwie Sachen sagen. Ja, sind das auch ein paar von meinen Kollegen, wo die einfach, da mache ich auch direkt das Bild rein, wie der einfach den Stash rockt. Zweite Link.
Die Movember-Bilder, die sind schon ziemlich gut.
Stash it, alles in Großbuchstaben, bam. So. Genau, auf jeden Fall hat Amazon angekündigt, dass sie ihre S3-Kosten reduzieren. Und zwar das durch die Bank weg. So bis zum ersten Terabyte pro Monat wird es 24% billiger und dann bis zu 27% so.
Bei 500 Terabyte. Und genau. Bei 49
Terabyte. Ja, bei 500 Terabyte sind es 27,8, bei 49 Terabyte 7. Also für den normalen Menschen
20% billiger. Man könnte sich jetzt echt überlegen, auch alles in die Cloud zu packen.
Richtig. Nein, kann man noch nicht.
Weil die Ökobilanz ist schlecht.
Da kommen wir später zu.
Genau. Richtig,
da
kommen wir später dazu. Okay, und
das können wir gleich danach machen.
Genau, ich will jetzt nicht dein Thema auch wieder überspringen.
Surprise, surprise. Google hat dann auch gesagt, ja, billiger machen wir auch, 20% alles.
Was, billiger? Ja, wir auch.
Richtig.
Billig sind wir dabei.
Google,
wir sind
auch, dieses kaufen Google auch. On Cloud Storage, das aber irgendwie auch keiner nutzt, weil...
Gibt's das überhaupt? Was ist das?
Das ist wie S3 nur von Google.
Nur nicht S3?
Ja.
Ah, okay. S3
ist ganz interessant, dass Google hat auch was Neues eingeführt, nämlich den Durable Reduced Availability Storage.
Gesundheit.
Es gibt ja bei Amazon gibt es ja den normalen Storage und es gibt den Reduced Redundancy Storage. Bedeutet, da sagen sie halt, ja,
das
da
geht es... Das ist dieses Glasier.
Nee, das ist was anderes. Das ist dazwischen. Also es gibt das normale S3, das ist so irgendwie neunfach repliziert, unendlich supersicher, sofort zugreifbar. Und dann gibt's noch bei Amazon Reduced Redundancy Storage, was dann weniger oft repliziert ist. Das ist dann halt nur viermal repliziert. Und du hast irgendwie 99,99% Sicherheit, dass deine Dinger nicht abhauen. Oder für so Sachen wie Backup ist das eigentlich cool, weil selbst wenn eins von den Teilen wegfliegt, Amazon gibt dir da Bescheid über die API und sagt, der Block hat dir gehört, wir haben den nicht mehr, du hast nur
Reduced. Du hast verloren.
Ja, du hast Reduced Redundancy, der ist weg. Aber gerade für so Sachen wie Arc, also dieses Backup-Programm, die schauen halt einmal pro Woche nach und schauen, ist irgendwas verloren gegangen? Und dann sagt er, ja, Block 23.000 und sagt Arc, oh ja, das sind die zwei Dateien, lade ich sie halt wieder neu hoch. Also wenn es ein echtes Backup ist von Zeug, das du aktuell noch drauf hast, dann kannst du den Reduced Redundancy.
Außer du brauchst das Backup und dann fehlt dir was, das ist natürlich
blöd. Das wäre natürlich blöd, aber da hast du echt Pech gehabt.
Sagt ja. Einfach, ist halt so.
Genau, und dann gibt, dann nimm halt nicht Reduced Redundancy. Und dann gibt's natürlich noch Glacier, was dann super sicher ist, aber brauchst halt vier Stunden, bis du die Daten irgendwie überhaupt sehen kannst, was drin ist.
Ja, und dann hast du
wenn
nur,
du sie rausholen willst, also alle rausholen willst auf einmal.
Genau. 0,14% pro Tag, was du von deinen
irgendwie 5% pro Monat oder sowas war das
doch. Ja, sowas.
Ja, oder also du zahlst nochmal extra.
Ja, genau. Kannst auch, wenn du willst. Aber ja. Also das passt.
Also schon. Glacier muss man sich auf jeden Fall anschauen, ob es
vereinfacht. Das war jetzt Reduced Redundancy. Was Google macht, ist Reduced Availability. Bedeutet, die sagen, nee, das Ding ist immer noch super repliziert, aber im Gegensatz zu S3 replizieren wir das nicht über irgendwie Asien, Europa, Amerika, Nord, Süd, alles, sondern wir replizieren das halt lokal. Bedeutet, wenn du so Sachen machst, wie zum Beispiel Assets von Webseiten speichern. Viele laden ihre Bilder auf S3 hoch. Bedeutet, Benutzer, die irgendwo in Asien sind, kriegen die irgendwie mit 50 Millisekunden Latenz, Benutzer in den USA und Benutzer in Europa alle gleiche Latenz. Das ist ziemlich cool. Was Google halt mit diesem Reduced Availability macht, ist, dass sie einfach sagen, ja, es ist jetzt nicht so geeignet, um so Webseiten-Sachen auszuliefern als CDN, aber es ist billiger, weil wir es nicht irgendwie geo verteilen müssen, aber dafür hast du es halt auch nur an einem Ort, dafür genauso sicher wie unser normaler Storage. Bedeutet für Backups total coole Sache, weil da greifst du A nie drauf zu und B, bist es nur du selber. Und dann kannst du diesen Reduced Durability, oder Durable Reduced Availability Storage, DRA, benutzen. Und das gibt's dann auch. Google macht das Ganze irgendwie, es ist, glaube ich, noch in irgendeinem Developer-Beta, da kannst du dich irgendwie bewerben und hoffen, dass du reinkommst. Bei S3 sind die ganzen Streichungen, Kostenstreichungen, wann war es denn? Ich glaube irgendwie Ende des Jahres oder sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall, alles wird billiger. Cool. Hätte ich nicht von Crashplan irgendwie ein Jahr umsonst bekommen, würde ich jetzt auf Arc wechseln und das Ganze nach S3 pumpen.
Das habe ich vor, demnächst mal zu tun. Jetzt geht mein File-Server mal wieder, aber ich hätte doch gern so viel wichtige Sachen, doch gern noch ein Offsite-Backup. Auch lustig, weil es gerade thematisch gepasst hat und noch nicht in der Liste war, habt ihr mitbekommen, man kann jetzt 10 GB Anhänge per Gmail verschicken.
Ja, 10 GB.
Kein Anhang.
Also kein Anhang, sondern Link. Man kann halt sagen, okay, ich möchte, also man kann das halt mit Google Drive integrieren und kann sagen, okay, ich packe den
Scheiß. Obwohl du sonst keinen Google Drive großen Account hast, oder?
Vermutlich.
Ist ja der Google Account.
Also, das ist ja alles auf dem gleichen Account. Ja,
genau, hast du Google Drive 10 GB automatisch oder was?
Ja,
ohne
was
zu zahlen.
Mal gucken, wie viele Google Drive hast.
Kann sein.
Aber du kannst es ja auch einfach, also die sagen, du kannst es machen für Google Drive, also ist es ja gut genug. Mhm. Das heißt, du kannst auch kaufen, dann kannst du machen.
Nee, Google Drive war eh recht günstig. Obwohl, nee, Google
die Storage war ganz normal. Egal. Ja. Egal, ihr sollt auf jeden Fall nicht in die Cloud gehen, weil NAS zu Hause ist viel besser.
Viel billiger.
Viel billiger und viel umweltfreundlicher.
Umweltfreundlicher. Hat und wir denken ja hier so oft an die Umwelt, haben wir heute vorhin total, schon gemacht.
Den ganzen Tag denke
ich an die Umwelt. Und deswegen finde ich es gut, auch ein NAS zu Hause zu haben.
Weil zusätzlich.
Ja, klar. Cloud.
Genau.
Weil, ich backup also ich glaub, auf
du hast das
NAS.
Prinzip nicht verstanden. Nee,
aber guck mal, dann kann ich doch meine Ökobilanz wieder ausgleichen, oder?
Das ist wieder sowas, da würde ich einfach nur gerne so eine Socke mit Kleingeld füllen, die Leute verprügeln, die so Studien machen.
Wieso?
Die sagen jetzt halt, ja, im Online-Speicher hast du 55 Kilo CO2 und zu Hause hast du irgendwie nur 150 Gramm CO2.
Ist doch gut.
Ja, aber das ist dann eben so, hast du zu Hause ein neunfach redundantes geoverteiltes NAS?
Ein bisschen?
Nein. Ich denke fucking nein.
Ja, vielleicht brauchst du es ja auch nicht, darum geht's ja.
Ja, dann hast du aber, die vergleichen halt Äpfel mit Birnen und die sagen dann, ja, also eine Kuh zu ernähren kostet viel mehr als ein Hamster.
Ich meine,
Hamster sind besser als
Kühe. Nee, als Gras zu ernähren.
Ja, genau. Ja, aber du brauchst ja, also so als normaler User brauchst du es auch nicht geoverteilt.
Ja, schon, aber die Infrastruktur.
Ja, aber dann kackt deine Festplatte in deinem NAS ab, weil die ganzen Leute sich
jetzt
NAS kaufen.
Ja, NAS hast du ein RAID drin.
Dann hast du ein NAS mit RAID, ja, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du so eine externe Platte und dann, das ist immer, wenn du den Scheiß anschaust, dann haben sie irgendwie so Werbung mit, was der Pogo-Plug oder so, die sagen, ja, eure Daten sind ja nicht in der Cloud, sondern sicher bei Ihnen zu Hause. Dann haben sie es halt auf einer fucking Festplatte fucking bei dir zu Hause. Dann brennt deine Bude ab oder hast irgendwie einen Blitzschlag und dann ist dein NAS gegrillt und ist alle deine Daten weg. Dann ist deine Festplatte geht irgendwann kaputt, sind all deine Daten weg.
Deswegen stellt man ein zweites NAS bei jemand anders hin.
Ja klar, und dann machst du irgendwie ein Airsync-Backup, klar, Frickelscheiße.
Genau, und dann machst du es noch zweimal und dann ist deine Ökobilanz auch schon im Arsch.
Nein, Bullshit. Also hier, 155 Kilogramm und 150 Gramm ist schon ein großer Unterschied.
Da kannst du einige
NAS bei anderen Leuten aufstellen.
Das ist einfach auch sicher falsch. Also allein schon von 150 Gramm auf 55 Kilo, die haben doch explizit irgendwas falsch gemacht. Komm. Kannst du mir nicht erzählen, dass die
dein NAS-Server musst du zum Beispiel nicht kühlen zu Hause.
Ja,
gut, die Sache
aber
ist
dann
ja,
erhitzt er trotzdem irgendwie die Umwelt. Ja. Keine Ahnung. Nee, es ist doch...
Scheiße, die Leute sollen das Fenster aufmachen, dann wird's warm draußen.
Nee, es ist halt die Sache, dass das fucking das Öko-Institut...
Du solltest dein NAS rausstellen, dann wird's wenigstens 18 Grad hier.
Ja, es ist halt das Öko-Institut.
Die NAS alle rausstellen im Winter, nee. Dann schneit's nicht so viel.
Nee, ist halt die Sache, dass das Öko-Institut.
Ja, es ist schon lustig, gebe ich zu. Leute, es haben sich schon Menschen beschwert, weil wir zu viel kichern.
Ja, das ist echt eine traurige Geschichte.
Ja. Und es gibt auch Menschen, die hören das nur.
Ich würde dem Öko-Institut nie bei irgendwas trauen, was mit Technik zu tun hat, weil das einfach Ökos sind.
Vielleicht kann sie Festplatte.
Nee, ich kann schon verstehen, dass das Ding nicht so viel hat wie irgendwie so ein riesen.
Die sind voll recycelbar, die Festplatten. Die kannst du essen danach, wenn die voll sind.
Ja, die haben halt einfach wahrscheinlich drauf geschaut, ja, was hat denn so NAS? Ah, nur 5 Watt. Was hat denn der Server, den irgendwie Amazon benutzt im Durchschnitt? Wie 150 Watt? Und es ist einfach...
Ja. Ja, vor allem ist es ja nicht so, dass die Infrastruktur nicht trotzdem weiterlaufen würde, wenn wir da nicht Dienste davon benutzen würden. Na klar, wenn da weniger Ressourcen verbraucht werden.
Wenn aber alle Amazon, die Cloud benutzen, dann wird die Cloud auch kleiner.
Ja, ja, natürlich, aber Amazon und Google und sonst was, die haben diese Infrastruktur ja, hatten die ja schon, bevor sie Cloud-Dienste angeboten haben und haben die dann halt der Öffentlichkeit bereitgestellt.
Die wird
ja
jetzt immer größer.
Die wird natürlich, ja auch, genau, also da kannst du nicht argumentieren.
Ich weiß. Ich weiß. Ich meine...
Wenn es keiner benutzt.
Nee, die sagen ja auch so, ja, externe kleiner. Platten sind ja auch total gut, weil die sind ja nur an, wenn du die anstöpselst. Das ist so, ja, aber das ist halt auch wieder was anderes. Du kannst auch irgendwie, ich bin sicher, Pferdreiten ist auch gut, Autofahren ist halt doch irgendwie besser, wenn du nach, keine Ahnung, Frankreich musst. Weil da nicht
acht Tage unterwegs bist. Wir nach Frankreich jetzt mal überlegt.
Scheiß bei den Froschfressern, hey.
Jetzt aber hier nicht gut.
Ingo.
Ingo Burst.
Nee. Was?
Allein ja, schon, allein schon raus. Ingo raus.
Ja, allein schon so Sachen, energiesparende Modelle können leichter im USB-Kabel erkannt werden. Die Festplatte, wenn die Festplatte ausschließlich über einen einzelnen USB-Port mit Strom versorgt, so kann der Leistungsaufnahme nicht den empfohlenen Wert von 2,5 Watt überschreiten.
Ja, geht schon. Aber das ist auch ein...
Und es ist auch der Anlaufstrom im größten Teil, der dich da interessiert. Das, also die laufende Platte verbraucht gar nicht so viel Strom, nur du brauchst halt extrem viel Spannung und Strom... dieses Ding anlaufen zu lassen. Das ist einfach
also
vorne bis hinten
nee, schlecht. Die Sache ist, das ist halt für Leute, die auch sonst nichts mit Computern machen und dann sehen die, okay, soll ich mir lieber irgendwie in dem Internet meine Sachen kaufen?
Klappt doch. Nachtrag, 29.12.2012, okay, also das Datum haben sie auch nicht hingekriegt.
Ist aber auch
zu den Vergleichszahlen und der Lebenszyklusanalysen von kleinen Heimfestplatten und Online-Speichern haben wir zahlreiche Nachfragen erhalten. Aus diesem Grund prüfen wir in einem zusätzlichen Plausibilitätstest die Zahlen der LCA-Analyse nach und werden schnellstmöglichst und ausführlich die Datenberechnung erläutern. Da haben halt viele Leute reingeschrieben.
Ja, das
und
Problem gesagt, ist halt, das ist halt schon in der Zukunft.
Ja, also in einem Monat werden sie das Ding dann irgendwie reversieren.
Oh. Nee, wahrscheinlich ist es schon das Datum, wann sie dann den Nachtrag rausbringen. Nee,
es ist halt echt so. Leute, ja, die also, von dem keine Ahnung haben und dann trotzdem was drüber schreiben.
Also man muss
Analysten
natürlich... Analysten sind es im Grunde.
Das sind einfach nur die Analysten der Ökobilanz.
Also man muss halt genau schauen, was man haben will. Und ich finde, NAS ist auch prinzipiell erstmal gar nicht so die schlechte Idee.
Genau. Man will auf jeden Fall nass zu Hause.
Wobei, würdet ihr, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, euren Eltern, wenn die Backup machen wollten, würdet ihr denen empfehlen, lieber irgendeinen Online-Service wie, keine Ahnung, Monzi, Cloud, sonst was,
Crashband
also zu nehmen? Oder würdet ihr den in eine NAS hinstellen, wo dann irgendwie die Rechner automatisiert darauf backuppen?
Ich habe den eine NAS hingestellt, weil die Internetanbindung so beschissen ist, dass du da einfach kein Backup drüber fahren kannst.
Ja, die Antwort würde ich auch geben.
Okay, sag mal, wenn eure Eltern nicht auf dem Dorf wohnen.
Nee, das Problem, du hast immer noch beschissenen Upstream.
Ja, aber was wollen die für ein Backup? Ein paar Dokumente. Es geht ja echt nicht um die Größe. Ein paar Fotos und Dokumente, dann lässt es halt mit Tag durchlaufen.
Mit 128K Upstream ist halt auch nicht viel zu holen.
So viel?
Ja.
Ja, ihr seid jetzt mal ruhig. Nee, also
Edge ist kein Internet.
Also ich finde so, die können von mir aus eine Time Machine oder sowas haben, wenn das denen halt das System, dass man das wiederherstellen kann. Einfach so Datensicherheit würde ich trotzdem irgendwie
Leuten das überlassen. Ja, das ist dann halt auch kein Backup, das ist ein Archiv. Ganz wichtig.
Ja.
Du willst dann kein Backup machen, du willst Daten archivieren, du willst deine Bilder archivieren. Und das ist ein Unterschied.
Archivieren, dann hast du sie aber aktuell, hast du sie nicht mehr da. Archiv bedeutet, du nimmst das Ding, tust es ins Archiv und schließt das Archiv weg.
Nee, Quatsch. Archivieren bedeutet, du machst dir vorher Gedanken, was für Daten möchte ich denn für später behalten. Backup sagt, okay, ich möchte halt danach den Stand von dem, was ich jetzt gerade habe.
Ein System-Backup.
Genau. Oder allgemein auch Backups. Also ich möchte den Stand von dem, wie es jetzt gerade ist.
Ein Datenbackup von einem Ordner.
Genau. Und beim Archiv machst du die Gedanken, was möchte ich denn später haben. Und archivieren ist ein Unterschied zu normalem Backup. Und wenn du Daten archivieren willst, würde ich ihnen sagen, okay, hier nimmt diese Festplatte, mach die voll, ich nehme sie zu mir mit nach Hause und wenn ihr diese Daten jemals wieder haben wollt, weil ihr die verloren oder verschlammt habt,
dann kriegt
ihr sie von mir wieder und ich
kann ihr Schutzgeld zahlen.
Nee. Ich weiß nicht, was du mit deinen Eltern machst. Das ist aber nicht in Ordnung.
Irgendwie muss ich Geld verdienen. Nee, also ich würde denen sagen, packt hier, schiebt's in die Dropbox, weil ich glaube eher, dass bei meinen Eltern das NAS irgendwie abschmiert, dass die Platte kaputt geht, dass da irgendwie ein Firmware-Controller am sonst was ist. Dann würde ich denen sagen, Leute, gebt doch lieber, bevor ihr euch für irgendwie 120 Euro NAS kauft, irgendwie die $5 im Monat für Dropbox aus. Die haben das irgendwie mehrfach redundant gesichert, weil das halt ihre einzige Aufgabe ist. Die machen ja fucking nichts anderes, außer deine Daten
das,
irgendwie mehrfach
das redundant. Das lassen die doch
machen mit Revision.
S3, oder?
Ja, von S3, aber sie haben ja auch was drüber gelegt, irgendein Metadatensystem wahrscheinlich.
Bullshit.
Ja. Naja.
Lass uns mal wieder zu glücklichen Themen kommen, nämlich das...
Es gibt keine glücklichen Sachen im Internet.
Dell Linux Ultrabook.
Ja, das ist doch eine tolle Sache.
Siehste?
Muss ich sagen.
Ja.
Ich habe es gelesen heute und ich habe gedacht, hey, das ist eine ziemlich coole Sache. Und hätten die es früher rausgebracht, hätte ich mir vielleicht ein Dell Linux Ultrabook geholt.
Das ist ein XPS.
Das ist ein, genau, mit so ein bisschen.
13, die XPS 13 sind auch gerade erst rausgekommen, ne?
Ja, das ist
gibt's den auch in Deutschland eigentlich?
XPS also, ist doch einfach nur die Marke, die ist doch schon ewig.
Ja, aber XPS 13, das neue Ultrabook, ist noch nicht so alt.
Genau, also
doch, ist ein Kumpel von mir, der das XPS 13, wenn ihr noch studiert habt. Und das Ultrabook ist neu, aber XPS 13 ist ja, die Linie ist ja schon ewig alt.
Ja,
XPS, also diese ja, aber
das dieses Ultrabook selber, ja.
Ja, genau. Also dieses Ultrabook XPS 13.
Das Besondere an dem Ultrabook ist nicht nur, dass es unter Linux ganz anständig läuft, sondern dass sich Dell da wirklich mit den Hardware-Entwicklern zusammengetan hat und dann wirklich dafür gesorgt hat, dass alle Features, die dein Ultrabook so unterstützt, auch also von der Hardware unterstützt, auch von der Software von Linux unterstützt werden.
Das ist schon ganz cool.
Und das ist speziell für Developer. Also sie sagen, Developer sind unsere
Developer.
Das sind unsere Zielgruppe. Und sie haben dann auch irgendwie, darauf läuft standardmäßig ein Ubuntu 12.4 LTS, glaube ich. Mhm. Und sie haben dann irgendwie noch zwei Applikationen dazu gebaut, die dir irgendwie beim Entwickeln helfen. Irgendwie der Was heißt es? Einer heißt Cloud Launcher, wo du irgendwie super schnell Zeugs in die Cloud launchen kannst.
Cloud
Launcher.
Einfach mal mehr Cloud launchen.
Und das Profile Tool, beides Open Source Software auf GitHub gehostet. Genau, dieses Profile Tool sorgt quasi dafür, du sagst, ich habe irgendwie verschiedene Profile und ich lade dieses Profil Ruby Bonus Edition und dann macht es das Richtige. Weiß ich nicht, ob man das braucht, aber das Coole ist halt, dass die Hardware so komplett unterstützt wird einfach. Und das ist halt schon was Besonderes bei aller Laptop-Hardware.
Einziger Nachteil ist, dass es halt irgendwie teurer als ein MacBook Air ist und trotzdem schlechter. Kleinere Auflösung, weniger RAM.
Das Ding hat irgendwie ein SSD drin.
MacBook Air doch auch. Hier sagen sie, Launch-Hardware kostet $1,550.
Ja. Also
da kriegst du ein MacBook Air 256 Gig.
SATA 3.
Nein, kriegst du nicht.
Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Ein i5 ist drin oder ja.
Also
und 8 GB RAM.
Also mit 256 kostet das ungefähr dasselbe.
Ja. Würde ich jetzt Also ich würde jetzt auch behaupten, dass du den MacBook Air nicht für cheapo bekommst.
Nee, kommst genau dasselbe Preis
also
auf der
Homepage. Muss
wenn du genau denselben Preis hast, dann kannst du dir aber auf jeden Fall sicher sein, dass deine komplette Hardware unterstützt wird. Was eine coole Sache ist.
Ja. Kannst du beim MacBook Air
Und du hast bei Dell Pro Support.
Ja, gut, nicht mit Linux, ja.
Hallo, du hast bei Dell Pro Support. Das heißt, die kommen zu dir nach Hause und bauen dir das Ding auseinander und wieder zusammen.
Die bauen dir den fucking Kernel einfach mal.
Nein.
Aber wenn die sagen dann hier, ich habe gerade irgendwie. Nein.
Wenn das Ding kaputt geht, kommen sie zu dir nach Hause und machen alles. Während du bei Apple irgendwie dann jahrelang keinen
Notebook hast. 12 Stunden warten musst, bis sie dir ein neues schicken.
Du musst halt dann irgendwie einen App Store rennen oder so. App Store rennen. in Apple Store meine ich, ja.
Ja. Kommt drauf an, teilweise schicken sie auch einfach ein Austauschgerät zu.
Ja. Also ich finde der Ansatz einfach ist ziemlich cool einfach.
Also ich finde es nur krass, dass also hardwaremäßig, Apple war ja früher mal echt teuer, du hast halt eine Apple-Steuer gezahlt und hier kriegst du eine schlechtere Auflösung, grob dieselbe Hardware, wahrscheinlich von der Bauqualität, also ich denke, viel besser wirst du nicht, weil das Ding ist einfach sauber verarbeitet, oder? Ingo, du hast doch, wie viel hast du? 11?
Nee, das ist ein 13. Das ist 13.
Das ist ein 13.
Also es ist...
Würdest du sagen, du könntest die Bauqualität noch irgendwie groß... Also was ich gesehen habe, das Ding fühlt sich ja gut an. Ich finde es halt echt schade, dass die preislich nicht mehr so viel machen können wohl.
Also bei den Ultrabooks, die kosten halt einfach alle gleich.
Also wo sie dich halt abzocken, ist bei der SSD.
Also die kostet ja gleich viel mit derselben Größe SSD.
Also ich meine, 256 GB SSD kann nicht irgendwie 500 € kosten, das stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Ist auch ein proprietärer Anschluss, oder? Oder ist die mittlerweile fest draufgelötet bei MacBook?
Nee, das ist ein proprietärer Anschluss, der auch wieder gewechselt wurde von MacBook Air zu MacBook Air.
Kann man auch nicht andere Third-Party-Sachen nachkaufen?
Geht wohl irgendwie.
Ja, okay. Ja, das ist so ein bisschen ein Problem. Also da finde ich doch noch.
Aber gut, wenn du halt gleich vorinstalliert und weißt, dass es halt prima läuft, Linux, also hier auf dem Ding Linux laufen zu kriegen, war halt doch schon noch normal so ein 3-Wochen-Projekt, wo ich mich
halt
beschäftigen musste und da läuft es halt alles
einfach genau, hier, drauf. Die sagen, out of the box, the laptop will just work.
Mit Linux,
Linux. Mit dem, was halt drauf installiert ist.
Ja. Ich bin gespannt, was die Batterielaufzeit ist, weil da kacken viele auch so ab. Also die ganzen, auch was Tablets angeht oder so, du kannst halt mit dem eher irgendwie 7 Stunden surfen.
Ja. Und ja, wenn du mal surfen könntest, weil das WLAN tut einfach nicht. Das
auf Linux, ja. Auf
Nein, Mac. Nee, es tut nicht auf Mac. Es funktioniert nicht. Ja, das kannst du unter Ulk verbuchen. Also ich bin kurz davor, das Ding zurückzugeben, weil das ist abartig. Es geht nicht.
Außer bei allen anderen.
Guck mal ins Internet.
Guck mal in die Interwebs.
Guck mal ins Internet.
Also ich habe mehrere Kollegen, die das Ding haben. Also
auch
allein
das Allerneueste mit.
Das Neue, die haben das erst vor irgendwie zwei Monaten bekommen. Funktioniert wunderbar bei denen.
Brutal. Also egal ob 5 GHz, 2,4 mit Time Machine. Also ich habe ja noch so ein Time Capsule irgendwo rumstehen. Auch da habe ich mal das Internet angemacht. Es geht nicht. Es bricht immer nach einer unbestimmten Zeit.
Ja. Fehlerbehebung bei Wi-Fi-Problemen mit OS X Lion.
Ja, dann kannst du die alle durchmachen, dann tut's immer noch nicht. Oh. Also es ist, das macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, was da los ist.
Mich würde interessieren, wie das Touchpad bei dem Ultrabook aussieht, weil das war immer so ein bisschen mein Problem bisher, dass die immer so kleine Frickel-Touchpads hatten und nicht so hier komplette Handfläche. Quasi.
Also wäre auf jeden Fall.
Hatte Dell nicht irgendwie eine Zeit lang den Ubuntu-Support so quasi eingestellt? Da war doch irgendwie, also ich weiß, dass sie früher schon öfter Ubuntu-Notebooks hatten.
Ja.
Und dann hatten sie irgendwie eine Zeit lang, wo sie gar nichts mehr in die Richtung gemacht haben. Und
ja, hat mich auch gewundert. Also früher konntest du
irgendwie. Ist schon cool, dass sie es wieder neu machen. Und ich bin nicht sicher, ob die Leute diese Editions wollen. Also diese
Developer-Bonus-Edition.
Im Normalfall, wenn du halt Entwickler bist und Linux hast, dann willst du dir ja eigentlich gerade so Bonus-Software nicht irgendwie vorschreiben lassen. Wobei,
ja, ich meine, wenn es...
Hier, das ist eine eigene, die Ubuntu-Distribution, die Project Sputnik heißt.
Sputnik war die, so hieß das, die Idee, dass man Linux auf Dell-Rechner bringt.
Genau, also wenn du auf Editions, also zumindest in dem Ars Technica Artikel, wenn du the laptop comes with Ubuntu 12.04 plus a few additions, wenn du auf Editions klickst, kommst du auf die Seite Project Sputnik Extra Packages.
Ja, das ist aber nur ein PPA, das ist relativ cool.
Genau, also diese zusätzlichen Dinger sind halt so Sachen wie Git, Bazaar. Hm.
Aber ich sehe zumindest auf der Dell.de Seite nicht, dass du das jetzt irgendwie so kriegen würdest.
Das ist auch wahrscheinlich in Deutschland nicht geben.
Dell
separiert es oft so assi. Ist ja auch, hatten die nicht sogar bei den Alten das Problem, dass es irgendwie nur für den amerikanischen Markt hatten, weil sie im Deutschen keinen Support wollten?
Ja, also einige Modelle gab es tatsächlich mit Ubuntu, aber am Ende dann auch nur noch die Netbooks und das war halt immer ein bisschen blöd, aber du kannst bei den, zumindest bei den Latitude-Modellen konntest du früher sagen, du willst FreeDOS drauf haben und dann hast du zumindest die Microsoft-Steuer gespart.
Ich habe es mal versucht, aber bei mir haben sie sich schräggestellt.
Echt? Nee, ich hatte ja vorher einen Dell, einen Latitude und da habe ich, das musste allerdings übers Telefon bestellen, weil irgendwie online ging es nicht.
Ja, aber ich wollte es zurückgeben, so im Nachhinein. Du könntest ja eigentlich dieser Euler nicht zustimmen und dann sagen,
dann wieder zurückgeben,
ich habe es drunter und das ging nicht. Das kannst du
total vergessen. Ich habe es damals gleich ohne bestellt und es war dann tatsächlich auch 100 Euro billiger, als wenn du es mit Windows genommen hättest.
Ja. Ich hatte 18, das war immer bei Dell so nervig, dass du es niemals zum normalen Preis kaufen konntest, sondern dass du immer 18 Coupons gleichzeitig, dann musst du hier den Coupon der Uni Berlin, dann kriegst du noch 5% hier und dann mach doch mal den super Bonus-Angebot über diesen Link, dann kriegst du dann auch mal 10%. Also ja. So Dell mit Ladenpreis kaufen ist echt eine dumme Idee.
Ja. Nee. Oder, das heißt, oder anrufen und sagen, du willst hier
vielleicht
die billigste Variante. Das musst du auch noch gleich noch prüfen.
Genau.
Manchmal ist das nämlich noch billiger als im Internet.
Richtig,
was denn, auch keinen Sinn macht.
Und wenn dir dann die billigste gibt, dann sagst du, ich habe da noch so einen Coupon. Und dann sagt er, okay, schauen wir mal. Und das ist ein bisschen lustig.
Ja. Ja. Aber das wäre auf jeden Fall, also hätte es schon gegeben. Also ich hätte zumindest mal, ich habe mir da irgendwann ja mal eins zum Testen bestellt gehabt. Wo ich es halt ein bisschen nervig fand, dass der Lüfter die ganze Zeit läuft. Bei dem weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt noch einen Lüfter hat, ob man den hört. Also muss ja einen haben, aber ob man den hört und wann man den hört. Das ist bei mir halt immer noch so ein Ding.
Hörst du den bei dir gerade?
Nee, bei mir ist er gerade aus.
Haben die? Weiß nicht.
Ja, also das, wenn der anläuft, hörst du den schon.
Wenn du Flash anmachst, dann geht's schon ab.
Ja, zum Beispiel, genau. Oder halt wirklich mal Audio rechnest oder Video rechnen würdest oder so, dann geht er schon ab. Aber meistens ist er aus und das würde ich mir dann halt bei dem auch wünschen. Das müsste man sich erstmal anhören. Weil wenn man schon so ein Ultrabook hat, will man das halt aufklappen, SSD und alles schnickschnack und schön und es soll halt auch einfach still sein.
Mhm. Ne?
Sonst bräuchte ich es auch nicht. Gut.
Kommen wir zu weiteren schönen Sachen im Leben, nämlich Piraterie.
In Finnland.
In Finnland. Da ist nämlich die Geldstrafen für Piraterie sind einfach mal ein Faktor 40 von dem von Mord. Was eine interessante Sache ist.
Wobei Geldstrafen beim Mord ja auch eigentlich recht irrelevant sind, weil sie dich ja eh für deinen Rest deines Lebens einsperren.
Je nachdem.
Also Mord ist ja kein Totschlag, das Mord ist ja schon so mit, ich bringe dich jetzt um.
Naja, vielleicht sind die Finnen da ja anders und ach, die sind in der EU, also es muss ja auf jeden Fall. Also ist, okay. Ganz ausschlagen können die auch nicht.
Ja, also es ging hier irgendwie darum, dass einer 400.000 Euro bezahlen musste, weil er irgendwie Sachen piratisiert hat. In Finnland halt. Da soll sich halt einfach nicht erwischen lassen und irgendwie für 15 Euro irgendwas VPN kaufen. Oder 10 Dollar, was auch immer.
Tragische Geschichte. Dann noch lieber LTE in Nexus 4.
Richtig.
Ja, LTE in Nexus 4.
In Kanada.
In Kanada.
Nur in Kanada. Wichtig.
Weiß nicht.
Also bisher.
Naja, geht nur um die eine Frequenz, die das Ding irgendwie kann oder so.
Ja, nee, es geht darum, dass es geht darum, dass in den
erstmal überhaupt welche drin sind.
Nexus 4 Dingsies LTE-Chips drin sind und
der, was sie ja eigentlich gesagt haben, ist nicht drin.
Genau. Der Grund dafür wird in dem Artikel beschrieben, nämlich geht es darum, dass die, wenn du die mit dem LTE-Chips kaufst, dann sind die billiger zu verarbeiten.
Das gibt's nicht ohne, tut uns leid.
Das ist einfach so eine gute Begründung. Sehr. Wenn wir es rausmachen müssten, wäre teuer.
Ja,
deswegen lassen wir mal drin. Genau, also es geht wohl darum, du hast diesen LTE-Chip drin, aber du hast irgendwie die Signal Amplifier und diesen komischen Filter und ganzen Kram nicht drin. Das heißt, eigentlich ist es nicht so richtig toll benutzbar. Auch wenn es drin ist und weil es da irgendwie Uproar gab. So, oh Gott, LTE ist doch drin und die wollen uns verarschen.
Und also in Kanada haben es wohl auch welche gemacht, die irgendwie so lange rumgefrickelt haben, bis es dann ging, aber halt auch irgendwie nur so
verkrepelt ging, ja.
Ja.
Ja. Also genau, das fand ich nur interessant. Einfach sehr, wir haben das in den Dingern drin, weil es war billiger.
Sorry. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie es dann nicht gleich noch mit aktivieren. Aber gut, das ist das Geheimnis von Google.
Kommt bestimmt noch. Kommt
nein, bestimmt. Wenn der Amplifier nicht drin ist und die Antennen nicht drin liegen, dann
brauchst du Nein, es kommt einfach ein neues Telefon.
Ah, das Nexus 4 Plus. Plus LTE.
Ja, plus LTE. Was auch immer.
Wie
auch
Prime.
Immer das ist Prime.
Prime Optimus.
Prime können sie aber nicht immer nehmen, ist von Amazon. Das geht
nicht.
Skip. Ja. Schwedischer Export.
Stock Exchange. Die Börse in Schweden ist explodiert.
Sie ist explodiert und zwar, weil einer negative Dings gemacht hat.
Trades. Wobei negativ ist ja auch eine Auslegungssache, ja. Also wenn du das als signed integer machst, ist es natürlich negativ. Wenn du es als unsigned integer machst, dann sind es eben irgendwie
700 paar Milliarden.
4 Milliarden, 249, unendlich viel.
Ja. Das sind einfach 460 Milliarden Dollars.
Ich hoffe, da werden so viele Leute irgendwie ihren Contract los. Ich meine, wer testet denn seine Börse nicht auf negative Zahlen?
Das kann nicht passieren.
Leute. Nee, Quatsch. Hey, wer will denn minus 6 Aktien noch? Das macht total wenig Sinn. Auf jeden Fall haben sie dann so viel Aktien geordert, dass es mehr ist als irgendwie das Bruttoinlandsprodukt von Schweden überhaupt. Und es ist dann so,
69 Trillionen.
Das ist so gut, wenn du das dann dir anschaust, die Zahlen so, ja, irgendwie 10.000, es sind irgendwie 40.000, war irgendwie das Größte, was man, oder nee, 200.000 und dann einfach diese fucking Supermilliarden.
Okay.
Und das ist einfach so gut.
Finde ich gut.
Leute gehören einfach erschossen, alle, direkt. Ist so. Nein, das ist keine Ausreden mehr. Gleich das schlimmste Verbrechen neben Piraterie.
Ich glaube, du wärst ein gnädiger Diktator.
Nein. Nee, nicht.
Nein, guck mal, dann.
Also zu denen, die es verdient haben, ja?
Ja, nee, wirklich. Also, pass mal auf.
Hast du es verdient? Ja, nein.
Bam. Nächster. Genau. Also, die Sache ist halt, solche Leute sollen dann auch nichts anderes mehr coden. Ja? Die muss man einfach direkt.
Aber da reicht doch
Alter, wenn ich jemals vor Gericht komme, ich dich total als Anwalt haben. Mein Plädoyer, nee, echt einfach erschießen. Also ich erkläre das jetzt mal. Ja? Manche Leute, ja?
Bam. Wir haben es einfach nicht anders verdient.
Ja, sind ein einfacher Schluss deduktiver Logik. Da kann man nichts sagen. Immer
einfach mal erschießen. Einfach mal hart erschießen.
Kommen wir wieder zu guten Sachen, weil unsere Regierung findet nämlich, dass irgendwie Prepaid Mobilfunkkartenregistrierung blöd ist.
Ja.
Weil man kann also die auch gleich als Burnerphone einfach so benutzen.
Eigentlich, es gibt einen internen Bericht, der genau das belegen soll, der also irgendwie geleakt ist.
Das Bundeskriminalamt.
Das BKA hat irgendwie ein Dings raus.
Finde ich gut. Sollen es einfach lassen.
Genau. Und es geht hier darum, dass
die Daten kommen und sie machen irgendwie nichts, sie bringen irgendwie.
Sie haben falsche Daten einfach angegeben, weil. Ja.
Ja, fucking. Und dann hast du auf einmal super den Aufwand von bei den ganzen Leuten, die sich damit beschäftigen müssen, und zum Schluss kommt einfach nichts raus dabei. Mhm. Und genau deswegen wollen sie jetzt auch dieses Prepaid Pflicht, die ich da irgendwie hart zu melden, Verifikationspflicht abschaffen. Was es ja, glaube ich, bei den USA schon gibt. Brauchst du dann noch, musst du dich dann noch wirklich melden, wenn du ein so ein Ding
Nee, du kannst Prepaid,
ich glaube nämlich auch, ich meins auch einfach, das war irgendwie Telefon und Karte dazu und hast du gekauft, dann war fertig.
Genau, du kannst in jedem beliebigen Store dir auch das, also du kannst in irgendwie T-Mobile Store reingehen und sagen, ich will jetzt SIM und dann sagen sie, ja, mach mal Kreditkarte, flim.
Ja.
Fertig.
Ja, gut. Und ich finde das auch der richtige Schritt. Dann gibt es nämlich auch zum Beispiel so Prepaid-Kreditkarten, hoffe ich. Oder ja. Geht es nur um die Mobilfunk?
Jetzt
geht es
erstmal nur um Mobile.
Aber dann ist der nächste Schritt.
Alles
ohne anonym. Ohne, anonym Internet.
Ja, wobei da haben sie, glaube ich, irgendwie neulich irgendwas gemacht.
Ah, das war Schwarzgeldzeug.
Ja,
Schwarzgeldzeug. Fuck me.
The Cloud Strikes Back.
Endlich.
Echt?
Ja.
Wo hast du es reingeschrieben? Ich kann nichts dafür.
der Artikelname, also der Name, den ich gewählt habe, ist misleading. Habe ich aber nur gemacht, weil ich keine Zeit hatte, das anständig zu nennen. Habe ich jetzt auch danach nicht mitbekommen, aber ist auch egal.
Ja, ja.
Jedenfalls, es geht darum, dass ein paar Sicherheitswissenschaftler, Scientists, irgendwas haben.
Sicherheitswissenschaftler.
Haben sich mal mit diesen ganzen so, wie heißt diese Cloud-Browser heißen die? Das heißt, die rendern dir irgendwie deine Bilder vor, für dein Telefon halt alles.
Ja, so.
Damit das heißt,
Kindle-Fire-mäßig.
Ja, genau. Damit es irgendwie schnell wird auf deinem Telefon, weil halt JavaScript immer noch slow ist.
Ja.
Und die haben halt dieses Feature benutzt, haben sich quasi so ein eigenes Frontend zu diesen, Cloud-Browsern gebaut und haben denen dann halt irgendwie JavaScript oder sind auf irgendwelche Seiten gegangen, die dann bestimmtes JavaScript halt ausführen haben lassen auf diesen Cloud-Browser, und das war halt super schnell. Und dann haben sie halt unendlich viel Rechenpower
gehabt. Also sie haben so MapReduce wirklich gemacht. Genau. So eine Map und eine Reducer, HTML und JS, und dann haben sie andere Server.
Genau. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Also kannst du aber auch einfach die Maschinen selber hochfahren, wenn du willst.
Ja, nee, aber es geht darum, dass du es quasi for free dazu bekommst. Einfach dazu, dass du nichts machst.
Wenn das denn
halt echt eine coole Sache.
Musst halt auch hoffen, dass sie dich irgendwie nicht spoofen oder dass sie nicht irgendwelche, keine Ahnung, Krypto fahren, um irgendwas zu signieren. Und
ja, also das haben sie halt wohl in diesen Fällen nicht gemacht.
Also du kannst Code executen auf einem anderen System, was genau, immer so lustig ist.
Ja, genau. Und zwar cool genug, dass du damit hart schnell rechnen kannst.
Einfach mal hart schnell rechnen.
Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Ja.
Ja. Wollte ich einfach mal nur ansprechen.
Gab es ja früher auch diese
halt
Bitcoin-Miner in Java-App oder JavaScript und so. Und
das ist Bullshit, aber
CPU hier, bringt halt nichts mehr.
Genau, also ich meine, wenn du ein komplettes Rechencluster dahinter hast, dann könnte man das sich schon nochmal überlegen. Aber es geht natürlich auch darum, dass du dann irgendwie super hart den Out-of-Service gegen irgendwelche anderen Boxen fahren kannst und solche Sachen.
Ja. Man merkt, wir sind heute wieder nicht gut sortiert, weil wir sind noch immer noch bei Cloud-Themen.
Kannst keinen den Out-of-Service damit fahren.
Doch.
Das ist ja JavaScript hier, denn same origin policy. Also du kannst dich selber denial of servicen.
Ja, gut.
Außer die bauen dir halt
diese. Nee, du kannst natürlich irgendwie so Bilder laden von anderen Boxen.
Mhm. Also dass der Browser das dann macht, nicht
im JavaScript. Ja, genau. Rendert ja auch alles möglich vor.
Oder du kannst ein iFrame einbauen, was irgendeine URL aufruft.
Ja, so. Nur die Sache ist halt, dass die das wahrscheinlich auch nicht 200 Milliarden Mal machen, sondern wahrscheinlich dann auch irgendwann sagen, ja, Seite gecached, bam, ab.
Mhm.
Refresh gibt's in einer Minute.
Es gibt natürlich auch so Sachen, so Cache-Breaking-Zeugs halt, dass du noch irgendwelche besonderen Bonus-Parameter, genau, und dann ist es auf einmal nicht mehr cachebar und das ist dann fies wieder und da kann man nichts gegen machen, und deswegen kannst du damit sicherlich auch andere coole Sachen machen. Ich meine, du hast Code-Execution auf der anderen Box.
Ja, aber ich nehme an, dass die das recht schnell rausfinden werden, wenn auf einmal 200 von ihren Boxen so IDS-mäßig, oh, die gehen alle auf eine IP.
Tja, und dann musst du dich erstmal drum kümmern, aber das ist halt erstmal so. Das
kannst du automatisieren, einfach die IP-Blacklisten.
Ja, das könntest du machen.
Trägst deine ETC-Host,
was jetzt aber gerade nicht passiert ist. Ja, richtig. Und dann musst du es irgendein scheiß Administrator machen, das macht er dann für alle 1000 Millionen Boxen. Das
macht er automatisch per Snort oder sowas.
Klar, das macht er per Internet. Dann lädt er das Internet rein und dann macht er das einfach.
Nee, so. Ja, das machen das halt einfach, haben so an ihrem Edge-Router, haben dann einfach irgendwo was, wo sie sagen, bang. Nee, bang.
Das die Sache ist, das machen die nicht. Und das ist so einfach und so cool. Deswegen wollte ich es ansprechen.
So einfach.
Ja, also quasi.
Pff,
mehr Cloud-Themen.
Mehr Cloud. Wir haben nämlich noch mehr Cloud.
Ja. Redshift. Amazon Redshift.
Das ist nicht das Redshift,
das total du gut. suchst.
das ist nicht dein komisches Redshift, was da auf deinem Bildschirm rumschiftet, sondern Amazon Redshift. Was macht es? Was macht es? Was
ist das? Data Warehousing.
Macht Gesundheit. Sinn? Braucht man das?
Ja.
Haben wir da nicht schon genug von?
Das heißt, ja, aber die wir haben, sind so unendlich teuer, weil dann irgendein Oracle-Typ zu dir kommt. Die haben irgendjemand, kommt der direkt aus der Uni und wird dann direkt Consultant bei Oracle und der verkauft dir dann 1 Million Euro so einen Oracle-Hobel und dann kannst du da schauen, wie viele Leute bei dir im Sandkasten buddeln.
Ja, genau.
Und das, und da hat Amazon halt jetzt gesagt, deswegen wahrscheinlich auch die Preisreduktion für S3, dass sie dann sagen, ja, hier, wir haben ein paar neue Nodes, die High Storage Extra Large Nodes, oder wenn du so richtig dick viel Zeug hast, so irgendwie 2 Terabyte an Daten oder 16 Terabyte Local Attached Storage mit irgendwie, also das ist die größte Node von denen, 16 virtuelle Cores, 120 Gigabyte Speicher, 24 Festplatten mit insgesamt 16 Terabyte, 10 Gigabit Ethernet, total krass groß. Und es ist dann einfach billiger für dich, wenn du diese die ganzen Daten nach S3 spielst. S3 ist jetzt ja auch ein bisschen billiger und es dann einfach reinlädst, um dein, was weiß ich zu machen, dein Data Warehousing. Was halt irgendwie nicht so richtig per MapReduce geht, sondern irgendwie mit anderen Sachen auch zertifiziert von irgendwelchen Business Intelligence Tools. Und also die werden wahrscheinlich diese ganze Data Warehousing, unendliche Gelddruckmaschine.
Also was kann ich jetzt so damit machen? Ich habe es immer noch nicht ganz
du
verstanden.
Du kannst riesige Datenmengen verarbeiten.
Richtig. Und ich gehe einfach zu denen und sag hier mal bitte meine Kostenabrechnung.
Wenn du Vodafone, ja, entweder Kostenabrechnung oder wenn du zum Beispiel O2 bist und dein komplettes Netz in Gesamtdeutschland optimieren willst und dann einfach denen mal 5 Terabyte Daten hingibst und das irgendwie durchrödeln willst, dann brauchst du halt einen Riesenhobel, der sowas kann. Und Amazon das, was bietet dir jetzt
die
den
Mainframes gemacht.
Genau.
Ja, genau sowas.
Und die bieten jetzt halt
Mainframe in der Cloud.
Ja, quasi.
CloudFrame
quasi. Ja, und die integrieren sich dann halt auch mit S3, mit DynamoDB, mit Elastic MapReduce.
Ja, alles, was du garantiert davor noch nicht hast. Ja.
Richtig. Einfach alles, was super Bonus macht. Und es ist halt sehr günstig, weil sie irgendwie für, sie haben die Preishochrechnungen irgendwie dann einen Terabyte, genau, $3,700 pro Terabyte pro Jahr, was dann irgendwie schon mal unendlich viel weniger ist als so ein Oracle-Hobel, um die Daten vorzuhalten. Und du kannst dann, gerade wenn du Reserved Instances nimmst, also wenn du sagst, ich brauche die Dinger, dann drückst du es nochmal irgendwie unter $1,000 pro Terabyte pro Jahr. Und dann ist es halt natürlich schon recht günstig im Gegensatz zu, wie gesagt, Oracle-Hobeln.
Wo du halt mal Hunderttausende
zahlst. Genau, und sie sagen auch, also sie haben natürlich mal wie immer schon so einen Customer, der da irgendwie mitmacht. Und sie haben 2 8-fach XL-Nodes mit einem 3-Jahres-Vertrag gemacht. Das kostet dann 3,65 € pro Stunde. Und das Ganze ist dann ein bisschen weniger als $32,000 pro Jahr. Und du kannst halt davon ausgeben, dass der Cluster mit dir mitwächst. Bedeutet, in 3 Jahren wirst du wahrscheinlich für dasselbe Geld mehr Leistung bekommen. Du musst kein Personal haben, das dein Netzwerk macht. Du musst kein Personal haben, das dir irgendwie Festplatten austauscht, weil die Dinger irgendwie kaputt gehen. Das macht alles Amazon für dich.
Brauchst du kein Personal, was den Cluster betreibt und automatisch aufsetzt und provisioniert und überhaupt und sowieso. Das ist ja der größte Aufwand in der ganzen Geschichte.
Genau. Der größte Aufwand ist, glaube ich, die Daten da irgendwie was rauszubekommen aus deinem blöden Data Warehouse.
Das auch, ja.
Nee, das ist der größte Aufwand. Deswegen hast du so einen Scheißteil.
Ja. Richtig.
Du hast es nicht, um damit Leute zu beschäftigen, sondern du hast damit irgendwie Business Intelligence
also,
zu
generieren. Kostenmäßig, aber ist wahrscheinlich, also ich meine, den Kerl zu beschäftigen oder die 2, 3 Hansel, die das Zeug programmieren, ist wahrscheinlich nicht so wild, wie die irgendwie 5 Systemadministratoren zu beschäftigen, die dann Netzwerk und Kosten für die Hardware und das ganze andere Zeug.
Ja.
Auf jeden Fall geht Amazon da jetzt ab. Und
ja, also das ist halt immer auch schön gerechnet und schön geredet von Amazon. Klar. Man muss sich das immer für seinen speziellen Fall angucken, besonders wenn es groß wird.
Ist halt auch einfach, die Gewinnmargen in diesem Bereich sind noch ziemlich groß, ja, das ganze Data Warehousing. Amazon drückt sie halt runter, weil sie sagen, ist uns doch egal, wir haben dieses Netzwerkzeug ja schon und alles andere.
Also die Sache ist halt, die sagen, unser Store ist billig, aber die Business Intelligence, also das, was du eigentlich daraus generierst, ist da natürlich nicht mit dabei. Sondern dafür musste man noch Leute einkaufen, die sowas machen oder halt selber machen.
Zu programmieren. Und, gut, muss es ja früher auch schon. Und die, also sie sagen auch, diese BI-Tools, die es schon gibt, werden da auch irgendwie Adapter für haben.
Bauen da mit rein.
Normalerweise hast du ja so BI-Tools, die dann, also ganz normale SQL-Adapter zum Beispiel haben und du hast halt eine riesen Oracle-Instanz, wo das Zeug drin ist. Ja. Und du kannst natürlich auch bei Amazon diese ihre SQL-Datenbank damit laufen lassen, dieses elastische
Blatt. Also die sagen, wir geben euch billigen Platz für eure Daten, aber nicht, wir machen euren Scheiß.
Nee, nee. Das auf keinen Fall.
Bei Business Intelligence ist es halt immer noch Gelddruckmaschine maximal.
Genau, aber.
Aber das ist auch wirklich, also da muss man wirklich auch Sachen, muss man denken.
Genau, du musst aber, also.
Nee, wirklich, das ist.
Denken.
Im Gegensatz zu dem Amazon-Zeug, wo du halt einfach unendlich viel Platz hast, hast du aber noch nichts, was denkt.
Genau, richtig. Und bei den anderen hast du halt, musst du unendlich viel Aufpreis für deine Hardware zahlen. Genau. Aber.
Ja. Dafür wird vielleicht.
Und trotzdem denken quasi.
Ja, ja, also wahrscheinlich kriegst du das oft gebundelt dann halt, dann wird das Denken halt ein bisschen billiger, aber dafür.
Hast du noch Consulting dabei?
Naja. Ja, genau.
Redshift, nichts für uns, aber für.
Genau, aber andere. OpenShift vielleicht ist vielleicht ja was für euch. OpenShift.
Mehr OpenShift. Warum shiften
eigentlich? Auf jeden Fall Hardshiften.
Ja, Hardshiften. Weil ich gedacht habe, wenn wir schon über Redshift reden, dann müssen wir auch gleich über OpenShift reden.
Wir wissen auch alle, dass Caps Lock Cruise Control für cool ist.
Ja, und deswegen.
Also Red Hat hat auch so ein Angebot.
Red Hat OpenShift und Redshift und
so langsam OpenShift. Redshift OpenShift. Redshift OpenShift, ja. Redshift
OpenShift. Hier, Kopf auf, Business Intelligence raus, Kopf zu.
Genau. Ja, unser ist jetzt.
Gehirntransplantation as a Service.
Endlich. Jetzt habe ich, vor Schreck mein Chrome abgeschossen.
Scheiße.
Ja. Oh Gott.
Was macht das für einen Sinn? Braucht man das?
Es ist eine PaaS-Lösung, also Platform as a Service. Die kannst du alles drauf werfen. Java, Ruby, Python, Blagedöns, das rechnet für dich. Machst mit 2-3 Kommandos, kannst du dir da Datenbanken aufsetzen, Blagedöns also, machen. Alles, was du halt in der Cloud machen willst. Ja. For free.
Also Plattform as a Service in Form von sowas ähnliches wie Heroku oder wie Google App Engine.
OpenStack ist es.
Über OpenStack, oder?
Nee, das es kann auf OpenStack aufsetzen, es kann aber auch irgendwie VMware und irgendwie dieses von Red Hat Enterprise Virtualization Gedöns nehmen.
Okay, also es ist eher so ein Tomcat as a Service quasi.
Ja, es ist schon so Plattform as a Service wie jetzt irgendwie App Engine oder Heroku, weil du halt das Auto-Deployment von dem Zeug noch hast und du hast dann halt irgendwie noch APIs, mit denen du einfach mal eine Entwicklungsumgebung deployen kannst.
Ah, okay.
Also beziehungsweise.
Ist quasi Heroku. Also sie haben auch so Command-Line-Tools,
genau,
mit irgendwie Git deploys.
Sie haben auch irgendwie ein Free-Tier, das heißt, man kann sich das auch einfach
Man kann sich das angucken oder halt auch selber bei sich
installieren. PHP-Hosting, wow.
Ja.
Zend Engine.
Ja. Ruby, ja. Node.js, Python.
Oh, warte Django. Mal, die haben aber echt, die haben irgendwie 1 Gigabit Free Disk Space.
Ja, ich glaube, ich habe da sogar mal mich angesigned, aber ich habe da nie was deployed, weil ich nicht wusste, was.
Also, das ist jetzt aber erstmal rausgekommen, also zumindest kannst, so, dass sie.
Die Enterprise-Version von OpenShift, ja.
Genau. Hm. Also, so, dass es jetzt ein offizielles Red Hat
richtig,
Produkt
aber
ist.
OpenShift selber gibt es ja schon
gibt's eine Weile. Schon lange, genau. Das haben die auch irgendwann mal eingekauft von irgendeinem anderen Unternehmen und jetzt haben sie es halt.
16. Mai 2011 ist das GitHub Repository eröffnet worden. Also schon über anderthalb Jahre.
Mhm. Ah. Und jetzt Commitment von Red Hat, dass sie das wirklich groß machen und irgendwie verkaufen wollen auch irgendwann mal. Aber ich habe jetzt noch keine.
Du hast SSH, das ist natürlich.
Ich habe jetzt noch keine Preise gesehen, aber ich meine, alles, was man halt
so. Ja, ist vielleicht auch ganz cool, weil man sich halt einfach selber hosten kann. Mhm. Also gerade so jetzt vielleicht bei uns in der Uni war sowas mal angedacht. Das wird zwar wahrscheinlich nie passieren, weil da irgendwie nie Leute. Da sein werden, die das dauerhaft betreuen und betreiben.
Die Diskussion hatten,
aber,
ich erinnere mich.
Aber potenziell wäre so eine Softwarelösung doch schon mal ganz gut für so interne Geschichten, dass man einfach mal intern vor allem provisionieren kann und dann sagen, hier, bam, einen Kommandozeilenbefehl eingeben und du hast dann schon deine Deployment-Umgebung, wo du halt Software draufwerfen kannst
aber
und
die läuft dann halt. Also ja, es macht halt für du musst aber auch deine Marktlücke finden, weil im Grunde ist die Idee hinter Platform as a Service ja, dass du Sachen deployen willst, ohne vor den gesamten Ramsch aufzusetzen und zu managen. Mhm. Und die verkaufen jetzt eine Lösung, wo du den gesamten Ramsch aufsetzen und managen kannst.
Nein, du kannst es auch bei von denen kaufen.
Kannst du auch direkt von denen.
Ja, ja. Also ich glaube, die Idee ist.
Weil es ist ja Open Source auch komplett das Ganze wohl.
Genau, das ist der Vorteil. Also, du könntest das also von denen kaufen oder wenn du sagst, leck mich doch alle am Arm, ich will das jetzt in meiner Private Cloud haben, dann machst du es halt selber.
Genau.
Ich glaube, das könnte man vergleichen mit unserem Open Software as a Service, was wir bei Acquia haben. Dass du einfach sagen kannst, okay, du kannst es bei denen als Dienst nutzen, dafür Geld zahlen und wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann kannst du deine Daten raus exportieren und kannst die auf deine eigene Hardware packen und dann läuft's da weiter. Ist schon ein Argument.
Ja.
No Vendor Login werben sie auch mit.
Ja.
Ist ja nett.
Sagen sie bei dem ganzen Open-Zeug. Aber dann musst du ja trotzdem noch in irgendein anderes Open mit reinwechseln, wenn du wechseln willst.
Quasi. Ja, aber du kannst zumindest.
Du könntest.
Du könntest, ja.
Private.
Also die Frage ist halt, wie viel Schmerzen das ist, das selber zu betreiben. Wahrscheinlich, also ich würde mal sagen, der Schmerzindex ist relativ hoch. Aber
ja, ich also keine Ahnung, ich kann das jetzt gar nicht sagen, weil sieht nett aus.
Ich würde sagen, es ist halt, also diese Sweet Spot, finde ich, ist halt auch so für große Firmen, sowas wie, keine Ahnung, ein Alcatel oder T-Systems oder so. Mhm. Wenn die einfach zentral sagen, Leute, bevor ihr euch jetzt alle selber einen Tomcat aufsetzt, 300 Leute, die den ganzen Tag da sind, Tomcats aufsetzen, dann haben wir lieber ein so ein Zentralding, wo das Ding halt automatisiert deployed wird. Also das, was du im Normalfall als Großunternehmen schon haben solltest, wenn du nicht ganz komisch bist.
Also, ja.
Und,
ja, aber ich glaube, bis in solchen Firmen sowas kommt,
das ist ja, ja,
da müssen sie halt
ganz andere Probleme.
Die müssen als Sales-Leute anheuern, die gut sind, die es irgendwelchen Firmen aufschwätzen und dann
aufschwätzen ist immer gut.
Ja. Ist aber so.
Traurig. Macht man nicht. Ist halt so. Ja, aber klingt lustig.
Ja, also könnte ganz cool sein. So, also
müssen wir mal austesten.
Ja, don't know. Du kannst, ich finde es cool, der nächste Name, also du hast OpenShift, du hast FreeShift, OpenShift und dann Megashift. Da kannst du einfach super hart shiften.
Dann kannst du noch von dem einen zum anderen shiften.
Ja, du kannst maximal hart
shiften. Was maximal hart shiftet, ist ja auch Ubuntu Juju.
What the fuck is this?
Keine Ahnung.
Das Ubuntu Juju.
Das glaube ich auch so was Ähnliches von Ubuntu.
Genau, das ist.
Aber die benutzen OpenStack jetzt, oder was?
Die benutzen alles Mögliche.
Alles Mögliche.
Alles, einfach alles benutzen. Genau,
und das sieht super identisch aus, einfach zu dem, was wir gerade gesehen haben, zu dem OpenShift, FreeShift-Zeugs. Nur, dass du da dann quasi überall hin deployen kannst.
Hm. Unter anderem auch auf AWS oder die HP Cloud oder irgendwie OpenStack. Oder du kannst sogar auf Bare Metal Server deployen.
Yes!
Ziemlich cool.
Bare Metal.
Das ist dem MaaS.
Juju was? Bedeutet übrigens auch so Glück oder so. Bad Juju.
Juju.
Bad Luck. So.
Genau. Ich dachte, das Besondere an dem Juju
Zeug ist das. Nee, Mojo, das ist das, was sie dir gestohlen haben, also die Metal eingefroren haben.
Das finde ich awesome. Introducing Metal as a Service.
Ja, das ist so, die haben ja, du kannst ja auf Bare Metal deployen.
Im Kassel-Büro Moskau, oder?
Einfach hier so Ubuntu Metal as a Service.
So ein paar Russen einfach mal anheuern.
Ansteuern.
Mit
Arduino hinten dran.
Wi-Fi. Und dann geht's los. Dann haben sie halt.
Das sind dann so langhaarige Typen, die dann Headbang nennen. Das ist auch Metal as a Service.
Oder vielleicht so Macs, einfach so riesige Mac-Warrior-Dinger, die du dir dann as a Service remote controllen kannst.
Yeah, Mac-Warrior.
Einfach per Google Street View.
Wo sind sie denn gerade? Oh, warte. Das ist von letzten Monat.
Oh Mann.
Ja.
Sorry, ich hab dich unterbrochen.
Nee.
Was ist denn Juju? 100 Services ready to deploy. In the cloud.
Genau, das ist quasi identisch. Du kannst auch wieder sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie ein MySQL und dann brauche ich irgendwie ein Webserver-Zeugs und dann macht er das irgendwie alles automagic.
Okay, Juju, könnt ihr euch
mal angucken. Nee, das Besondere an dem Zeugs ist, dass du das in diesem, wir hatten es ja vorher mit diesem Dell-Notebook und die haben ja dieses, wie heißt es, Cloud-Launcher und der benutzt Juju damit. Also das
Cloud-Launcher. Ah, cool. Juju Deploy WordPress.
Genau.
Und Juju Deploy MySQL.
Und dann,
Juju Add Relation WordPress MySQL. Ah, okay.
Und dann hast du irgendwie was auch immer. Und dann kannst du das in deinem Bund angucken auch. Was auch cool ist.
Ja, klingt.
Ich weiß nicht, klingt
nett
halt.
Nett für also so Basic-Zeug. Aber dann fängt es halt wieder an, dann sagst du, also, ja, wenn du dann irgend so spezielles MySQL brauchst und sagst, ja, ich hätte aber gern, dass irgendwie meine Caches für die Storage Engine anders aussehen. Und dann wird es halt auch wieder schnell
komplex. Das ist aber auch das gleiche Problem dann bei diesem
Shift. Es ist halt, denke ich, auch so eine 80-20-Geschichte. Also die ersten 80% kannst du damit locker abdecken, aber sobald du halt irgendwie so High-Performance, speziell getunte Sachen willst, dann musst du halt auch ungefähr genauso viel Arbeit reinstecken wie jeder.
Und dann musst du halt auch schauen, es ist also ähnlich wie OpenShift. Die haben halt ganz viel, was einfach schon fertig ist und das kannst du dann auch nehmen.
Und sie haben einen Mac-Installer, erstaunlicherweise. Nee. Obwohl es Ubuntu sind. Also ein Uprepo oder ein Beta-Package für Mac.
Aber kein Windows-Zeugs, oder?
Wer braucht schon Windows?
Nee, genau. Also keiner hat mehr Windows.
Das sind wir mal ehrlich.
Außer irgendwie fucking 95% der Leute.
Ja, aber doch nicht 90. Auf solche Infrastruktur.
Vielleicht.
Okay, da hast du auch kein OS X normalerweise, aber die Entwickler haben halt alle OS X.
Wir haben OS X, hallo.
Ihr habt OS X.
Top 10 Amazon-Kunde, OS X, bam.
Top OS X, würde ich sagen.
Genau. Leistungsschutzrecht.
Ja, genau. Das erklären wir jetzt nicht nochmal, aber Google, ja, haben wir schon mehr. Das ist das, was die Presseverlage haben wollen, damit sie von Google Geld kriegen, weil die Texte im Internet sind ja alle gratis und das wollen die irgendwie nicht. Da hat Google jetzt eine Kampagne irgendwie gestartet, die dagegen sein soll. Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt, dieses Video.
Muss gut sein.
Irgendwo soll da so ein YouTube-Video sein.
Ja, es ist nicht so ein tolles Video.
YouTube-Video.
Ja, das ist halt auch so, Google, sie zeigen so ihre typischen Suchresultate irgendwie, keine Ahnung, quasi so durch die Geschichte, so was ist 9-11, was ist bla bla bla, und dann sagen sie, bisher können sie alles suchen. Wollen sie, dass das in Zukunft auch noch so ist? Also nee, sie zeigen halt, du tippst was ein und der erste Search Result ist halt irgendein Link auf eine Zeitung. Mhm. Und dann sagen, machen sie das halt irgendwie über die letzten 10 Jahre oder sowas. Und ja, das ist dann halt, ja, bisher cool. Wollen sie, dass das so bleibt, dann ragen sie doch einfach mal.
Ragen sie doch mal mit uns.
Ja, warum ragen sie nicht einfach ein bisschen mehr?
Mit.
Und dann denkst mit du, ja, klar,
macht Sinn. Wo wohnt Eisberg nun? Okay.
Ja. Cool. Ja, ist schön, dass sie das machen.
Mhm. Ja. Gab aber auch ziemlich große Kritik an dieser Kampagne, gerade so von den Leuten, die das gut finden.
Das kann ich ja gar nicht verstehen. Leute sind gegen andere Leute, weil sie deren Meinung doof finden.
Ja, selbst Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, so die einzige, die in der FDP ja noch so ein bisschen was weiß, ist irgendwie dagegen. Auf jeden Fall fanden aber auch die bei den Parteien, bei unseren Parteien, die Jugendorganisationen, finden dieses Leistungsschutzrecht nämlich auch ein bisschen blöd. Weil.
Ach nee.
Ja, tatsächlich.
Vielleicht haben sie es halbwegs verstanden.
Kann ich ja gar nicht verstehen. Die haben es tatsächlich verstanden, alle. Also sogar die CDU und die, weiß ich nicht, wie heißen die?
Junge Union.
Genau, und die jungen Liberalen die und Juju. Die, also alle.
Juju sind die jungen Jungen.
Das ist der CVJM früher, der christliche Verein junger Männer.
Genau.
Das sind die jungen Jungen.
Die ja. jungen Jungen.
Alles macht
jetzt
Sinn
jetzt. Junge Menschen.
YMCA.
Ja.
Was?
Wer bist du denn?
Gerade gesagt. Christlich Verein junger Männer. YMCA. Okay.
Sehr gut, machen wir einfach weiter.
ja, also die Jugendorganisation findet das alles Mist, weil wer sein Zeug nicht im Internet haben will, der macht halt eine Robot.txt, wo drin steht, Google hier nicht. Ne? Wissen wir ja alle, dass das geht. Und trotzdem
aber dann kriegst du kein Geld dafür.
Richtig.
Echt, denk mal an das Geld.
Die sollen einfach Geld zahlen und aber nicht...
Google soll einfach Geld zahlen.
Denk mal an unsere Kinder.
Ja.
Richtig, die müssen doch auch im Benz in die Schule.
Oh, warte. Ja, warte.
Ne, keine Ahnung.
Vielleicht ein bisschen.
Aber ob das jetzt noch in dieser Legislaturperiode durchgeht, dass dieses Leistungsschutzrecht, also dieser Paragraph, der dann ins Urheberrecht mit reinkommt, ist auch fraglich. Das die Legislaturperiode ja. bis nächstes Jahr. Bis September nächstes Jahr.
Das ist ja gar nicht mehr so lang.
Das ist gar nicht mehr so lang. Nee. Cool. So lange müssen wir es nicht mehr mit dieser Regierung aushalten, ja.
Das ist ja echt genau. praktisch.
Dann kommt eine neue vielleicht.
Na, gucken wir mal.
Kommt eine neue. Ja. Dann kann man sich eine neue bestellen.
Ob sie auch in gut gibt?
Das weiß ich nicht, ob sie auch in gut
ich
gibt.
Ich glaube, nee, gut
ist auf jeden Fall entfacht sich jetzt diese Diskussion um das Leistungsschutzrecht nochmal und könnt ihr euch alles durchlesen und ja, guckt mal euch das an.
Können wir eine Alternativdiskussion zum Leitungsschutzrecht, wo wir einfach nur für Isolation von Kabeln...
Nee, das ist alternativlos.
Nee, ich denke, wir sollten mehr über Kabelisolation diskutieren.
Ich finde es extrem scheiße, dass Google Binärgewitter findet. Wir sollten da echt.
Ach, furchtbar, schrecklich.
Das ist eine Schutzlücke und wir brauchen jetzt einfach Geld von Google.
Genau, ja, Google gibt uns Geld, damit ihr uns weiterhin finden.
Einfach mal.
Ja. Doch.
Doch, auf jeden Fall.
Also ich finde, das muss eigentlich sein.
Ja, genau. Wir könnten ja Binärgewitter als Print rausgeben. Und dann sagen, ihr könnt uns ja auch am Kiosk kaufen.
Ich glaube,
ihr könnt es auch bei uns hier zu Hause kaufen. Wir uns drucken euch das aus. Genau, du kommst einfach heim, dann schmeiß ich meinen Laserdrucker an und dann drucke ich dir die MP3
in Nullen und Einsen.
Ja, natürlich. Oder?
Nee, Base 64 natürlich.
Base 64 encoded.
Jetzt überleg mal ein bisschen.
Ach so, ja. Ingo.
Ingo. Na, es hätte ja auch eine Transkription von unserem Audio sein können.
Ja.
Nullen und Einsen haben so viel Overhead.
Da hätte es halt jemand machen müssen. Bisschen Abstraktion.
Ja, wieso? Das macht doch YouTube alles automatisch. Macht das automatisch. Die können jetzt auch Deutsch.
Können die auch transkribieren automatisch?
Ja, ja. Machen die alles automatisch.
Ja, wieso?
Und auch in Deutsch.
Super Bonus Magie mit Machine Learning.
Echt?
Ja.
Warum machen wir das nicht? Können wir das nicht kaufen und dann kriegen wir Geld dafür?
Wir könnten
es ja in YouTube reinschmeißen, genau.
Wir können diese tanzende Banane nehmen als Video und dann unseren Soundtrack drunter.
Das,
so, 3 Stunden.
Das wäre super gut. Wir laden das bei YouTube hoch, nur um die Transkribierung quasi zu bekommen.
Ja.
Dann müssten wir die wieder irgendwie rauskriegen.
Ja, du musst die
Transkription rauskriegen. Ja, das machen wir per Machine Learning oder so. Keine Ahnung.
Das könnten wir doch auch cloud-sourcen. Nee,
wir
kriegen das wieder raus.
Das cloud-sourcen wir einfach.
Pipen das einfach in das Mac-Say-Kommando rein und dann können wir unseren eigenen Podcast quasi als Proxy
nochmal für Leute, die.
Genau, dann können wir dann irgendwie.
Für Leute, die nicht hören können, können wir es dann zum Lesen machen.
Ja, zum Hören auch.
Ja.
Kannst du gleichzeitig hören, wenn du es auch nicht hören.
Dann denken wir nochmal drüber nach.
Können nicht hören.
Das glaube ich nicht. Das halte ich
für eine er hat da Marktforschungsstudien gemacht. Er ist sich da recht
ich sicher. Ich habe da Marktforschungsstudien gemacht.
Ja, macht Sinn, ne?
Marktforschung macht auf jeden Fall
Sinn. Auf jeden Fall Marktforschung.
Mehr Marktforschung. Machen wir einfach weiter.
Genau. Die Hölle friert zu.
Echt?
Nvidia Marktforschungsstudio ist auch gut.
Oh yeah.
Die Hölle friert zu, weil Nvidia beteiligt sich jetzt tatsächlich an der Linux-Kernel-Entwicklung. Mit einem freien Treiber für seine Grafikkarte da, diese Tegra.
Tegra ist ja ein System-on-a-Chip, das ist ja nicht nur eine Grafikkarte.
Ja. Oder System-on-a-Chip. Und die haben jetzt irgendwie 8000 Lines of Code gedumpt und dann sollen die Leute jetzt mal irgendwas damit anfangen.
Richtig, genau. Bam, Patch ist fertig.
Hier, nehmt das und dann sagen die, geht gar nicht. Ja,
nee, sagt, dann sagt die Linux.
Ja, ihr braucht noch dieses andere proprietäre Zeug.
Ich müsste was in X3 verändern, sorry.
Ja, genau. Ihr habt da ein Problem in eurem Scheduler, in eurem NoOps-Scheduler. Das funktioniert so nicht.
Aber normalerweise ist ja Nvidia so der die haben ja letztens Stinkefinger kassiert, ne, von Mr. Linus Torvalds.
Ja, deswegen haben sie jetzt schnell 8000 Likes gedumpt.
Wer hat nicht Stinkefinger von Linus Torvalds
kassiert?
Richtig, ja, die gehen auf eBay für 2,50 Euro.
Ja, der Torvalds, der ist da sehr freigiebig, was so Dinge angeht.
Stinkefinger
auch so,
geht da ein.
Ja, so Leute als masturbierende Affen bezeichnen.
Ja, wenn es so ist.
Ja, genau, du masturbierender Affe.
Ups, wieder erwischt worden.
Ja, okay.
Nee, aber ich fand es trotzdem eine Erwähnung wert, weil hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist doch cool, dass sie es machen. Also,
ja.
Die sind jetzt auch doch mehr offen, zumindest bei ihren System-on-Chip-Sachen. Die, ob das irgendwann mal bei ihren normalen Grafikkarten passiert, glauben wir jetzt mal nicht.
Also, ich finde es ja interessant, einfach der Patch ist einfach so, bam, hier, fucking fertig.
Ja, gut, wenn sie
nehmt es einfach, ist fertig.
Nein, aber wenn sie wollen, dass es wirklich in Linux-Code kommt, müssen sie da jetzt noch was einiges ändern, weil die Linux-Entwickler sagen immer, stimmt nicht.
Aber die Kinder.
Ja, genau.
Ja, es ist auch kein Ding, dass du irgendwie so ein 8000-Line-Patch abbringst. Du solltest vorher erstmal die Leute drauf vorbereiten, so sagen, hey.
Quatsch.
Wir wollen da was machen.
Du machst hier sogar eine Makefile dazu, das passt schon.
Makefile auch noch?
Ja, natürlich, alles Makefile. K-Config sogar.
K-Config, das ist ja quasi gewonnen schon.
Alles
fertig. Wird sicher irgendwann reinkommen, wenn die sich irgendwie mal einigen.
Ist ja irgendwie schon gedumpt auf irgendwelche Mailingliste.
Ja, das heißt ja nicht, dass
die haben Patches zumindest Diff-File im Klartext auf die Mailingliste posten. Betreff, Nvidia-Patch, kein Text unten.
Nee, einfach nur, it works. Please include into Linux-Kernel.
Tested works on my machine.
Worked fine. I tried last summer.
Ja.
Nee, also irgendwie, ist bestimmt super, macht total Sinn. Aber sie können sich damit nicht freikaufen von ihrem Stinkefinger. Es ist einfach
Nein.
so.
Nein.
Stinkefinger bleibt Stinkefinger, bleibt Stinkefinger.
Wenn sie jetzt alles Open Source machen, dann kaufen die sich ganz gewiss frei. Aber glaube ich nicht.
Nee, machen sie nicht.
Dürfen sie machen.
Und dann wird Linus Torvalds den Stinkefinger zeigen, weil ihr Code so scheiße ist.
Ach so, weil er so dreckig ist.
Ja. Oder einfach nur aus Prinzip.
Einfach aus Prinzip.
Nee, ich glaube,
denkst du, der kommt davon? Niemals.
Ja, fuck you, ihr kriegt den doppelten Stinkefinger.
Fedora 18 dagegen trinkt jetzt auch Mate.
Ja, Nagila.
Cinnamon.
Ja, super, gut.
Kann man das trinken?
Mate kann man trinken, hier.
Hat einer mal Mate Desktop ausprobiert?
Ja, hier.
Mate Desktop.
Mate Desktop.
Also mein Desktop und meine Mate ist ein Mate Desktop.
Man gewöhnt sich dran, riecht ein bisschen nach Rauch, nach Tabak meine ich.
Nach Gnome. Nach Gnomen.
So quasi. Gute Mate.
Mate ist ja irgendwie der Fork von Gnome 2 oder die Weiterentwicklung oder was?
Was hat Cinnamon dann nochmal?
Keine Ahnung, ist ja egal, es geht gerade um Club Mate.
Was?
Oder? Und jedenfalls haben sie die beiden jetzt in ihren Repos drin und du kannst es ausprobieren.
Wichtig ist eigentlich eher, dass du keinen Löffel voll Zimt essen kannst und damit hat sich.
Ja. Ja, stimmt.
Das sollte man wissen.
Kannst du einen Löffel voll Mate essen?
Ja,
probier's mal.
Recht sicher.
Probier's mal.
Ja.
Ja, ne, wieso?
90% sicher.
Was?
Dass du keinen Löffel voll Zimt essen kannst,
ja, weil es
einfach
nicht.
Die ganze Mundfeuchtigkeit aufnimmt und du das dann nicht mehr geschluckt bekommst, weil das einfach so trocken ist.
Wir machen das nachher. Wir machen das nachher, kannst du darfst es mal
das ist genauso wie so ein paar Stücken trockenen Toast einfach mal so essen, das kriegst du irgendwann auch nicht mehr runter.
Ja, außer du hast Eistee dazu.
Ja, aber dann schmeckt es immer noch eklig.
Nö, schmeckt nach Eistee halt.
Und wenn du zu viel Salz isst, stirbst du auch.
Jetzt hier. Wir hatten es ja schon.
Also zu wenig übrigens auch.
Jedenfalls, also Zimt, das können wir nachher ausprobieren, Ingo.
Nee, machen wir nicht.
Doch.
Kann man noch einatmen?
Ja, jetzt hier. Jedenfalls.
Ja.
God damn it.
Oder
ich saug, bloß, ich
saugt saug das dann auch aus der Nasenschleimhaut alles?
Doch, echt, ey.
God damn it. Hey, selber.
Jetzt, Kinas.
Jedenfalls. Nicht so aggressiv. Ich wollte nur wissen, Spaß, ob eine mal Mate ausprobiert hat.
Nee. Okay, aber bei Radetux haben wir irgendwie alle Desktops mal behandelt oder behandeln alle nach und nach. Also, wenn ihr irgendwas über Mate, Cinnamon, jetzt hatten wir in der nächsten Sendung ist LX.de dran, KDE, i3, such mich mal.
Such mich mal Desktop. Keiner weiß, auf welchem Screen er wirklich endet.
Könnt ihr euch mal die Radetux-Reihen dazu anhören? Also, es ist immer Desktop-Talk-Reihe.
Sehr gut. Ich habe es gehört, ob es cool ist oder nicht. Es muss ja irgendwie gut sein, weil ansonsten wird es ja Fedora jetzt nicht.
Da hat bestimmt auch mal jemand Mate ausprobiert. Ich weiß es gar nicht.
Okay, machen wir einfach weiter mit Deep Learning.
Deep Learning, genau. Wir sind im Lesefu angekommen.
Ja, doch.
Da gab es einen netten New York Times Artikel über Deep Learning. Ich habe da noch den, also das ist eine Art von Machine Learning, wo irgendwie Wissenschaftler total drauf abgehen und sagen, da steckt Potenzial dahinter.
Da geht einiges.
Ja, erklären. Es geht generell darum, dass es irgendwie möglich ist, Probleme auf verschiedene Arten abzubilden, irgendwie als Vektoren in einem Raum oder als zweidimensionales Bild oder wie auch immer du deine Input-Daten quasi an dein Machine-Learning-System ranführen willst. Und da gibt es hier in der New York Times einen kleinen Artikel drüber. Ich habe auch noch die Wikipedia-Seite zu Deep Learning verlinkt. Das ging irgendwie neulich auf Hacker News mal so 2 Minuten hoch und
dann nicht mehr. Ich habe es nämlich nicht mitbekommen.
Richtig. War gar nicht so lang online auf der ersten Seite, aber ich fand es ganz interessant, das mal zu lesen. Deswegen wollte ich es mal im Lesefu verlinken. Und
kannst du es kurz erklären, was es macht?
Es ist einfach die verschiedenen, also es ist Supervised Learning, so, wie heißt es auf Deutsch, überwachtes Lernen?
Ja.
Genau.
Oder kontrolliertes Lernen, irgendwie so.
Ja, also es gibt sowohl überwachte als nicht überwachte Algorithmen, die dieses Deep Learning da benutzen. Und es geht einfach darum, deine Input-Daten auf eine entsprechende Ebene abzubilden. Da gibt es Support-Vector-Maschinen, benutzen diesen Kernel-Trick, wo sie quasi ein zweidimensionales Eingabedingens über eine Transformation in einen höherdimensionalen Raum
transformieren
und du dann halt irgendwelche Sachen rauskriegen kannst, die du vorher nicht rauskriegen konntest. Und so geht es in diesen Deep Learning Architekturen auch.
Und das ist krasser.
Ist echt schwer zu einfach zu erklären.
Ja, also das Ding bei einer Support-Vektor-Maschine ist ja, du tust deine Eingabeparameter in höherdimensionale Räume transformieren und dann kannst du das als lineare Gleichung lösen. Mhm. Das war doch das Ding, oder?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall ist es ist auch also die ganze neuronalen Netzwerkgeschichten, da gab es irgendwann was von Google, wo sie Katzen erkennen konnten. Und das ist einfach in Zusammenhang mit diesem Deep Learning gibt es ein paar Learning Deep Architectures, ein paar andere Papers, die alle in Wikipedia verlinkt sind. Mein Lieblings Überschrift der New York Times, how many computers to identify a cat? Fragezeichen.
Und wie viele sind's?
Viele.
Einige, oder?
Ja.
Und wie viele Leute? Ein.
Ja.
Das ist einfach. Außer jemand kennt keine Katzen.
Richtig. Oder ist allergisch und will gar nicht.
Nee, ich glaube, erkennen wird man sie trotzdem. Man weiß ja, okay, ich bin dagegen allergisch. Das heißt, ich erkenne es.
Nicht von 2000 Metern Entfernung.
Aber kann das ein Computer?
Wahrscheinlich, ja.
Wie?
Mikroskop. Nur anders, Fernglas.
Quasi Mikroskop. Das könnte ja auch ein Mensch machen dann.
Matchbox meinst du?
Mensch?
Mensch?
Ja, ein Mensch könnte mit einem Fernglas auch
Next.
Oh shit.
Ich kaufe mir Fernglas, Sache ist geritzt. Okay,
kannst du alle Katzen erkennen?
Ja. Ich habe ja vor ein paar Wochen so mal angefangen, den Pudding zu schreiben, was so unsere...
Den Pudding.
Jedes Mal, wenn du Pudding sagst, muss ich lachen.
Darum ist der Name ja auch cool. Das wird so unsere Next Generation Podcast Hosting Plattform, hoffe ich doch mal.
Next Generation.
Und die ist ja auch in Ruby und Sinatra geschrieben und da ist so das Sinatra Book ein ganz schöner Einstiegspunkt, wo man mal anfangen kann, sich mit dem... Sinatra ist ein Web-Framework in Ruby, was so deutlich leichtgewichtiger ist als sowas wie zum Beispiel
Rails und deutlich mehr Freiheiten lässt. Und dieses Sinatra Book ist eigentlich so eine Webseite, wo man mal so einen guten Einstieg...
Wo benutzen die RVM für den Anfang? Hä? Gar nicht.
Nö.
Aber die brauchen doch RVM, weil das funktioniert auf
jeden Fall. Nö, braucht man nicht. Man braucht nur ein aktuelles Ruby.
Ah, und dann funktioniert der Rest automatisch.
Ja.
Oh, cool. Ja. Sehr gut.
Cool. Genau, und das ist schon mal so ein Ding, wo man einfach mal cool reinkommt. Und dann gibt's auch noch zusätzlich dann die Sinatra Recipes. Das ist ein GitHub und Git Repository, wo man halt einfach so für alles Mögliche, was man mal in so einer Applikation brauchen wollte, so Models für Datenbankabstraktion und Test-Frameworks und wie man Views richtig einsetzt und Datenbanken und Deployment und sonst irgendwas. Da hat man dann Repository voll mit README, mit Markdown-Dateien, und die kann man mal durchgucken. Da ist dann halt auch erklärt, wie man jetzt irgendwie ein SQL-Model benutzt oder wie man Redis als Daten-Backend benutzt oder irgendwie MongoDB oder was auch immer. Das ist ganz cool. Kann man sich mal angucken. Also wenn man da irgendwie mal Webentwicklung in Ruby machen will, ist schick.
Sehr gut.
Ja,
Gameboy mit Pokémon Gelb.
Oh, das ist super gut. Ich weiß nicht, ist mit Lesefu, aber auch ein Video dazu.
Mhm. Ja,
hab ich auch. Das ist, es geht darum, dass du in Gameboy, wenn du ein Pokémon Gelb startest, dann hast du da einen Bug, der dir ermöglicht, hinter den, also quasi Buffer, du hast quasi einen Buffer-Overflow, den du ausnutzen kannst. Mhm. Und hier hat einer halt ein Video gemacht, wie er das Spiel durch eine Anzahl von validen Zügen und validen Aktionen quasi komplett neu programmiert und dann halt irgendwelchen Shit abspielt. Und das ist super, super abgefahren einfach.
Mhm. Es gibt auch so eine ganze Community dahinter,
ja, was krass ist. Das ist so, so cool einfach. Also der hat das wirklich komplett neu programmiert. Das heißt, zum Schluss hast du dann irgendwie für 5 Minuten oder für 3 oder 4 Minuten hast du dann einen schwarzen, nee, warte mal, ja, es sind nur 2 Minuten. 2 Minuten schwarzen Screen, wo einfach nur irgendwelche Zeichen kommen, wo er dann quasi anfängt, das Spiel komplett neu zu programmieren. Und davor ist halt so Vorarbeit, du musst irgendwie zu irgendwelchen Sachen hingehen und dann irgendwelche Items kaufen, die dann auf bestimmte Plätze in deinem Inventar legen musst und so. Es ist super cool.
Ja. Und also gerade diese Community ist auch echt krass, die machen sowas echt, total oft so Speedruns, aber quasi nicht, indem sie das Spiel durchspielen, sondern indem sie irgendwie
das Bugs ausnutzen oder sowas.
Entweder Bugs ausnutzen oder sie machen also wirklich so Computer-Assisted Speedruns, dass sie halt sagen, okay, du darfst jetzt dich da irgendwie reinhacken, um quasi so Predictions zu machen, wo der nächste Gegner kommt und sowas, aber du musst halt so schnell wie möglich durchgehen.
Ja.
Das ist echt eine interessante
Also mit Glitches. Geschichte.
Das dauert ziemlich lange, bis er da mal fertig ist.
Nee, das ist halt, er kauft halt in der Zeit immer irgendwelche Items von irgendwelchen, von irgendwelchen Leuten, damit er halt die bestimmten, also jedes Item hat eine bestimmte ID von 0 bis 255 und er baut sich dann quasi hinter dem eigentlichen Inventar so ein Stack zu seinen eigenen Stack zusammen, den er danach ausführt.
Richtig.
Und also das ist so cool.
TAS, die Tool Assisted Game Movies heißen die.
Oh Gott.
Und
es gibt schon Leute, die haben einfach nichts anderes zu tun in ihrem Leben, oder?
Ich weiß nicht, das ist halt interessant.
Ja, schon, aber
krasse Leute.
Das ist abgefahren.
Ich hätte da jetzt auch keine Zeit für, aber ich finde es schon cool, wenn Leute sowas machen.
Also das sieht halt so aus, du hast irgendwie ein, normalerweise dein Inventar und wenn du da halt größere, also dann da drüber läufst quasi mit, dann gehst du in Spawnpunkte von dem Spiel rein und kannst halt den Stack überschreiben. Und es funktioniert halt so, wenn du da was ablegst, hast du eine Item-ID von 0 bis 255 und eine Item-Quantity von 0 bis 255 und dann kannst du halt bestimmte Sachen kaufen in bestimmten Reihenfolge, die da ablegen und dann wieder.
Der sieht ja später auch gar nicht mehr richtig, was er macht, weil er das irgendwo.
Nee,
der sieht halt die Memory auch. Dann. Also der hat wahrscheinlich irgendwo einen Memory-Dumper nebendran, der sagt, was los ist.
Ja, und gut. Das ist, also ich fand das super abgefahren. Er hat auch unten beschrieben, genau wie es funktioniert, auch wie sein Code aussieht. Interessant ist ja, dass der Code für dieses Dings ist Lisp, ist ein Lisp-Dialekt. Hier.
Krass. Ja, ja, ja.
Das ist super, also das ist schon echt abgefahren.
Was es nicht alles gibt.
Ja.
Ja. Interessant.
Wir sollten mal ein bisschen schneller machen, weil es ist schon irgendwie 22:30 und wir sind noch.
Ja, ja. I'm sorry.
Also nicht so, nur generell.
Genau, also fand ich nur cool.
Define Method, Method Missing, Instant S, Eval.
Genau, ich habe hier ein
schönen Blogpost, der mal so ein bisschen Meta-Programming-Grundlagen in Ruby erklärt, und zwar wie man irgendwie on the fly Methoden generiert mit Define Method, wie man Method Missing nutzt. Also das ist eine Methode, die aufgerufen wird, wenn man einen Methodennamen aufruft, den es noch nicht gibt, und dann kann man da entsprechend darauf reagieren, und dann gibt's halt auch noch so Geschichten, wie man Instance Eval macht, wie man halt auch so Sachen wie Chef API bauen kann.
Gute Sache.
Sowas ähnliches. Also ist ganz nett zu lesen, ist gut erklärt, hat auch viele, viele schön gehighlightete Codebeispiele mit drin. Empfehlenswert.
Wird da auch auf so Security-Zeugs eingegangen, oder ist es sehr einfach, gesagt, das ist eine coole Sache und ihr müsst es alles benutzen?
Was meinst du in dem Fall jetzt mit Security-Zeug?
Ich weiß nicht, Eval hört sich erstmal böse an.
Ja, Eval in dem Form von, dass ein AST evaluiert wird und nicht, dass Strings evaluiert werden. Also du evaluierst da in einer Klasse bestehenden Ruby-Code, aber halt nicht als String, der irgendwie reingepasst wird, sondern schon als vorgepassten AST. Okay,
das hört sich trotzdem Eval an.
Ja.
Oh. Aber ich meine, wenn Leute super hart Ruby coden können, dann können die es ja auch benutzen.
Kein User-Input-Evalen, das ist eine schlechte
Idee. Ja, das ist auf jeden Fall eine schlechte Idee, aber in Form von so einer DSL macht das vielleicht.
Genau. Also die evalen wirklich das, was der Programmierer eintippt. Mhm. Also wenn du irgendwie find by name eintippt und sie haben aber komischerweise keine Methode, die find by name hat, dann sagen sie halt, okay, find by kenne ich. Und dann schaue ich eben, was hinten dran ist, name, okay, und dann schauen wir einfach nach in der Datenbank nach der Column name.
Genau, gibt's da die Spalte name,
zum Beispiel. Wenn du deine API nicht kennst, zum Beispiel.
Wenn du eine generische API haben willst, ohne dass du die ganzen Methoden selber implementieren musst.
Genau, also wenn du jetzt eine API anbieten willst, mit der man hätte es auch nur eigentlich find nennen können, und du gibst dann halt den, nachdem du suchen willst, noch als Parameter mit, aber das
sieht hässlich aus.
Das hört sich wie ein Problem an, was du in Python irgendwie lösen willst, indem du sagst, es heißt einfach alles gleich. Weil du halt.
Du suchst ja da nach bestimmten Spalten zum Beispiel, und die heißen halt nicht überall gleich. Okay. Das ist halt ein Datenmodell, was halt bei jeder Applikation anders sein kann. Und da kannst du halt keine generische API angeben, die überall gleich ist.
Deswegen machst du alles automatisch generiert und alles explodiert.
Kann man machen.
Okay, cool.
Okay. Also kann man machen, ist ein valider Einsatzzweck für sowas, und der zeigt da halt unter anderem jetzt hier auch aus Active Record, aus Rails, diesem Datenbank-Abstraktions-Framework, die Methoden, die entsprechend so ein Find machen, und ist nett geschrieben.
Ja. Hello World in Spring.
Ja, das ist super amüsant, das habe ich gelesen. Also das ist so ein Artikel, der zeigt einem schon mal auf eine komische, unironische Art und Weise, wie kaputt diese Java-Welt einfach ist. Also das ist so, hier so Hello World Beispiel, ich zeig dir mal, wie du Maven und Eclipse benutzt, um Hello World im Spring Framework zu programmieren. Du scrollst da runter und hier, klick da an deinem in deiner Entwicklungsumgebung und da, und dann musst du hier dieses riesengroße XML-File editieren, und dann geht's weiter, und dann musst du Dinge noch mit Maven bauen und Abhängigkeiten nachinstallieren, dein ClassPath editieren und du scrollst und scrollst und scrollst, und irgendwann steht dann da Hello World auf der Kommandozeile. Das ist einfach. Ich finde es lustig. Also das ist so ein How-To, was einem zeigt, wie kaputt dieses Ökosystem einfach ist, was man sich antun muss, um ein Hello World zu generieren.
Genau. Passend dazu habe ich Simple PHP Easy Plus.
Das ist sowas Ähnliches.
Aber das ist jetzt wirklich ironisch gemeint, hoffentlich.
Hoffen wir so.
Und zwar geht's da einer, der hat halt ein Framework, eine Library gebaut, um Sachen zu addieren. In PHP.
Ja, du musst dann erstmal 1000 Klassen importieren.
Aber ich finde, das sieht noch besser aus als das komische Spring-Zeug.
Ja, und das war nicht ironisch gemeint.
Nee, das war echt ernst gemeint. Und hier hast du dann halt zum Schluss irgendwie.
Ja, du hast hier irgendwie einen Number-Parser, und der macht dir dann irgendwie. Du musst ein Simple-Number-Objekt anlegen, und dann kannst du das irgendwie mit einem Collection-Item-Number-Proxy
zusammenkrebeln.
Ja,
genau. Und dann hast du den Add-Operator, Arithmetic Operations Engine, Kalkül-Runner und dann Run, und dann kriegst du irgendwie ein Result, wovon du das Value brauchst. Sehr gut.
Ja, das ist lustig.
Sehr cool. Lustig. Mhm. Und es gibt sogar schon irgendwie zwei Issues. Das eine Issue ist nämlich,
ja, macht Sinn.
Ja, und er hat dazu aber auch schön geschrieben, ist sehr interessant. Ich werde mir das für das nächste Release mal überlegen, ob das passt.
Ja, macht noch mehr Sinn, einfach.
Ja, finde ich super. Okay, weiter. Habe ich noch was?
Long Exposure Fireworks.
Ich meine, ich habe keine Kamera, die sowas jemals könnte. Ich würde mir auch nie mehr sowas kaufen. Aber ich fand es einfach, sieht cool aus, und dass man sowas überhaupt fotografieren kann. Also es sind irgendwie von Fireworks irgendwie Fotografien gemacht mit irgendwelchen krassen Filtern und Shit.
Das ist cool.
Und das sieht dann halt so irgendwie so spiky aus wie eine Blume, aber es ist halt immer noch ein Firework. Und das ist halt schon
echt
cool.
Das ist echt cool. Ich habe eine Kamera, die sowas kann.
Ja, dann solltest du sowas
machen. Brauchen wir bloß mal ein Feuerwerk.
Ja, dann mach doch einfach sowas direkt.
Kommt doch,
passiert. Ja, auch genau. Also das ist auch wieder zu beschrieben, was du genau brauchst und welche
krassen. Wir haben auch bald ein ganz großes Feuerwerk. So. 31. Ja. Dezember.
Bullshit.
Aber so, nicht in Deutschland. Ja, da bin ich nicht im Zustand, eine Kamera bedienen zu können.
Die Do-It-Yourself Private.
Die musst du ja auch nur hin. Die kannst ja vorher bedienen. Du musst ja dann irgendwann nur auf den Auslöser drücken. Ja.
Fleidi, mach doch schon mal selber eine Wolke.
Ja. Mach doch mal
eine eigene. Ja, das ist eine lustige Präsentation, die so mal sehr viele coole Tools vorstellt. Also, das ist so. Bau dir mal doch mal kurz eine Cloud selber. Der Titel ist so ein bisschen seltsam gewählt. Ja, so ein bisschen bullshittig. Aber der erklärt halt dann mal VirtualBox und was hast du da für Kommandozeilen-Tools? Was kannst du da mit denen alles machen? Dann mit Chef, dann kannst du Chef Solo benutzen. Dann zeigt er mal Vagrant, dann was Mark letztens gepickt hat, diesen effing Package Manager. Dann, also das sind einfach unglaublich viele super nützliche Tools, die du für Deployment und Management von VMs und sonst irgendwas benutzen kannst. Mal so verlinkt und aufgezeigt, das ist alles in HTML und schön syntaxhergeleitet und so.
Erstaunlich, weiß habe ich jedes einzelne Tool von denen heute benutzt.
Ja.
Von Vagrant über FPM, über Chef Solo, genau. Über Jenkins, über...
Ja, und das sind einfach sehr viele coole Tools, Foreman für Prozessmanagement und so weiter. Alles cool, kann man sich mal durchgucken, wenn man so Infrastrukturmanagement und so ein bisschen automatisieren und cooler machen möchte. Da ist, glaube ich, für viele was dabei.
Ja, total.
Okay. Voll gut.
Mimimi, ich fange an zu heulen, ganz kurz. Puls Audio.
Ja, Puls Audio schon wieder.
Ja, Puls Audio schon wieder.
Ja, das Einzige, was...
Hast du vergessen, das mit dem Hirn zu zünden?
Ja, genau.
Ingo, immer zuerst mit dem Hirn zünden.
Ganz wichtig. Und danach deinstallieren. Das ist ein Scheißdreck. Hast du nicht gelernt, dass du das Erste, was du mit Puls Audio machst, ist deinstallieren?
Ja, ich sollte das jetzt echt mal wieder deinstallieren. Das ist total scheiße. Ich habe den H4 angeschlossen und er hat ihn nicht erkannt. Dann habe ich Puls gekillt. Also, dass er sich neu startet. Und er hat es immer noch nicht erkannt. Und dann habe ich gedacht,
den Puls killen.
Ja, das war irgendwie scheiße. Puls Audio ist ein Dreck. Punkt. So,
okay, nicht. Ingo wird aggressiv.
Ja. SystemD ist auch Dreck.
SystemD ist so awesome.
Nee, SystemD ist eigentlich System cool. Das ist hier nur was von der, aus der Kategorie muss man wissen.
Muss man wissen.
Nee, das Ding ist nämlich, ich habe da so ein paar Daemons laufen und die habe ich auch alle schön mit SystemD gestartet und enabled und sonst was. Die sind aber dann beim Start nicht hochgekommen. Scheiße. Weil die sollten, ich habe da an der Systemd-Config rumgefrickelt und habe gesagt, hey, lauf mal mit einem anderen User und dann hat er das automatisch das Pitfile-Directory eingelegt, allerdings mit falschen Zugriffsrechten.
Oh, nein, da musstest du die erst wieder umschreiben.
Ja, mit chmod oder chown funktioniert das nämlich nicht, weil die beim Boot in /run, also bei Arch Linux jetzt, neu angelegt werden. Und dann habe ich da ein bisschen nachgesucht und nachgegoogelt und habe rausgefunden, es gibt da so ein Systemd-Temp-Files und das benutzt Configs, die liegen entweder in userlib-tempfiles.d oder etc-tempfiles.d und da das sind da halt einfach kleine Konfigurationssnippets drin, die sagen, okay, leg jetzt mal diese Datei oder diesen Ordner mit diesem Owner, mit dieser Gruppe, mit diesen Zugriffsrechten an und dann muss man da halt den entsprechend den Owner ändern oder halt die Gruppenrechte oder sonst irgendwas ändern.
Ist eine kleine eigene Sprache, ne? Also da muss man also sagen, W heißt write,
genau.
Muss man die Datei sagen. Du kannst zum Beispiel auch dann in
Sys
oder Proc in Gedöns irgendwas reinschreiben, was du so mit Echo-Gedöns vorher machen wolltest.
Ja.
Also, weil mein RC-Local-Dings nicht mehr funktioniert bei SystemD, warum auch immer. Mhm. Eigentlich gibt es da so eine Abstraktionsschicht, aber bei mir funktioniert es irgendwie nicht und ich habe das auch über die Temp-Files dann gelöst.
Ja, genau. Und das ist halt echt, dann sollte man wissen, wenn man halt anfängt, Dienste unter anderen Usern, wie sie standardmäßig konfiguriert sind, zu starten und die plötzlich keine Zugriffsrechte mehr haben, in der Pit-Directory reinzuschreiben, sollte man halt da mal gucken und da die Usernamen aktualisieren. Genau. Habe ich gemacht, seitdem funktionieren wieder alle Dienste und ist gut.
Voll gut.
Ja.
Ansonsten kann ich auch immer Supervisor empfehlen für Systeme, die noch kein SystemD haben.
Hm?
Weil das ist halt echt cool und das macht alles vollautomatisch und du musst dich darum nicht kümmern.
Das ist gut.
Du verlinkst auch nochmal. Dann Hetzner will irgendwie Preise erhöhen für IPv4-Adressen. Hatten wir ganz am Anfang schon mal kurz gesagt. Die wollen jetzt pro IPv4-Adresse 1 Euro haben pro Monat.
Pro Monat?
Ja.
Das ist ja teurer als meine fucking Dings, meine DNS.
Ja, ne, vor allem, ich habe halt noch so, ich glaube, 32er-Netze oder sowas. Das ist dann halt, das wird dann halt richtig scheiß teuer.
Ja. Warum auch?
Wie, warum auch?
Warum hast du so ein Netz?
Warum hast du nicht V6?
Ja, V6 habe ich natürlich auch. Ja, also
wie viel hast du in dem Netz dann so?
Ja, also. Das sind halt lauter virtuelle Maschinen.
Ja, nimm halt ein und NAT.
Und plus HTTPS von ein paar. Also die sind halt auch voll. Das ist so ein bisschen blöd. Suboptimal, wenn die jetzt plötzlich, also vorher waren sie kostenlos, weil das noch so alte Server sind, wo es kostenlos war. Mittlerweile muss man ja auch schon dafür bezahlen. Und jetzt wollen sie ab Februar 2013 wollen sie irgendwie noch mehr Geld, und zwar auch für die Bestandskunden. Das heißt also, die Netze, die ganz früher mal kostenlos waren, hast du früher in /24 irgendwie kostenlos gekriegt. Und da sieht man halt schon, IPv4-Adressen werden knapp. Ja, es ist, kostet jetzt ein Schweinegeld.
Ja, deswegen musst du jetzt Nginx und dann den Rest dahinter. Alles V6.
Ja, haben wir schon
erklärt. Also ich habe auf den Hetzner-Servern auch komplett V6 und route das auch in die VMs rein und so. Also jede VM hat auch ein IPv6-Adresse.
Ja, dann reicht es ja.
Ja, macht
einfach Sinn. Genau. Und welche User kommen dann da ran?
Ja, du machst VPN. Fertig.
Hä?
Müssen sich die Leute per VPN bei deinem Netz einloggen.
Ja,
dann kannst du dann
Computer sehen. Wenn sie diese Webseite besuchen wollen,
laden sie den VPN-Client.
Laden sie erstmal den VPN-Client runter und buchen sie sich ein, dann können sie die Webseite besuchen. Nein. Das kotzt mich jetzt schon so ein bisschen megamäßig an.
Also bisschen das, megamäßig. Das ist ja quasi normal dann.
Nee, also total megamäßig dann so.
Total megamäßig.
Ja, shit. Optimus Prime megamäßig.
Das macht einfach so viel Sinn.
Das
Transformer-mäßig,
ist, die sind echt Schweine.
Gott verdammt. Deswegen
weil, weg von weißt Hetzner. Du, wer auch Schweine sind? OVH.
OVH auch?
Genau.
Da, das war ja auch für IPv4-Adressen.
Nee, aber ihr ladet gerade wahrscheinlich den Podcast über OVH, weil Flighty hat zum Beispiel von isgenug.de,
so ein
OVH-Reseller, hat er den Kim Sufi 2G.
Kim. Jong Il.
Nee, ist vom französischen Kim Sufi, like, was ausreicht. Also, ja.
Ja.
Kim Sufi. Auf jeden Fall sind es Schweine, weil wenn du auf isgenug.de zum Beispiel gehst, dann kostet der Server 15 Euro. Wenn du auf ovh.de gehst, kostet der Server 15 Euro. Wenn du auf ovhnl gehst oder isgenug.llnl, keine Ahnung, wie sie es aussprechen,
yeah,
kostet der 10 Euro. Und wenn du auf ovh.ie gehst für Irland, kostet der 10 Euro. Und der ist in Deutschland einfach teurer. Und es ist derselbe Server, im selben Datencenter, alles genau gleich, Mehrwertsteuer und so ist alles schon mit drin, wunderbar. Dann habe ich mal gefragt, aber was soll's?
Die Mehrwertsteuer ist in Deutschland vielleicht höher als in Irland?
Nee, Irland ist 20%.
Und Niederlande?
Ähnlich.
Ja, das ist einfach blöd. Dann haben die Deutschen einfach mehr Geld und müssen deswegen mehr Geld bezahlen.
Nee, dann habe ich gefragt, so, warum? Und dann haben die gesagt, das ist ein, oh Gott, sie haben es so schön formuliert. Sie klang irgendwie selber ein bisschen angepisst.
Sie klang angepisst, dass es jemand rausgefunden
genau
hat.
Genau. Hallo, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die wir leider nicht bewerten oder kommentieren können.
Ja. Hm,
das klang so nach, ist doof, weiß nicht.
Fuck you. Ja, geh jetzt weg.
Komm. Ja, auf jeden Fall OVH. Die bieten also die billigsten Server an eigentlich so, die du so echt? Dedicated.
Ja,
dedicated,
ja, also, ja, ja, also die billigsten
dedicated. Nee, das billigste dedicated war doch das Raspberry Pi, was du irgendwo genau hinschicken kannst.
Ja, also, das ist ja
die billigen echten Server.
Ja, die haben auch 500 Gigabyte Platte, das ist halt schon
ja, was sowas.
Nee, nicht mal. Also die Kiste, die ich habe, die hat sogar, ich glaube, ein Terabyte im RAID 1.
Ja gut, dann genau, hast du die hier für 15 Euro einfach.
Du und nicht die ältere Version, ja.
Ich habe die noch eine ältere Version. Warte mal kurz.
Die KS2G.
Genau.
Und was kosten IPv4-Adressen?
Weiß ich nicht. Ich habe nur eine.
Eine. Ich noch mehr als eine.
Also ja, ich zahl, brauchst du denn mehr als eine, wenn du V6 haben kannst?
Also ich zahl tatsächlich auch.
Der Rest wird dann halt einfach per Hostname
mehrere HTTPS-Server.
Ich zahle tatsächlich auch 18 Euro im Monat und das ist noch ein Angebot, was es jetzt da gar nicht gibt. Das hat schon Terabyte Platte, hat die schnellere CPU und hat, glaube ich, auch 2 Gigabyte RAM. Kostet aber jetzt weniger als
das. Das sind quasi die 19,99. Und das ist aber nur auf OVH.de, auf IE ist es dann wieder billiger.
Ja.
Auf jeden Fall, buh. System Shutdown Fuck Up. Friday.
Ja, ich habe dann meinen Server ja wieder repariert bekommen. Und,
der ist ja kaputt.
Spoiler. Nee, er ist nicht kaputt. Er macht nur Dinge seltsam.
Das liegt an Arklin.
Also wenn ich, okay, ich weiß, man fährt Server normalerweise nicht runter, mache ich aber ab und zu mal. Was machst du da?
Ausrasten.
Okay.
Er programmiert ein Spiel im Spiel.
Genau, er programmiert jetzt.
Ich programmiere das Internet im Internet.
Gut. Mehr Internet.
Genau, ich schalte den normalerweise nachts aus, weil ich den da nicht brauche, weil ich auf die Daten bloß zugreifen will, wenn ich tatsächlich auch wach bin.
Das macht keinen Sinn.
Macht keinen Sinn.
Lass aber dein Computer an, Flydie.
Ja.
Nein.
Nee, ist auch nicht so
Umwelt.
Ist auch nicht das große Problem. Ich will bloß keine unglaubliche Stromrechnung haben. Und
du hast doch ausgerechnet, war doch
ich weiß, aber wenn es mich die Hälfte kostet, ist mir auch nicht unrecht.
Ja, jetzt kommst du. Was hast du denn hier?
Genau, das Lustige ist, ich kann den auf zwei Arten ausmachen. Ich kann per SSH Halt sagen und ich kann den am Powerknopf über SCPI-Events so runterfahren. Da wird auch ein Halt ausgeführt. Das Lustige ist, wenn ich den auf den Powerknopf drücke, dann geht er aus. Wenn ich den per SSH runterfahre, dann fährt das Betriebssystem runter, aber die Hardware bleibt noch an.
Hä?
Ja. Also die Power-LED leuchtet noch, die Festplatten drehen sich noch, nein.
Shutdown-H now.
Nee, das liegt an SystemD, der da das verkrippelt. Ich habe das gleiche Problem, glaube ich.
Glaubst du, okay.
Du wirst deinen Rechner nicht runter, weil du normal bist, ja.
Weil ich halt einen Laptop habe, ich
meine. Ja, nee, da kommt noch was dazu. Das Lustige ist, wenn ich den dann über langen Powerknopf drücken ausmache und am Tag danach wieder anmache,
dann macht er ein File-System-Check.
Dann fährt er wieder in den gleichen Zustand und fährt einfach nicht hoch. Ich habe dann nochmal einen Monitor angesteckt. Der Monitor bleibt schwarz, es passiert nichts. Wenn ich den dann hart am Netzteilschalter ausmache und wieder anmache.
War der wirklich aus oder ist der nur in Standby gegangen?
Der war wirklich aus.
Ich glaube nicht. Ist das ein Unterschied? Weil der Lüfter dreht sich nicht mehr, da ist
Standby. Das Power-LED ist aus. Vielleicht, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass
der... Weil das wird zu erklären, dann drückst du drauf und dann geht er von Idiotenmodus in Standby und dann drückst du wieder drauf und dann geht er wieder in Idiotenmodus zurück.
Ja, aber da musst du doch irgendwo... Es könnte vielleicht sowas in der Art sein. Also ich habe den auf jeden Fall im Netzteilschalter hart ausgemacht, wieder angemacht und dann ist hat er wieder
gebootet. Genau, weil er nicht in Standby vielleicht geht.
Ja, jetzt muss ich mir einfach merken, dass ich den entweder über den Powerknopf ausmache oder halt dann nochmal am Netzteil ausschalte.
Es gibt auch so einen SCPI-Emulator.
Gibt es bestimmt auch. Ich hatte das Problem schon mal irgendwann. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, wie ich das damals gelöst habe.
Du hast den Computer nie wieder
ausgemacht. Ob das irgendwelche BIOS-Einstellungen waren oder ob ich da nochmal irgendwie am ACPI gedönst, was. Ich weiß nicht mehr. Also sollte irgendjemand der Hörer wissen, wie man so ein Problem behebt, wäre ich sehr dankbar, weil es ist zwar jetzt nicht wirklich irgendwie tragisch, aber es nervt schon ein bisschen.
Ja. Es soll einfach so große Hebel geben, die echt so die Kabel physisch trennen. Ja. Und immer sagen ganz, Pulse Switch, Igor. Dann ist so ein komischer, buckliger Kerl dann immer so. Und macht so.
Krank. Ja, seit System D fährt mein Laptop wieder einfach so in Standby, wenn ich ihn nur zuklappe. Habe ich nie eingestellt, aber funktioniert jetzt auf einmal. Das ist auch nicht unbedingt, was ich immer will, aber ich meine,
jetzt halt da. Es macht total Sinn, dass System D da verantwortlich ist.
Ja, aber, nee, das ist nee, aber so. Das kann man einstellen.
Ja, das kann man bestimmt einstellen. Jetzt das ist Linux, das kann man alles einstellen.
Jetzt kannst du, habe ich auch letztens irgendwo im Arch Linux einen Artikel zugelesen. Tja. Aber ich habe im KDE habe ich eingestellt, dass er wirklich in Standby geht, weil ich das will.
Ja, ich meine, das Ding kommt ja auch echt verdammt schnell wieder hoch. Also es dauert auch nicht eine Sekunde oder so. Und deswegen habe ich es jetzt auch einfach angelassen, weil es mich nicht genervt hat.
Aber wie gesagt, steht irgendwo im Arch Linux
Wiki. Steht in den Interwebs, ja.
Sehr gut. Sicherlich. Picks. Wir machen jetzt total. Ich habe beschlossen, meine Picks mache ich total schnell durch, weil wir irgendwie wenig Zeit haben, weil es wird spät. Okay, der erste Kodama, ein Ruby-basierte MySQL-Replikationslistener, bedeutet, du kannst dich in die MySQL Master-Master-Replikation oder Master-Slave-Replikation reinhängen und dann irgendwie was mit den Daten machen, die da ankommen.
Macht das Sinn?
Nur schauen. Ja.
Okay.
Extra cool. Bonus. Fertig.
Amazon, send to Kindle, Flotty.
Ja, von Amazon gibt es jetzt Apps, mit denen man direkt Dateien auf den Kindle schicken kann. Wusste ich nicht. Das gibt's als Chrome-Plugin, als Firefox-Plugin, als Mac-App und für Android.
Also das, was du per E-Mail gemacht hast.
Über das Internet.
Ja, genau, über Internet. Also du kannst immer noch genauso per E-Mail ranschicken, aber du hast jetzt halt auch einfach eine App, da dragst du irgendwie deine...
Der verschickt wahrscheinlich eine E-Mail.
Ja, wahrscheinlich wird sowas sein.
kann mir so richtig vorstellen. So,
ja, nee, man hat vielleicht dann mal so Probleme wie ich, dass ich da irgendwie die Sendlimits von meinem Mail-Server hochschrauben wollte, damit ich da größere Dateien verschicken kann. Und normale Leute können das halt auch nicht oder haben da vielleicht irgendwie einen Freemailer, wo man nicht so besonders große Anhänge verschicken kann.
Hier, Flighty. Halo 22 sagt, halt ist halt anhalten und Shutdown ist halt richtig ausschalten. Das ist doch wohl logisch.
Shutdown minus HANA auch.
Macht Sinn.
Ja, aber nee, ist ganz nett. Also wenn man Kindle hat, dann kann man da einfach seine Sachen reindraggen und der pusht es dann übers WhisperNet an den Kindle und dann ist gut.
Cool. FlexCat ist so ein Ding, kann sich an alles Mögliche ranhängen. RSS-Feeds größtenteils, HTML-Pages, CSV-Dateien. Hat einen ganzen Haufen Plugins, dass du sagen kannst, ja, hier meine Tracked.tv, meine Lieblings-TV-Serien, filter doch mal alles, was den Namen hat, aus der Liste raus und gib das doch mal weiter an irgendein anderes Programm. Das macht man natürlich, um sich seine Urlaubsvideos aus seinem eigenen RSS-Feed zu saugen.
Ja, oder seine Lieblingsdistribution.
Natürlich. Oder seine Lieblings-Linux-Distribution. Der ist ganz nett. Es ist so, ging das zu Sigbit und Couch Potato, hat man ja schon mal drüber geredet. Es ist halt kein so riesen fucking Krepelding, sondern es ist einfach eine einzelne Konfigurationsdatei und das war's dann. Und dann lässt du die per Cron laufen und dann hat sich's.
Und sie haben ein Unicode-Herz.
Total gut von denen. FlexCat. Bam.
Shotgun.
Ja, Shotgun, wieder ein Dings, was ich für Podding verwende. Das ist einfach so ein Webserver, Application-Server Frontend, was bei jedem Request die komplette Applikation neu lädt. Und das ist ganz cool, wenn man da halt einfach im Entwickeln ist, dann kann man dann seinen Code editieren und dann in den Browser gehen, reloaden und dann ist gleich, hat man gleich einen aktuellen Zustand der Applikation und das muss nicht jedes Mal den Application-Server rebooten.
Das fand ich bei Flask auch ziemlich cool. Du hast dann nämlich einfach Debug on und dann, wenn du es neu abspeicherst, dann lädt er einfach die
Shit neu. Genau sowas, das ist cool. Und du gehst halt einfach auch irgendwie ins Podding Directory und da habe ich eine config.ru, was so eine Rack-Config ist.
so eine russische Config.
Und dann muss ich einfach nur Shotgun eingeben.
Und die Russen steuerst du dann auch fern, ne?
Ja, ja, genau.
Russen as a Service.
Genau.
Metal as a Service,
das ist was. Ja, das sind... sehr schön. Ja, nee, der holt sich einfach dann die Sachen aus der Config und startet dann halt die Applikationen bei jedem Request neu und geht erstaunlicherweise relativ fix so.
Coole Sache. Hm? Super. Bytesized Hosting. Wenn ihr nicht selber eure BitTorrent-Downloads runterladen wollt, sondern das vielleicht von irgendjemandem übernehmen lassen wollt, die sind ein Anbieter, der eine erstaunlich schöne und schnelle Webseite hat. Und die man mit Bitcoin bezahlen kann, was ich eigentlich ganz lustig finde. Dann kriegst du so ein bisschen... Platz, kriegst einen SSH-Zugang, kannst du da also zum Beispiel FlexCat installieren, wenn du lustig bist, oder deinen Podcatcher irgendwie laufen lassen und dann deine MP3-Dateien über BitLove per Torrent runterziehen und der seedet dann für dich.
Also es ist quasi so eine Seedbox.
Ist eine Seedbox, genau.
Nicht Seedbox.
Ich glaube, das mache ich einfach. Ich hänge mich an den BitLove-Feed für unsere Audio-Dinger und lass den einfach mit runterziehen und dann hat man da nochmal irgendwo ein Gigabit oder so, der das auch rauspumpt. Mehr schnell.
Mehr schnell ist immer gut.
Mehr schnell ist immer gut. Auf jeden Fall nehmen die Bitcoin und deswegen mag ich sie. Und das ist sogar recht sauber gelöst, die Bezahlung. Fetch.
Airbnb.
Airbnb ist sowas ähnliches wie RVM. Also so ein Version Manager für Ruby.
Warum brauchst du noch einen?
Weil RVM schon so ein bisschen suckt. Also der macht halt Dinge, der tut halt sehr viel in deiner Path-Variable rumfrickeln. Er tut unter anderem so Kommandos wie CD überladen, sonstige Dinge. Er versucht Gemsets für dich zu managen, was man eigentlich nicht großartig braucht, weil man sowas wie Bundler hat. RBNF ist da einfach cooler gelöst. Man hat da so einen Satz von Shims, das sind einfach Shell-Skripte, die legst du in deine Path-Variable und die heißen dann Ruby oder Gem oder sonst irgendwas. Was dafür sorgt, dass du auch über mehrere Konfigurationsänderungen, über mehrere Shell-Sessions hinwegsetzen kannst, weil du dann einfach nur eine Konfigurationsdatei umschreibst. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt meine globale Ruby-Version ändern, dann ist das für alle Shells, die du gerade offen hast, genau das Gleiche, weil dann halt nur dieses Shim ausgeführt wird jedes Mal, wenn du Ruby startest, was dann wiederum die richtige Ruby-Version als Indirektion startet und du hast halt nicht da alles Mögliche.
Ich finde es ja eigentlich ein bisschen gruselig, dass man sowas überhaupt braucht unter Ruby.
Brauchst es nicht.
Ja, man klar, und dann funktioniert es nicht.
Ja, Virtual Env und Python gibt es ja genauso.
Aber der sortierte, glaube ich, nur dein Python.
Der Paket, die du noch installierst mit
Pip. Das macht der auch für dich.
Das macht der auch mit, der
Switch drum,
das,
aber auch, es gibt halt Ruby 1.9 und 1.8. Weiß nicht, bei Python, wenn du Python 3000 und Python 2.7 gleichzeitig, geht es?
Ja, du hast Python 2 und Python 3.
Also die, einfach die Executable-Namen sind anders. Und die Paketmanager, wenn du Pip für Python 3
und Pip 2 und Pip 3.
Also okay. Ja. Im Endeffekt ist
Ubuntu
das,
auch so.
Ja. Ja, und gibt es für Ruby, wo brauchst du dann sowas?
Ruby zum Beispiel, Ubuntu hat Ruby 1.8, Ruby 1.9, Gem 1.8, Gem 1.9.
Ja, okay.
Geht genauso.
Ja, nee, passt schon.
Aber es gibt halt 1000 Versionen von Ruby, dann gibt es noch JRuby und dann gibt es noch Maglev und dann gibt es noch Rubinius.
Und wenn man das alles ausprobieren will, dann kann man das nehmen.
Genau, und wenn man das alles ausprobieren will und sauber zwischen den Umgebungen wechseln will, vor allem, dann kann man das nehmen.
Oder testen zum Beispiel, ob das irgendwie das neue Patch-Level, ob deine Applikation, deine Tests da passen oder nicht, falls irgendwas Neues dazu kam.
Du kannst vor allem halt auch Konfigurationsdateien setzen auf global und auf Applikationsbasis. Du kannst einfach sagen, hier RBN local eine Ruby-Version und dann legt ihr dir einen Config-File in diesen Ordner, in dem du gerade bist und jedes Mal, wenn du in diesem Ordner bist, ruft er dann die richtige Ruby-Version auf.
Hat ein Ruby-Build-Plugin, bedeutet, du kannst selbst auf irgendwie uralten Krebelsystemen, die einfach noch Ruby von Source kompilieren, ohne dass du da was machen musst. Du sagst einfach RBN installen, dann Ruby 1.8.7 Patch Level 2.33 und er macht es.
Genau, also das ist ganz cool. Ich bin aber allerdings hauptsächlich darauf umgestiegen, weil ich unter macOS 10 Mountain Lion, also 10.8 ist
Update, es mittlerweile,
ist mir irgendwie RBM auf allen möglichen Rechnern kaputt gegangen und mit RBM lief super smooth.
Weil sie unter anderem den C-Compiler von GCC auf C-Lang zwangsweise umsortiert haben und ein paar Libraries sich geändert haben.
Ja, das ist alles ziemlich painful, aber mit RBM hat das alles echt gut funktioniert, muss ich sagen. Und ist in sich, finde ich, auch so eine saubere technische Lösung. Und ja, ich habe das gleich in meine .files integriert. Also du kannst da einfach, wenn du OhMySQL benutzt, da gibt es ein RBN-Plugin, das musst du einfach reinschmeißen. Und dann entdeckt der, dass du es installiert hast, entdeckt, wo du es installiert hast, ob du es über Homebrew oder irgendwie über Git-Clone oder sowas installiert hast. Und lädt dann auch gleich die richtigen Init-Files, die dann Auto-Completion machen und alle möglichen Geschichten. Das ist ganz cool.
Ja, cool.
Schön.
Private Internet Access. Ich hatte keine Lust mehr, mir irgendwie meine eigenen VPNs aufzusetzen von irgendwelchen, musste ja irgendwelche Boxen irgendwo holen und dann musste hoffen, dass Tantap geht und sonst noch irgendwas in der Art. Die bieten dir für irgendwie $3 im Monat oder so, also $40 pro Jahr, VPN-Gateways in 9 Ländern an, so USA, Kanada, UK, Schweiz, Niederlande, Schweden, Frankreich, Deutschland, Rumänien. Bedeutet, du kannst auch alle, keine Ahnung, Hulu und BBC iPlayer und was gibt's denn in der Schweiz, da gibt's auch diese Fernsehdinger, Wilma heißt, glaube ich, ein Zattoo, kannst du dir alles wunderbar anschauen, die bieten dir überall PPTP, IPsec und OpenVPN, bedeutet, du kannst es auch vom Handy benutzen, also ich habe es mir auf dem iPhone eingerichtet, falls ich mal in irgendwelchen offenen WLANs bin, dann mache ich da einfach die VPN-Verbindung an, die haben Gigabit-Geschwindigkeit und sie haben seit neuestem auch ein SOX 5-Proxy, was ganz cool ist, wenn du das in irgendwelche, keine Ahnung, Download-Programme eintragen willst oder sowas.
Damit deine Linux-Distribution halt von woanders runtergeladen wird.
Richtig, genau. Dass die Leute nicht wissen, dass du das bist, der die Linux-Distribution
runterlädt. Das ist aber auch wichtig.
So irgendwie gehen deine ganzen Picks momentan alle in eine Richtung. Ich weiß nicht, was da bei dir los ist.
Das kann ich gar nicht.
Ich bin gerade mit meinem Mail-Setup zufrieden. Da muss ich Mail läuft, Backup läuft, von daher
muss jetzt muss er Download.
Internet-Videorekorder.
Genau.
Aber zu Flighty. E-Mail komme ich später auch noch.
Hardcore History Podcast.
Genau, ich habe hier einen neuen Podcast entdeckt, den habe ich letztens irgendwo in einem anderen Podcast empfohlen bekommen. Nennt sich Hardcore History, ist ein englischer, also US-amerikanischer Podcast und da gab es als letztes eine vierteilige Serie, also 4 Stunden Material über Genghis Khan, nennt sich Wrath of the Khans.
Khan!
Mark hat nicht mitgemacht.
Hart verpasst.
Ja, einfach. Wir haben auch keine Zeit, Jungs.
Dafür haben wir immer Zeit.
Ist informativ, ist ganz cool gemacht und der scheint sich auch gut informiert zu haben und zitiert da irgendwelche
gute Sache.
Leute, die sich da professionell mit dem Thema auseinandersetzen und so weiter. Ist gut. Kann man mal anhören.
GitHub Hacks. Hooks.
Hooks.
Hacks fände ich auch
gut. Hooks. GitHub Post Receiver Hooks.
Das ist cool.
Das ist eine coole Sache eigentlich. Ich habe das jetzt auch einfach mal benutzt und zwar einfach nur, um zu triggern. Also scheiß auf das, was er da irgendwie schickt für Bullshit. Ich habe das einfach an Netcat gehangen, der einfach einen Exec macht, wenn er da was bekommt und das funktioniert echt, echt gut. Wollte ich nur mal sagen, für Leute, die es noch nicht
kannst du auch Jenkins-Builds mit triggern, wenn du nicht permanent pollen willst.
Also genau, also das ist halt echt super sweet und es funktioniert.
Ja, cool.
Und die haben irgendwie drei IP-Adressen und darauf kannst du filtern, wenn du keinen Spam haben willst auf der Box.
Ja, nice. Also wird Podding wahrscheinlich auch implementieren, sowas, dass wir dann sagen können, okay, wenn wir auf unser Git-Repository pushen, dann können wir uns die Daten holen, Caches regenerieren und bla, Gedöns.
Okay. Und das alles nur mit einem Trigger.
Sehr gut. Pick von mir, den ich ganz interessant finde, ist die MK80 irgendwas Reihe. Das sind so kleine Dual-Core 1,6 GHz ARM-Dinger. Das, Gigabyte RAM, 8 GB ROM.
Das sind die von damals, oder?
Ja, immer noch recht günstig. Also haben Wi-Fi, haben HDMI.
Hast du da mal was ausprobiert?
Irgendwas? Nee, noch nicht. Fliege jetzt ja gleich bald, dann kann ich es mir jetzt nicht bestellen, sonst kommt es irgendwann
an. Läuft da jetzt auch schon Linux anständig drauf?
Habe ich mir auch noch nicht genau angeschaut. Es läuft Android drauf, was eben ganz cool ist. Da laufen dann so SNES-Emulatoren, da läuft XBMC. Alles eben auf Android.
Und die sind auch echt super cheap geworden. Und
dann 53 $ bei Deluxe Stream und den anderen, der ist halt Amazon mit Prime, falls man es irgendwie sehr schnell haben will. Der kostet dann irgendwie mehr. Aber, ja.
Ja, ich gucke mir den trotzdem an. Ich drück trotzdem auf deine Referrer, ich habe da kein Problem mit.
Natürlich, gute Sache.
Und dann mache ich Privacy.
Ich weiß noch nicht genau, was. Also ich habe mir den 808 nur angeschaut, viele reden über die 806, da gibt es mehrere Versionen, muss halt schauen, was irgendwie Dual Core ist und was nicht. Ich habe mir überlegt, daraus irgendwie so ein kleines Super Nintendo Nupsi zu bauen, das einfach an Fernseher anstöpselst, dann hast
du über cool.
USB, Super Nintendo Controller
kannst du. Das kann ja auch Bluetooth, oder? Wenn es das könnte, dann kannst du nicht einfach...
USB-Nupsi wirst, kannst Bluetooth dranstecken.
Also cool wäre, wenn es das einfach kann, weil dann nimmst du irgendwie zwei PlayStation 3-Controller mit und dann funktioniert alles automatisch.
Ach so die originalen, ja. Ich habe halt den PlayStation-Controller mit USB, den ich dann dranstecken würde.
Nee, also es wäre halt cool, wenn du einfach nur diese Dingsies hast und dann ist es so wie dieses Vuyu, wie hieß das?
Genau,
Vuya.
Keine Ahnung.
Und dann kannst du es ja quasi direkt
hart. Auf jeden Fall viel Power, 1,6 GHz Dual-Core-Arm für wenig Geld, auch eventuell so ganz cool als, keine Ahnung, kleiner Heimserver. Was weiß ich.
Genau, was ich da auch wieder empfehlen kann, ich habe mal wieder was gemacht mit dem Krebsplug, also mit diesem WR703N. Mhm. Ich habe da jetzt so ein Wi-Fi Stecker-Dingsy rangelötet. Das heißt, es hat da hinten bloß dieses PCB-Antenne und da kann man halt auch was Anständiges ranlöten. Und nur durch diesen Stecker, also ohne Antenne noch, ist er einfach super hardcore auf einmal geworden mit Wi-Fi. Nice. Und das ist eine coole Sache einfach.
Cool. Ingo, PHP-Mail-Log-Function.
Genau, wenn man das Problem hat, dass man viele Leute auf einem PHP-Server Apache-Gedöns hat und mal wieder irgendwelche Spam-Mails durchkommen und man nicht weiß, welcher derjenigen mal wieder seine Formulare nicht irgendwie abgesichert hat oder seine Datenbank sich hat hacken lassen und jetzt die User darum spammen, dann kann man in seit PHP 5.3 die Mail-Log-Funktion nehmen. Also wenn Mail aufgerufen wird, dann kann man in der PHP-INI eintragen, er soll das irgendwo hinloggen und dann kann man danach gucken. Jedes Mal, wenn das aufgerufen wird, wird es da reingeschrieben und dann sieht man, welcher Kunde es war. Und kann den abschießen.
Oh shit, ich habe gerade gesehen, das sind die falschen. Oh, sorry.
Was?
Nix. Ich habe gedacht, ja. Ich habe hier einen W100.
Okay. 400. Nee, was ein iFrame?
Nee, ja, das sieht gut aus.
Also, der kann sich das mal angucken, ab PHP 5.3, was ja auch mittlerweile Standard ist, ist da dabei. Und dann weiß man, wer der böse Junge ist.
Genau. Ich rede ein bisschen über Plex ganz kurz. Plex war mal ein XBMC-Fork, ist es wahrscheinlich immer noch. Zwei Teile, es gibt einen Medienserver.
Ich glaube, es muss jetzt für immer XBMC-Fork bleiben, oder?
Wahrscheinlich, zwangsweise irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein XBMC-Server. Ein XBMP-Client quasi, also das gibt es also als Videoabspiele und es gibt eine Serverkomponente, die indexiert dir deine Mediendinger, hat automatisch so ein NAT-Ding drin, hat jetzt auch ein sexy Web-Interface bekommen, bedeutet, du kannst da von überall aus, machen die dir einfach einen Port auf und haben dann irgendwie auf ihrer Seite den Redirect, kannst du reingehen, er transkodiert dir deine ganzen Sendungen live, du kannst dann über HTML5 das Ganze anschauen, wenn es schon alles in MP4 ist. Mhm. Bedeutet, das werde ich irgendwie verwenden, wenn ich in den USA bin und meine Urlaubsvideos anschauen will.
Ja, das finde ich praktisch.
Und
deine Linux-Distribution.
Ist ein super, super geiles Webinterface. Alles recht sexy. Hat Clients für iPad, Android, iPhone und so weiter und so fort. Und transkodiert dir Zeug auch live. Du kannst Sachen sharen, was ganz cool ist, MyPlex, wenn es jemand anders hat, kannst du sagen, ja, hier, der Flighty darf auf meine Medien zugreifen. Und der kann dann auch von seinem Rechner aus, der startet einfach das Programm und sagt, hier, was hat Mark? Und es geht dann automatisch von mir zu ihm irgendwie durch ohne transportieren. Magix. Mhm. Magix, total gut.
Was ich noch gut finde bei dem Plex ist, dass es auch für die ganzen NAS-Geräte irgendwie gleiche Bundles gibt. Du kannst es auf dein QNAP, Ready NAS, Synology, Gedöns.
Einziger Nachteil, sie wollen, also die Apps kosten Geld auf den Endgeräten, das ist ja auch völlig okay eigentlich. Was ein bisschen nervt ist, sie haben jetzt so eine Plex Pass, dass du irgendwie für die Preview-Releases kannst du dann irgendwie mal einen monatlichen oder jährlichen Beitrag zahlen, dass du immer alle Preview-Releases dir anschauen kannst. Und sie wollen für manche Sachen, Plex Sync zum Beispiel, ist ein Premium-Feature. Bedeutet, du kannst dann quasi vom iPhone oder iPad sagen, okay, folgende Serien will ich gesynkt haben. Dann lädt er die, transkodiert er die, lädt er sie automatisch aufs Device runter und du kannst dann immer mit dir mitnehmen. Da wollen sie jetzt halt ein bisschen Premium-Geld machen. Und es ist ein bisschen nervig, dass der Plex Pass kostet und das Premium-Feature dann auch kosten wird und sie aber noch nicht gesagt haben, wie viel, weil es alles noch irgendwie Preview ist. Okay. Aber es funktioniert auf jeden Fall echt super und ich bin es mir echt, also ich werde es mir auf jeden Fall für die USA holen, weil du halt echt im Browser mit HTML5 das Zeug super anschauen kannst. Total gut. Fertig.
Nett. Ich glaube, der Marc hatte letzte Woche über den Fitbit geredet.
Mhm. Ja.
Ja, ach, genau. So schön. Der hat unter anderem auch so eine Weckfunktion. Ich hatte keine Lust, so viel Geld auszugeben und ich wollte trotzdem so ein bisschen Schlafgamification machen, weil wer zu wenig schläft, wird dumm. Und ich möchte nicht dumm werden.
Oder stirbt.
Oder einfach, ja, sterben tut man früher oder später sowieso, aber halt vielleicht eher später als früher. Und da habe ich dieses Sleep Cycle entdeckt. Das ist so eine iPhone-App. Die startest du, legst dein iPhone irgendwie auf deine Matratze und der analysiert dann anhand der Bewegung, die du in der Nacht machst,
dein Sex.
Nee, deine Schlafqualität.
Oh. Ja, das ist ja blöd. Dann lohnt sich das
ja
gar nicht.
Ja.
Aber das gab's doch schon davor, oder?
Ja.
Ja, das gibt's schon eine Weile, das ist ganz cool. Man bekommt da lustige Graphen angezeigt, wie so die Schlafphasen am Tag sind. Ich weiß zum Beispiel, dass ich immer so am Arsch bin, wenn ich vor 8 aufstehe, weil ich zwischen 7 und 8 noch die Tiefschlafphase habe.
Ich frage mich, wie du das misst, weil ich habe ja immer Stöpsel im Ohr, wenn ich einschlafe und morgens ist dann irgendwie, habe ich mich immer halb erwürgt. Weil
der macht das echt für die Vibration.
Ja.
Also du bist nicht verbunden mit dem Ding.
Nein, aber ich schleife mein Telefon halt 5-mal in der Nacht um mich rum. Das ist die Frage,
das ist ja so,
was er dann für
Ausschläge das ist ja okay, weil er sagt dann, du bewegst dich und sobald du dich bewegst, merkt er eben, dass du nicht in der Tiefschlafphase bist.
Du hast da auch so einen Einmessmodus, du kannst dann sagen, okay, du legst das Ding jetzt auf deine Matratze und dann musst du dich ein bisschen hin und her wälzen und der macht dann Geräusche, wenn er bemerkt, dass du dich bewegst und das geht eigentlich bei mir relativ gut. Ich benutze es allerdings nur, wenn ich dann allein schlafe, weil ansonsten sind die Ergebnisse für den Arsch.
Richtig.
Ja, ich schlafe nie allein.
Ja. Ist so Gamification-mäßig ganz cool. Du kannst auch noch so Labels vergeben. Du kannst jetzt sagen, okay, ich war irgendwie heute laufen, ich hab dann noch so Kaffee nach 4, Kaffee nach 6.
Ich meinte die Uhrzeit. Ich meinte die Uhrzeit, verdammt nochmal. Leute, mach dich weg. Jetzt nicht 2 Minuten lachen, zack, zack.
Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Nee, und da kannst du halt Faktoren feststellen, die sich positiv oder negativ auf deinen Schlaf auswirken. Cool. Ingo, werd mal erwachsen. Du bist der Älteste hier im Raum.
Und Felix, Google Apps. Ich wollte Google Apps picken. Die haben, also bei Google Apps hast du ja diese ganzen tollen Apps und du hast die Möglichkeit, wenn du eine eigene Domain hast, dann kannst du die Google Apps so einstellen, dass du quasi deine E-Mails dann bekommst, wenn an diese Domain was geschickt wird, indem du halt den MX-Record anständig setzt. Das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Ich habe das mal ausprobiert, das funktioniert echt erstaunlich gut. Mhm. Du kannst natürlich Google Apps auch einfach als Backup-Mail-Server nehmen, wenn du einen eigenen hast, der dann ab und zu mal verreckt halt. Dank MX-Bonus-Record Prioritäten. Und das ist echt eine coole Sache.
Ja, und die sind jetzt auch vollwertige Google-Accounts. Früher war das dann immer so, ja, Google Reader kannst du nicht mit Apps
nutzen. Ja, genau.
Google Maps kannst du nicht mit Apps nutzen.
Aber dadurch, dass es halt vollwertig ist, fragt mich jetzt auch ständig, ob ich irgendwie Google Plus einrichten will. Ich so, nein, goddammit. Ich will E-Mails bekommen, ich will nicht irgendwie Google Plus.
Genau.
Ja, dann Klappe zu, Affe tot, das war's. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Du musst sagen, habt Spaß.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Echt? Musst du das sagen?
Das sage ich normalerweise immer, ich war gerade abgelenkt.
Achso, ja, okay. Ja, abgelenkt.
Gott. Von innen. Von so einem Fisch. Zombiefisch.
Ja, genau, Zombiefisch.
Tschüss.
Ciao.